Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 659. Heute servieren wir euch den Jahresrückblick zu All Elite Wrestling, AEW im Jahr 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag.
Hallo und erstmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die unter der Review kommentiert haben von World's End. Das war sehr, sehr cool zu sehen und auch interessant zu sehen, dass man so manche Tendenzen gesehen hat, die auch ein bisschen wie bei uns sind, ne?
Ja, also es war auf jeden Fall ganz klar erkennbar. Zum einen, dass viele weiterhin AEW Reviews wollen, auch mit euch. In der Kombination, das fand ich auch sehr schön, dass viele gesagt haben, nee, also David und Markus in der Kombination, das ist schon was Feines. Wir mögen die Art und Weise, wie ihr da die Sachen besprecht. Wir mögen euren Style. Bisschen unaufgeregter, als woanders das gemacht wird. Finde ich gut. Aber es wurde eben auch sehr oft gesagt, na, ich schaue nur noch das eine oder das andere. Die einen schauen dann eben nur noch AEW, die anderen schauen nur noch WWE. Das war was, was ganz eindeutig durchkommt. Und es ist wirklich so, dass wir quasi zwei Zielgruppen da haben. Weil man merkt das schon, auch viele, die dann sagen, na, WWE oder AEW höre ich nur über euch oder dann auch nur mal so oder da, wo es mich interessiert. Das finde ich ganz spannend.
Ist ja bei uns in der Redaktion quasi ja ähnlich, ne?
Also ja.
Eigentlich haben wir früher mal alles geguckt, aber so als Rückblick, ja, Jahr 2024, hat sich das so ein bisschen gesplittet, dass man gesagt hat, ja, nee, ich gucke primär eigentlich fast nur noch das und das andere nur noch ab und an.
Ja, wir haben natürlich das Team Magazin, was jede Woche das Magazin auf die Beine stellt. Die schauen natürlich alles, aber im Großen und Ganzen ist es dann eben wirklich so, dass wir auch gemerkt haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie ein bisschen aufteilen. Wir machen Team WWE, wir machen Team AEW, damit wir auch die Masse an Events auch noch gestemmt kriegen. Das darf man auch nicht vergessen. Das kommt auch noch dazu. Da ist viel, viel mehr zu schauen, als das vorher der Fall gewesen ist, als es nur WWE gegeben hat. Und ich weiß auch noch, dass wir damals da gekotzt haben, als wir da eine Zeit lang alle 2 bis 3 Wochen die Pay-Per-Views gehabt haben damals noch. Das war auch eine große Freude. Naja, anderes Thema.
Schlimme Zeiten.
Genau das. Ja, anderes Thema. Neues Jahr, neues Glück dann natürlich auch an der Stelle. Wir blicken heute nochmal zurück auf das Jahr 2024 von AEW. Nächste Woche werfen wir natürlich einen Blick voraus auf das Jahr 2025. Was passiert da bei WWE? Was passiert bei AEW? Vielleicht bei euch? Was passiert bei euch? Vielleicht, wenn das noch nicht seid, Supporter werden, uns da unterstützen, da dann den ganzen Zusatzcontent abgreifen. Ich habe es ja schon gesagt, also wir sind inzwischen bei gut über 1000 Podcasts im Archiv, plus natürlich wöchentlich jede Menge neuer Stuff, der damit dazukommt, unter anderem das Magazin. Wir haben jetzt letzten Year One gemacht zu John Cena und nächste Woche planen wir da unter anderem ein Japan-Update, weil natürlich in Japan passiert gerade sehr, sehr viel. Wir haben natürlich auf der einen Seite Wrestle Dynasty, da auch mit AEW-Beteiligung. Das Comeback-Match von Kenny Omega werden wir da sehen, da habe ich sehr, sehr viel Lust drauf. Und natürlich werden wir auch da in dem Update auch Wrestle Kingdom besprechen. Wir fassen das ein bisschen zusammen, weil es einfach auf so kleinem Raum gerade so viel Wrestling ist. Deswegen machen wir keine einzelnen Reviews, sondern wir verpacken das alles möglichst handlich. Und natürlich nächste Woche auch noch die Review zu Raw on Netflix. Das werden Shaggy und ich machen. Das wird es dann auch im kostenlosen Feed geben, dass ihr alle das hören könnt, weil ich merke schon, da ist Lust drauf. Und natürlich auch jetzt zuletzt das große Promoduell mit Punk gegen Seth Rollins. Das hat schon Bock auf mehr gemacht, sage ich mal. Aber wir sind jetzt hier bei dem AEW-Jahr 2024 angekommen. Und wir gehen ja im Endeffekt, ähnlich wie es jetzt dieses Jahr ist, mit World's End aus dem Jahr raus. Und World's End, David, hat vor allem eine große Entwicklung zum Ende hingebracht. Da gab es ja das World-Title-Match zwischen Samoa Joe und MJF. Aber viel interessanter war das, was danach passiert ist, weil der Teufel, der wurde endlich demaskiert. Und es war da niemand Geringeres als MJF persönlich, der hier seinen besten Freund, Quatsch, es war nicht MJF, es war Adam Cole persönlich, der seinen besten Freund MJF, so rum war es. Siehst du, das ist das aktuelle Booking, weißt du, ich komme schon ganz durcheinander.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist 1:1 Tony Khan, wie er gerade denkt. Wer war nochmal der Bösewicht?
Ach, ist doch genau. Egal. Adam Cole war der Bösewicht und dann hat sich auch eben das Undisputed Kingdom hier präsentiert. Lieber David, rückblickend, Undisputed Kingdom, die Devil-Geschichte und all das, was dann danach noch passieren sollte. Sag mal.
Jahresrückblick 2024 und das Motto ist wahrscheinlich bei 90% aller Storylines gleich. Fing cool an, führte dann zu gar nichts, endete schwach. Und so ist es halt hier leider genauso gewesen. Ich fand der Aufbau, erstmal diese Spannung, wer ist der Devil, fand ich sehr cool. Das hat sich ja lange gezogen und die Spekulationen waren halt da. Das ist halt dann, ja, Adam Cole ist so nicht underwhelming gewesen. Es war halt so irgendwie vorhersehbar. Also es war jetzt nicht dieser Schockmoment, aber die Inszenierung war cool. Dann hast du halt ein Stable, was so schon ein bisschen schwierig von der Konstellation ist, was das Standing angeht. Aber der Start war cool, nur es führte halt einfach zu gar nichts und wurde jetzt am Ende hin zum absoluten Chaos und Clusterfuck. Also anders kann ich es nicht sagen.
Ganz, ganz genau. Adam Cole natürlich auch noch gehandicapt durch die schwere Verletzung, die er sich bei diesem Freak-Accident zugezogen hat, wo er da ja seinem Kumpel MJF zur Hilfe eilen wollte, dann von dieser Rampe gesprungen ist und sich dabei einfach den Knöchel und alles andere in seinem Fuß ja komplett zerschossen hat. Wir wissen, was für einen schweren Weg der Heilung er auch dahinter sich hat, bis er dann jetzt wieder in den Ring zurückkehren konnte.
Und die Storyline zerschossen, die größte war, die AEW hatte in dem Moment.
Ja. Weil im Endeffekt das Jahr 2024 startet nämlich dann damit, dass hier die Gruppierung um Adam Cole die Agenda freigibt sozusagen. Das war dann Adam Cole, der erstmal dachte, ja gut, ich bin gerade noch verletzt. Ich bin aber der Anführer, er ist der Sprachrohr auf jeden Fall gewesen. Saß natürlich auch immer bei den Promos. Genauso wie es ja auch bei der Enthüllung dieser Gruppierung gewesen ist. Dann hat er gesagt, ja gut, das Kingdom, ne? Michael Bennett und Matt Taven, die haben ja schon die ROH Tag Team Titles, die wollen natürlich gerne noch mehr Geld. Roderick Strong, der soll nach dem International Title von Orange Cassidy gehen. Und, na gut, der Wardlow, der soll einfach mal nach dem World Title gehen. Und wenn er den hat, dann soll er den bestimmt an Adam Cole abgeben.
Und das, allein, war, das war ja alles okay.
Ja.
Es war nicht ideal, aber wo du einfach sagst so, ja, er ist verletzt, dann mach ihn halt als Sprachrohr, der sich hinsetzt. Du kannst sehr schöne Bilder damit erzeugen. Aber man hat das ja auch dann viel zu schnell versucht anzupeilen. Also auch Wardlow, dass er halt sehr schnell halt die Chance bekam. Es ging halt alles viel zu schnell. Und ich finde, das ist ein Problem, was du bei Storylines oft hast dieses Jahr.
Und man hat ja dann auch gemerkt, Adam Cole war ja dann auch gerade zu Beginn des Jahres noch oft dabei, eben auch in der Rolle, die wir jetzt haben, hat immer wieder seine Promos gehalten. Man hat dann aber auch gemerkt, so, okay, das ist vielleicht nicht das Beste für seine Heilung. Ne? Das war ja wirklich eine schwere Verletzung. Ich glaube, am Anfang haben wir gesagt, komm, wir ziehen das noch irgendwie, wir probieren es. Irgendwann haben wir gemerkt, so, nee, das kann es halt dann auch nicht sein. Und dann ist diese Gruppierung ja nicht zerbrochen, aber sie ist einfach ausgefranst, so nenne ich es einfach mal. Und
weißt du, was das Schlimmste daran ist?
Was?
Dass diese Gruppierung, man hätte es einfach so wrestlingmäßig machen können, das ist über die Binsen, hat nicht funktioniert, wir cutten es einfach irgendwann. Aber dass halt jetzt nach dem Comeback und nach World's End wieder Undisputed Kingdom da ist als Brand, dass das einfach nicht weggeworfen wurde, sondern halt immer noch da ist, das macht mich kirre. ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht. Aber es war ein verheißungsvoller Start eigentlich ins neue Jahr. Und ja.
Ist nicht so viel draus geworden. Können wir jetzt direkt schon mal vorwegnehmen. Wir werden ein paar Punkte natürlich noch ansprechen, aber man hat das ja auch wirklich sehr, sehr schnell begraben, wie spätestens dann, als man eben Adam Cole nicht mehr so oft einsetzen konnte und wollte, wie man das wahrscheinlich zunächst noch gehofft hatte. Das war ja dann auch ein Problem. Ansonsten natürlich auch 2024 das Jahr der Neuverpflichtungen. Das fängt Anfang des Jahres bereits an. Wir haben eine Deonna Purrazzo, die hier rüberkommt und gleich in eine Fehde mit Toni Storm geht und da eben dann auch erstmal Mariah May auseinandernimmt sozusagen, dann auf dem Weg dahin. Andrade El Idolo verlässt AEW, bestätigt das dann auch und taucht ja ein Spiel später bei WWE auf. Die ganz großen Neuverpflichtungen sollten später noch kommen. Da gehe ich gleich noch weiter drauf ein. Wir haben, was wir auch schon zu Beginn des Jahres sehen, natürlich die Kooperation, gerade mit Promotions wie New Japan. Da gab es die Ankündigung, dass wir Bryan Danielson gegen Zack Sabre am 11. Februar 2024 bei New Japan The Beginning Osaka sehen werden. Fantastisches Match. Ich liebe die Matches der beiden. Aber, David, um mal
wieder hier... Ich glaube, Kai nicht.
Was?
Ich glaube, Kai nicht.
Ach, da weißt du, was manchmal auch zu schätzen. Aber David, die andere Geschichte, die ja wirklich was fürs Herz gewesen ist und die auch wirklich den Weg bis Revolution, das war ja dann der nächste Pay-Per-View, der dann im März stattfand, Anfang März. Das war natürlich dann die Storyline um Sting und sein letztes Match, weil wir wussten, bei Revolution wird er sein letztes Match bestreiten. Und da ging der Aufbau jetzt wirklich dann auch Anfang des Jahres los. Es war völlig unklar. Wir haben im Vorfeld viel gesagt, ja, muss es Darby Allin sein. Aber es wurde ziemlich schnell klar, so nee, das wird doch ein Tag-Team-Match werden.
Ja, sehr überraschend. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, sogar das Richtige. Weil in dem Moment, wo Sting sich als Gegner die Young Bucks ausgesucht hat, war halt zumindest bei mir klar, ich glaube, das könnte ein guter Abgang sein. Das könnte im Idealfall mit einem richtig guten Match zu Ende gehen. Dann ist es halt was anderes als, ich übergebe die Fackel. Aber anscheinend wollte man das halt eh nicht. Sting wollte auch den Titel gar nicht gewinnen, im Übrigen. Aber die Young Bucks bestanden darauf. Und im Endeffekt fand ich es halt, wie man es gelöst hat, sehr gut und vor allen Dingen würdevoll. Also er hat wirklich diesen Abschied bekommen. Die Storyline, die halt erstmal die frühe Ankündigung, dann der Ablauf, wie man es gemacht hat, dann das Match selber, das war für mich komplett stimmig. Also da werde ich jetzt auch im Nachgang nicht großartig meckern, weil das war halt einfach, dass du ein Sting als Legende mit etwas Positivem zum Ende hin verbindest, ist sehr wichtig, weil das war halt bei WWE mit dem WrestleMania-Match, das war halt das Gegenteil.
Ja, das ist ohnehin was, was ich jetzt schon mal so als mein kleines Fazit hier vorwegnehme. Ich finde es überraschend, gerade wenn man sich die Retrospektive des AEW-Jahres 2024 anschaut. Du hast Storylines, die wurden echt mit Carajo wirklich komplett in die Wand gefahren. Wo ich frage so, mein Gott, wie kann das passieren und why? Ne? Und dann hast du aber wirklich auch diese Momente, die geschaffen worden sind. Und da zähle ich jetzt auch eben diesen Run von Sting, diese Storyline hin zum letzten Match bei Revolution, zähle ich da absolut mit dazu, auch wie man das Match dann hinterher aufgebaut hat. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zähle ich da absolut dazu. Wir haben eine ganz krasse Kluft eigentlich zwischen diesen Qualitätsansprüchen. Du hast auf der einen Seite wirklich richtig geile Sachen dabei. Wir kommen gleich noch zu Swerve und Hangman zum Beispiel. Wir kommen später noch zu Bryan Danielson. Was unglaubliche Momente kreiert hat. Und dann hast du aber dann auch eben so Sachen wie eben, ja, die Devil-Storyline. Das, was dann daraus noch geworden ist. Und ganz viele andere Geschichten, die auch im Sande verlaufen sind. Das ist schon echt kurios.
Ja, vor allen Dingen, du hast so, finde ich, so Storylines, wo du die ganze Zeit denkst, so, ja, ihr könnt es doch. Da steckt ein Plan hinter. Wenn ich als Zuschauer das Gefühl habe, da steckt ein Plan hinter, ist es immer eine gute Sache. Und umgekehrt hast du dann im selben Jahr so viele Storylines, die eigentlich groß beginnen, aber du als Zuschauer sehr schnell merkst, die wissen gar nicht, wohin das gehen soll. Ja. Das ist dann sehr schwierig.
Genau. Und das haben wir zum Beispiel gerade zu Beginn des Jahres auch stark in der Damendivision. Ne? Also wenn wir dann eine Deonna Purrazzo haben, die dann direkt gegen Toni Storm geht, das war halt auch keine große spannende Fehde. Und das ist, die Damendivision wurde erst im Verlauf des Jahres auch mit dem Erstarken des Mariah May-Charakters ist hier wirklich groß geworden. Jetzt hier ist Mariah May zu Beginn des Jahres Sidekick, ne? Fan von Toni Storm und das große Idol, der Filmstar und so. Nein, das ist schon sehr, sehr schön. Und jetzt, hier geht's dann eben weiter. 10. Januar war AEW Dynamite Homecoming und da gab's eben Sting und Darby Allin. Die haben sich im Texas Tornado Match gegen Powerhouse Hobbs und Konosuke Takeshita durchgesetzt. Danach gab's dann ein Interview von Tony Schiavone und bevor es dann hier eben quasi die Aufklärung gab, wie geht's denn überhaupt weiter, da kamen dann die Young Bucks raus und dann war schon klar, oh, okay, es wird ein Tag-Match und das ist dann eben auch ganz spannend gewesen und ich habe gerade schon Paige und Swerve angesprochen, weil die beiden, ja, die behaken sich jetzt ja wirklich gefühlt seit einer halben Ewigkeit und hier war es dann eben auch so, ja, die wollen beide ein Title-Match haben und das hat man auch zu Beginn sehr, sehr klar gemacht und hat diese Fehde Stück für Stück aufgebaut und das ist was, das wird uns jetzt auch in den nächsten Minuten und Stunden ein bisschen begleiten.
Und
nämlich
Jahre.
Diese Fehde der beiden. Und das ist was für mich auch das Jahr 2024 geprägt hat. Ich glaube, da werde ich an diese Geschichte der beiden, da werde ich noch häufiger zurückdenken.
Ich glaube, davon wird man auch noch zehren können und müssen. Weil du hast wirklich, da wieder das Gegenbeispiel, du hast eine Storyline ganz langsam immer stetig weitererzählt. Du hast immer mehr eine Steigerung und Eskalation gehabt. Und wie du halt schon richtig sagst, so ja, beide wollen ein Title-Match, aber beide wurden halt auch komplett als gleichwertig dargestellt. Und sowas ist eigentlich immer ganz wichtig. Und ich habe das in anderen Podcasts immer gesagt, dass du hast endlich mal eine Fehde, wo du diese organischen Kontrahenten hast.
Ja.
Wo du genau weißt, du kannst auch in 2 Jahren eine Fehde machen und jeder in der Halle wird sagen, ey, das Match will ich sehen, weil das sind ja die Kontrahenten. Und das ist super und das war auch von der Umsetzung her immer gut und auch der Start war gut. Übrigens hat mir mit Samoa Joe auch einen sehr guten Mann, der das getragen hat.
Ja.
Oder mitgetragen hat, das muss man auch mal sagen. Und das hat einfach gestimmt und diese Spannung, ja, zum Anfang des Jahres war ja so die kleine Flamme, die angefacht wurde und dann später kam halt ein richtiges Feuer, wortwörtlich.
Genau, und die beiden sollten sich jetzt quasi so eine Art Wettrennen liefern, ne? Also Adam Page und Swerve, die haben quasi wöchentlich Matches bestritten, haben die immer gewonnen, sodass sie beide einfach mit Fug und Recht Anwärter auf dem Titelmatch gewesen wären. Das Ganze endet dann unter anderem in einem so besondere Stipulation. Wir hatten diese Dealer's Choice Matches zum Beispiel. Ich breche das ein bisschen aus der Chronologie aus, damit wir was erzählen können. Ne?
Das ist auch zu viel.
Ja, eine Dealer's Choice Matches, wo quasi der eine die Gegner für den anderen aussucht und Adam Page holt sich dann Rob Van Dam als Gegner von Shane Strickland raus und dann eben muss Adam Page gegen Tor Leona ran. Fand ich auch ganz geil. Und das resultiert natürlich dann daraus, dass wir dann ein großes Match der beiden bei Dynamite bekommen haben. Das war aber dann ein Unentschieden, das war ein Draw. Und entsprechend haben wir dann einen Three-Way bei Revolution bekommen, der dann auch unklar geendet ist. Und dadurch gab's dann noch mehr Feuer einfach innerhalb dieser Geschichte, weil da gerade ein Adam Page natürlich auch immer als derjenige gewesen war, der war immer so kurz davor, und immer war es dann Strickland, der ihn quasi den ganzen Kram gekostet hat. Das fand ich super gut und auch das ist eine prägende Story einfach für das Jahr.
Generell, Adam Page kann halt ein Character-Work machen und diese langsame Entwicklung, wo du dabei bist, auf der anderen Seite der Swerve, der halt immer mehr aufsteigt, der immer mehr so das Rampenlicht auch übernimmt oder halt diese Momente übernimmt und Adam Page, der halt immer mehr frustriert wird und diese Frustration führt ja dann irgendwann zu irgendwas.
Ja.
Und nein, das macht Sinn.
Man konnte auch hier, 2024 ist eigentlich auch das Jahr von Swerve Strickland, muss man sagen, der wirklich von so einem Titelaspiranten zum Star geworden ist, der wirklich gewachsen ist in dem Jahr und sowohl in der Geschichte, also erstmal der Moment, wie er Champion geworden ist, dann späteren Verlauf, als auch dann später, wie er den Titel wieder abgegeben hat gegen Bryan Danielson. Den hast du zum Star gemacht. Und das ist was, was wir ja AEW lange Zeit nachgesagt haben. Das können die nicht. Mit Swerve haben sie es geschafft.
Ja, du hattest einmal mit Adam Page haben sie es geschafft, jetzt mit Swerve auch. Also es geht doch. Und ich finde, Swerve ist auch jemand, den wirst du in den nächsten Jahren, der kann das ganze Ding tragen. Also der hat ein Standing sondergleichen auch verdient. Und ich fand auch, ich nehme es mal vorweg, ich fand auch seine Regentschaft gut.
Ja.
Also das war alles stimmig und ja, manche wurden doch ein bisschen größer im Laufe des Jahres, auch der nächste.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wir haben ja da noch jemanden gehabt, der hat eigentlich ganz dick Star auf der Stirn stehen, ist aber dann so ein bisschen mit dem Herrn Punk aneinander geraten und dann dadurch auch ein bisschen mit dem Office, war dann erstmal weg vom Fenster, suspendiert und tauchte dann Anfang des Jahres bei New Japan auf. Ich spreche von niemand anderem als einem Jack Perry, der hier am 13. Januar 2024 bei New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley da gewesen ist und Shota Umino attackiert hat und dort auch dann sein Scapegoat-Gimmick präsentiert hat. Später House of Torture, fand ich ganz grauenvoll. Aber
er hat seinen Vertrag zerrissen, das ist auch nicht unwichtig.
Stimmt, ja.
Also, nein, das ist eigentlich das Richtige, was du machen konntest. Sieh halt Jack Perry raus und in dem Moment war eigentlich nicht klar, zumindest uns nicht, ich glaube den meisten nicht, ist er denn jetzt noch bei AEW oder hat er jetzt zerrissen und das war es jetzt und er wurde gefeuert, man weiß es ja dann nicht. Aber genau so schaffst du halt Attention. Und diese Neugier, was ist denn da los? Und weil im Falle von Jack Perry hat man halt eine blöde Situation genutzt, um etwas Neues zu starten und Gewinn für ihn rauszuziehen.
Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Es ging auch darum, nach dem Motto, Jack Perry, der braucht irgendwas, was Aufmerksamkeit kriegt. Der braucht so einen kleinen Skandal. Der braucht irgendwas Streitbares. Und das war im Endeffekt dieser Scapegoat-Charakter, ne? Den er da erschaffen hat, dann auch mit dem Bus und mit der Maske quasi. Und Tony Khan, der ja auch da gar nicht großartig drauf reagiert hat zu Beginn. Ne? Der hat den ja der Fragen von der Presse zum Beispiel hat er erstmal ignoriert. Und später hat er gesagt, nee, ich finde das total dufte, was der bei New Japan macht. Aber es war vollkommen unklar, wie es weitergehen würde. Und das, wir wissen es bei CM Punk zum Beispiel. Ne? David, was mögen Wrestling-Fans am meisten, wenn man ihm was wegnimmt?
Ja, natürlich. Und dann kriegen sie es irgendwann wieder und dann ist der Pop da.
Genau das. Was man uns wieder zurückgegeben hat, übrigens Anfang des Jahres, das habe ich auch komplett vergessen gehabt, waren die Rankings. Und die gab es dann wirklich wieder für ein paar Wochen. Wo sind die jetzt abgeblieben?
Weiß ich nicht. Ich bin eigentlich ein Fan von den Rankings gewesen, weil ich finde das halt besser, als wenn du halt 4000 Belts hast, wo du immer sagen kannst, hier, da ist der Titel. Es ist einfach irgendwann verschwunden. Und das Schlimme ist, als ich jetzt das Handout gesehen habe, ich bin ja nur so, ich wusste gar nicht mehr, dass es da ist. Also ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und ich gucke das die ganze Zeit.
Ja.
Eigentlich schade. Aber das ist auch wieder das Ding, ich finde auch 2024 ist ein bisschen davon geprägt, dass du manchmal das Gefühl hattest, man macht Sachen für ein Ranking, also für einen kurzen Ranking-Anstieg.
Rating, meinst du?
Rating-Anstieg. Aber denkt halt gar nicht so mittelfristig, was mache ich denn damit, sondern einfach, man will das für diesen Moment und dann ist es halt heiße Luft.
Ja, ich habe es auch komplett vergessen gehabt, ich bin ganz ehrlich. Also, um mal so meine Recherche ganz kurz hier offen zu legen, was ich gemacht habe, ich habe zum einen den Wrestling Observer genommen, die Website, und dann bin ich, ohne Witz, AEW sortieren, und dann hat man 140 Seiten. Und da bin ich 140 Seiten von Anfang 2024, Anfang 2024 bis Ende 2024 durchgegangen und habe mir dann da die wichtigsten Sachen rausgesucht. Plus dann auch Wiki und YouTube und so weiter und so fort. Aber das war dann auch so. Und dann die ersten Monate hast du noch auch noch die Meldung, ach übrigens, die neuen Rankings sind raus. Und irgendwann verschwindet das. Das finde ich witzig, aus heutiger Sicht. Aber es hat, glaube ich, oder niemand mehr dran gedacht. Ja. Machen wir weiter. Es geht ja hier auch um Wrestling, das dürfen wir nicht vergessen. Und eine Fehde, die auch zu Beginn des Jahres aufgebrochen ist, ist die zwischen Bryan Danielson, damals ja noch Blackpool Combat Club, dürfen wir auch nicht vergessen, und Eddie Kingston natürlich. Eddie Kingston damals ja der erste ja Continental Classic Gewinner und Sieger der American Triple Crown, die man damals ja ausgerufen hat. Eddie Kingston on top of the world, und die beiden haben sich hier auch eine ordentliche Fehde geliefert, oder?
Ja, total. Das ist auch ein bisschen so einer der traurigsten Punkte für mich, weil ich fand, dass bei Eddie Kingston hast du gemerkt, das könnte sein Jahr werden.
Mhm.
Und dann kam halt die Verletzung, die eigentlich das alles genommen hat, weil er hat ja diese Titel mit so, wie soll ich das erklären, mit so einem Stolz hervorgetragen.
Ja, ja.
Also man konnte immer diesen Stolz sehen, und dadurch war halt auch zum Beispiel diese Fehde bei Danielson, das war intensiv. Das war halt respektvoll, aber es wirkte halt so authentisch, aber packend. Und ich glaube, man hatte mit Eddie Kingston wirklich mal einen längeren Plan vor, ein größeres vor. Das wurde halt genommen. Aber was man gesehen hat von ihm, gerade das mit Bryan Danielson, das war richtig, richtig stark.
Du hast gerade respektvoll gesagt, darum ging es ja eigentlich auch, ne? Denn Eddie Kingston wollte den Respekt und dann Bryan Danielson wollte ihm den nicht geben. Und das war hier einfach so eine Hard-Hitting-Affair zwischen den beiden, was dann resultiert ist eben in dem Match der beiden, auch bei Revolution. Hat mir super gut gefallen. Generell natürlich auch die Art und Weise, wie ihn dann Eddie Kings Promos hält. Die Intensität. Gerade auch als, nachdem der diese Belts gewonnen hat, habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt, der reißt sich jetzt nochmal richtig den Arsch auf. Das ist ja was ich, als ich das erste Mal in Deutschland gesehen habe, da habe ich das Gefühl gehabt, so, okay, der hat gerade keinen Bock. Und dann, wenn Eddie Kingston keinen Bock hat, dann ist es leider auch nicht so geil. Und ich hatte sehr, sehr lange Zeit eine sehr schlechte Meinung von Eddie Kingston, weil mich das so geprägt hat. Und hier hast du gemerkt, so, boah, da ist Feuer drin und der nimmt das alles und der will das auch groß machen und der sieht auch diesen Moment für sich selber und diese Zeit für sich selber. Das war was ganz, ganz Großes. Und ich habe gerade schon den Blackpool Combat Club angesprochen. Die werden es ja unter anderem auch zu Beginn des Jahres da auch noch mit CMLL-Athleten zu tun haben. Da gab es ja diese Cross-Promotion-Fehde quasi, wo dann auch mal der Blackpool Combat Club nach Mexiko gegangen ist.
Wie fandest du denn eigentlich, dass am Anfang so viel Cross-Promotion war? Ich fand das irgendwann, es war zu viel. Weil ich finde, AEW hatte ein Hauptproblem, dass das Hauptprodukt verwässert wird. Sprich halt, du baust ein Ring of Honor Belt hier ein, Ring of Honor Belt da, dann New Japan da ein, dann aber jetzt auch noch auf einmal noch das CMLL. Und mir wurde es halt irgendwann zu viel. Also ich war da, also wrestlerisch war das halt alles richtig, richtig geil. Aber ich habe halt das Problem, dass du halt da, du kannst da keine richtigen Storylines erzählen.
Ja, und teilweise sind die Storylines ja dann auch abgebrochen, weil dann gab es auch Einreiseprobleme bei den Mexikanern, die Visa-Probleme gehabt haben. Und dann, es ist genau das, was du anfangs gesagt hast. Ich fand die Idee eigentlich cool. Und ich glaube, das tut auch beiden Promotions gut und hat Aufmerksamkeit kreiert. Aber es ist letztlich, ist da nichts wirklich Großes auf einer richtig großen Bühne raus geworden. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Also es war halt sowas, was in der Wrestling-Bubble festgeklebt wurde, aber eben nicht daraus rausgebrochen ist. Und das finde ich ein bisschen schade für die Leute, die sie da geholt haben. Gerade ein Edgy Thero ist ja wirklich auch zum Beispiel für mich jemand, den hatte ich vorher gar nicht groß auf dem Schirm. Und da ist er wirklich da hervorgetreten.
Ja, ich finde, das ist wieder so ein Beispiel dafür, was ich halt meinte mit den Ratings, dass du halt manchmal Aktionen hast, wo du denkst, ja, es ist kein großer Planet, weil hier war es ja so, dass zu der Zeit ging es ja auch um diesen Mexiko, wir erweitern unseren Geschäftsbereich in Mexiko. Ja. Weil es halt TV und Co. Und das hat genau gemerkt, okay, es ist halt deswegen. Aber da steckt halt jetzt nichts wirklich hinter. Und das ist dann halt, wie gesagt, wrestlerisch war das cool, war cool zu sehen, aber du hattest halt gar keine Möglichkeit, als Zuschauer, der eben keinen CMLL verfolgt, eine Verbindung aufzubauen.
Genau.
Weil es war genauso schnell wieder vorbei.
Ja, eben. Und es hat im Endeffekt keinen großen Effekt gehabt. Das ist auch mal was. Es hat keinen großen Effekt weder auf die Charaktere gehabt, noch auf das Produkt oder sonst irgendwas. Und das ist immer so ein bisschen ärgerlich, finde ich, wenn du da jetzt nichts draus ziehst. Von Bryan Danielson ist nochmal was anderes. Und du hast auch gemerkt, dass manche das einfach geil finden, anderes Talent nochmal zu haben und zu wresteln. Ne? Das haben wir auch von Bryan Danielson gehört, dass da auch so ein paar Wunschgegner dabei sind. Wie zum Beispiel auch Yuji Nagata, gegen den er gewrestelt hat im Januar. Oder Ned Adam Copeland, der auf dem Minoru Suzuki getroffen ist, was ich immer noch absolut wild finde. Ich habe mir das angeschaut und habe mir so, das war auch schon dieses Jahr, mein Gott.
Und das war sogar gut.
Ja. Ich habe gerade Neuverpflichtungen angesprochen. Anfang Februar 2024 wurde Brian Keith verpflichtet. nicht die allergrößte Verpflichtung, aber auch jemand, der dann im späteren Verlauf noch eine Rolle einnehmen sollte. Die Geschichte mit Sting und Darby Allin sollte dann nochmal richtig Fahrt aufnehmen, weil die haben sich die AEW Tag Team Championships geholt von Ricky Starks und Big Bill damals, den Titelträgern, David.
Ja,
die hatten wir auch mal.
Ja, die waren großartig bei Collision, deswegen hat's man kaum mitbekommen. Ja, also der Titelgewinn tat halt Ricky Starks und Big Bill meiner Meinung nach nicht weh. Ricky Starks hatte im Nachhinein halt dadurch Probleme, aber es war eigentlich das Richtige, dass du es gemacht hast, damit, dass du halt diesen Sting-Abschied und diese Fehde halt nochmal mehr Wertigkeit gibst. Und wenn man auch ehrlich ist, jetzt mal unter uns 2024 Rückblick, der Tag Team Belt war dieses Jahr nicht so viel wert.
Nee, wir haben natürlich schon so ein paar Tag-Teams, die hier hervorgestochen sind, ne? Die Outrunners zum Beispiel, glaube ich, die bei ganz vielen so die
ja.
Superhelden sind. Aber also, wir
das hatten, für Kinder der 80er.
Ja, aber muss halt schon sagen, so matchtechnisch, jetzt gerade die zweite Jahreshälfte, war das nicht so stark, wie wir es auch, und auch der Fokus lag auch nicht so stark auf Tag-Teams, wie es halt Jahre davor noch der Fall gewesen ist. Ich glaube, das kann man sagen.
Ja, total. Und deswegen tat es halt da nicht weh und es war auch die richtige Entscheidung.
Ja.
Weil ist auch nicht so, dass Ricky Starks und Big Bill da irgendwie groß over waren wie sonst was. Also.
Nee.
Weiß ich.
Nicht so wirklich. Was haben wir noch hier in dem Monat gehabt, im Februar? Ich habe schon angesprochen, wir haben dieses Time Limit Draw gehabt zwischen Swerve und Page und dann wurde klar gemacht, okay, es wird ein Triple Threat Match. Was aber
jetzt. Wurde es richtig teuer. Jetzt wird es richtig teuer.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, weil es ist einiges gerade hinter den Kulissen passiert. Ich habe es angesprochen, Verpflichtungen. Queen Aminata wurde verpflichtet, aber das ist nicht ganz so wichtig. Und Rocky Romero wurde hier ins AEW Front Office berufen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil Rocky Romero sowohl bei New Japan als auch bei CMLL Backstage-Positionen innehat. Das ist vielen Leuten gar nicht so bekannt. Der Typ ist ultra einflussreich. Der ist auch mit dafür verantwortlich, dass diese ganzen Kooperationen funktionieren. Der übernimmt ganz viel von der Kommunikation der Promotions untereinander. Ich finde, das unterschätzt man immer ein bisschen, wenn man den sieht. Aber die wichtigen großen Punkte, die jetzt hier kommen, sind natürlich Okada Wechsel zu AEW. Das waren so die ersten Berichte, die Anfang Februar da rund gingen. Und dann wurde auch gegen Ende Februar wurde dann mitgeteilt, Will Ospreay ist All Elite. Der macht noch seine Dates, die er noch hat, zu Ende. Genauso wie in Okada. Und dann gehen die beiden hier rüber. Und das war schon ein großer Knall, dass man hier, gerade auch, wo es hieß, dass auch WWE an beiden Namen interessiert ist, dass man Okada und Ospreay quasi in einem Swoosh mitnehmen konnte.
Ja, und das auch noch für sehr, sehr viel Geld, gerade bei Okada. Also zumindest, was man halt so hört. Das ist ja brutal, was da für Summen fließen. Richtig große Namen, was auch einen richtigen Bass hatte, wie du halt schon richtig sagst, WWE soll ja auch dran gewesen sein, was ja auch logisch ist. Ich meine,
ja.
Okada ist halt Legende und Ospreay ist halt vielleicht der beste Wrestler der Welt. Also würde ich auch nehmen.
Ja.
Und dennoch ist es, sehe ich das im Nachhinein mit ein bisschen so lachenden und weinenden Auge, weil du bei beiden Verpflichtungen im selben Monat eigentlich genau das siehst, was sich durchs Jahr gezogen hat, weil bei Ospreay hat man meiner Meinung nach direkt einen Plan, was machen wir mit dem? Wie bringen wir den over? Wir packen den direkt in die Matches rein, direkt in die Story und Co., damit der connected. Und bei Okada hat man irgendwie genau das Gegenteil.
Ja.
Also so einfach, wir holen uns den, wir schnappen den, damit wir den sicher haben. Aber einen richtigen Plan haben wir nicht. Und deswegen lachendes und weinendes Auge, aber beides absolute Superstars. Und ich nehme es vorweg, Ospreay hat auch mit das Jahr getragen.
Ja, Ospreay war auch jemand, der ja am Mikrofon absolut überzeugt hat. Also das hätte ich halt auch nie gedacht. Der hat ja so unbekümmert, authentisch und er hat ja gebrannt am Mikrofon, als er dann wirklich angekommen ist. Und das war was, du hast den Reden gehört und ich habe da Gänsehaut bekommen, nur weil der mit so viel Feuereifer von dieser neuen Möglichkeit, von dieser neuen Promotion, von den neuen Gegnern gesprochen hat und den neuen Fäden. Das war mega geil und ich bin da komplett bei dir. Ospreay hat AEW mitgetragen in dem Jahr, bin ich komplett dabei.
Ja, und Okada nicht.
Ich glaube, Okada, da kommen wir jetzt gleich zu.
Der muss noch ankommen.
Man hat es jetzt ja zuletzt stärker versucht, ihn hier zu präsentieren mit dem Continental Classic, da werden wir gleich dann drauf zu sprechen kommen. Wir springen erstmal dann in den März weiter, weil der startet natürlich mit AEW Revolution und da natürlich auch einigen großen Entwicklungen. Also zum einen, nur mal so ganz kurz nochmal anzukratzen, wer ist denn jetzt aktuell Champion? Also hier verteidigt Christian seinen AEW TNT Championship im Four-Way. Nee, stimmt gar nicht, gegen Daniel Garcia war es gar kein Four-Way, war ein Singles-Match. Eddie Kingston, Bryan Danielson, Eddie Kingston gewinnt das Ding hier richtig gut. Was aber hier dann zum Beispiel auch noch für mich auch ein bisschen überraschend gewesen ist, dass sich ein Roderick Strong, der sich zuvor ja ein Titelmatch gesichert hat, gegen Orange Cassidy durchsetzen konnte und damit neuer International Champion ist und dann ja auch noch gleich von seinem alten Weggefährten Kyle O'Reilly hier konfrontiert wurde, der ja auch sehr, sehr schwer am Nacken verletzt gewesen ist, wo wir auch nicht genau gewusst haben, wie geht's mit dem weiter. Der jetzt wieder zusammen und im Endeffekt macht man mit sehr vielen genau das, was man so oft macht. Man geht mit ihm ja quasi die Rolle rückwärts. Erstens Feinde und jetzt sind sie langsam wieder alle befreundet.
Ja, macht man generell bei denen. Man muss auch sagen, AEW Revolution war brutal gut. Also ich würde auch sagen, das war wahrscheinlich mit der beste Pay-Per-View, weil du hattest auch das unfassbare Match von Will Ospreay und Takeshita. Ja. Das war ja geisteskrank. Du hattest dann Three-Way mit Samoa Joe, einem Page und Swerve, was auch richtig gut war. Und dann hattest du halt Stings Abschied. Oh, das war schon Brecher-Pay-Per-View. Das war schon richtig, richtig stark, wo du auch das Gefühl hattest, ja, eigentlich, ich mag es generell, wenn du beim ersten richtig großen Pay-Per-View oder bei einem der großen Pay-Per-Views so das Gefühl hast, ja, man beginnt viele neue Sachen.
Ja.
Oder man schließt halt Sachen ab. Und hier hatte ich genau dieses Gefühl bei ganz vielen.
Bisschen schade war, dass es keine Meat Madness gegeben hat bei
Revolution. Oh, total. Ey, die Leute wollten das unbedingt sehen. Ich wollte das auch unbedingt sehen. Das war ja kurz, man hat ja vorher dieses Meat. Und dann denkst du, ey, das macht mir Bock. Irgendwie habe ich Spaß dabei. Und alle wollten das sehen. Und dann kam es nicht dazu. Und das war ein richtiger Downer.
Ja, da gab es ja stattdessen ein All-Star-Scramble-Match.
Ja, ganz toll.
Was dann Wardlow gewinnen konnte und dann ein World Championship-Match dafür gewinnen konnte. Mit dabei waren auch Chris Jericho, Powerhouse, Hobbs, Lance Archer, Hook, Brian Cage, Magnus aus Mexiko und Dante Martin. War aber auch ein launiges Match, also nichts, was wehgetan hat. Aber ja, das aber Ding war ja auch. Ja, du?
Ja, ich wollte nämlich nur einwerfen, wenn wir bei Rückblicken sind, ich meine, wir werden am Ende ja nicht sagen, hier der Superstar des Jahres, Lowlight, oder? Nee, werden wir nicht.
Nein, machen wir nicht.
Ja, siehst du, dann kann ich mich hier schon mal sagen, mein Lowlight persönlich ist Hook. Ich fand das absolut heftig zu sehen, dass ein Wrestler dieses Jahr so präsent und so viel, ja, also präsent dargestellt wurde und so viel TV-Zeit bekam und auch Pay-Per-View-Zeit bekam, aber es mir halt total egal war und da einfach gar nichts passiert ist.
Ja.
Deswegen möchte ich das mal anmerken. Also ich finde es bei Hook wirklich, ich meine, er ist sehr jung, da kann noch viel passieren, aber ich fand das dieses Jahr anstrengend. So anstrengend, dass es halt irgendwann saß man auf der Couch am Ende des Jahres, haben wir die Augen verdreht, und oh, es ist ja schon wieder Hook.
Ja, hey, und wenn wir im Jahresrückblick sind, wir haben noch gar nicht die geile Fehde mit Chris Jericho, die viel zu lang gewesen ist und sehr langweilig gewesen ist.
Ja, oder die geile Fehde, die er jetzt hat, die auch viel zu lang ist. Und
ja. Was wir aber hier bei Revolution hatten, war auf jeden Fall ein absolut versöhnliches und emotionales Retirement von Sting, der hier gemeinsam mit Darby Allin die Young Bucks besiegen konnte. Und Darby mit den absolut ersten Bumps, die wir gesehen haben, ne? Glas, Stühle und solche Geschichten von der Rampe und keine Ahnung
was. Der Rücken, weißt du noch die Verzögerung? mit dem Blut, wo erstmal hast du nur so diese ein, zwei Tropfen gesehen, so okay, und dann hast du nur plötzlich dieses, oh, da kamen mehr Tropfen. Und dann lief es auf einmal, dann hast du die ganze Halle gehört, so, oh, oh mein Gott, diese Steigerung, es wurde halt immer mehr.
Ja
geil, aber die vier auch, die Young Bucks, ne? Die Young Bucks haben sich den Allerwertesten aufgerissen und Sting sah so gut aus, wie ich glaube, das war sein bestes Match bei AEW.
Und dann auch mit seinen Söhnen, die dabei gewesen sind in
den Entrance
Outfits der alten Stinger quasi. Wir hatten den Surfer-Sting und den NWO-Sting noch mit dabei, den roten Wolfpack-Sting, die auch die Stinger-Splashes gezeigt haben. Und ey, ganz im Ernst, ich habe letztens noch einen Kommentar gelesen, der kritisiert hat, man wird als Zuschauer von AEW nicht so oft belohnt fürs Zuschauen.
Das und hab ich auch gesagt.
Ne? Und hier in dem Augenblick dachte ich mir so, du wirst belohnt dafür, dass du die letzten 30 plus Jahre viel zu viel Wrestling geschaut hast. Aber ich weiß noch, wie der das angehabt hat. Ich weiß noch, wie der ausgesehen hat damals. Und das war ein unglaublich schöner Abschied. Und im Nachgang auch die richtige Entscheidung, oder?
Ja, total. Also ich finde, das Ding hat es noch geschafft zu sagen, ey, ich kann jetzt noch ein paar Sachen machen. Ich merke, es geht schon runter. Und jetzt kriegt er den großen Abschied. Er kriegt auch noch ein Main Event. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, irgendwie in der Mitte der Card oder so, sondern du kriegst den Main Event, du kriegst die größte Darstellung, wie du dargestellt werden kannst. Du kannst mit deiner Family das machen. Alle anderen Wrestler, die involviert sind, haben sich den Allerwertesten aufgerissen. Du hattest halt dieses Gefühl, und ich finde, das schwingt halt nochmal mit. Erstmal hast du diesen Fanservice gehabt, von wegen, ey, wir machen Rückbezug auf alles, was dich ausmachte. Aber dass du auch dieses Gefühl hattest, alle, die da involviert sind, wahrscheinlich auch Backstage, aber halt auch im Match selber, die wollen mit aller Kraft, dass das ein richtig großer Abschied wird. Und ich finde, das ist gelungen.
Und das Ding hat ja auch riesige Wellen geschlagen. Nicht unbedingt das Match, aber das Sting-Retirement. Das ist ja durch alle Medien gegangen, über alle Promotions hinweg. Sogar bei WWE gab es ja, ne, ein herzlichen Glückwunsch zum Retirement-Sting. Zumindest so zwischen den Werbepausen quasi. Das war halt riesig emotional und das hat auch ganz, ganz viele von euch da, glaube ich, und uns ja auch bewegt. Das hat man sehr gut gemacht und sehr schön gemacht. Mit einem großen Knall ist man hier geendet und dann eben auch mit einem Titelträger Sting, der dann den Tag Team Title gemeinsam mit Darby Allin mitgenommen hat und dann hier feiern konnte. Und wir haben uns ja überlegt gehabt, wie machen sie es denn jetzt mit den Tag Belts? Ne? Vakantieren sie die oder sucht sich Darby einen neuen Tag Team Partner, einfach einen von den Söhnen rekrutieren? Die können auch schöne Stinger Specials springen. Nee, man hat es so gemacht, man hat den Titel vakantiert. Es gab dann ein Turnier und dann bei AEW Dynasty, was dann die nächste Show ist, gab es dann das Finale und das sollte dann eben die Young Bucks und FTR sollten da aufeinandertreffen. Ja. Man könnte sagen, es ist ja eigentlich alles schöne Dufte gewesen, ne? Aber es gab auch nach wie vor, gerade im Jahr 2024, so ein paar Geschichten, die dann negativ durch die Medien gegangen sind. Ein Punkt war zum Beispiel auch ein Sammy Guevara, der dieses ominöse Match gegen einen Jeff Hardy bestritten hat.
Ja, den gab es bei AEW noch. Ja, ja, guck mal, ganz ehrlich, jetzt, bevor du gelesen hast, wusstest du noch, von mir, ja, Jeff Hardy war 2024 noch dabei? Bei mir ist im Kopf, fühlt sich das ewig an.
Ja, bei mir auch. Ich hab's auch eher im Jahr 2023 verortet, tatsächlich. Aber es war tatsächlich noch Anfang 24. Und ja, da gab's ja dieses Match bei Rampage, wenn ich mich nicht täusche, wo Jeff Hardy sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und einen Sammy Guevara trotzdem ohne Absprache quasi seinen Finisher durchgezogen hat, was wiederum gegen die Statuten und jeglichen Menschenverstand widerspricht und dann ist er suspendiert worden. Und man muss sagen, das war ja auch nicht seine erste Suspendierung. Der hat ja schon ein paar Mal da über die Stränge geschlagen.
Wie viel hat er jetzt schon? 3, 4?
Nee, ich glaube, 3
hat er auf jeden Fall schon.
Ja, ja. Ich meine, 2020
erst mal hinkriegen, ey. Das ja. In dem Alter. Boah. Junge, lern doch mal bitte dazu.
Ja, der und ist das
so, witzige, so ein talentierter Wrestler.
Ja, und er ist ja auch wirklich aus dem Rampenlicht erstmal genommen worden. Bei AEW hat er erstmal keine größere Rolle gespielt, ist dann später im Jahr an der Seite von Dustin Rhodes bei Ring of Honor eingesetzt worden und hat dann ja, das finde ich so geil, ist bei Ring of Honor eingesetzt worden, hat aber dann bei Collision die Ring of Honor Tag Team Titles vom Undisputed Kingdom gewonnen.
Ja, Thema Verwässern vom Produkt. Oh, beim Ausblick, wenn wir noch Spaß haben, was sowas angeht. Ja, schwierig, aber allerdings muss ich sagen, wie man halt mit Sammy umgegangen ist in dem Moment, finde ich richtig, richtig gut. Weil dass man halt gesagt hat, wir nehmen dich aus dem Rampenlicht raus und das mit Ring of Honor so ja, an die Seite von Veteranen, so nach dem Motto Aufpasser, der dich ein bisschen mal auf den Boden holt. Und Nummer 3 war halt so diese gefühlte, als Zuschauer hatte ich zumindest das Gefühl, du musst es dir wieder verdienen, ins Main Roster zu kommen. Und deswegen alles okay für mich.
Und wenn der eine Rhodes nicht mehr da ist, dann nehmen wir den anderen Rhodes quasi, der auf Sammy hier aufpasst. Ja, wieso denn nicht? Ne? Also trotzdem, das war damals natürlich eine große Streitfrage. Und in der Umgang mit AEW, mit den Hardys, schwierig. Ne? Auch die Anzahl der wilden Matches, die hier bestritten haben. Ich glaube, die Hardys, wenn du die einsetzt, musst du auch ein bisschen vor sich selber schützen, gerade Jeff Hardy.
Ja, der hat ja auch Matt über Social Media die ganze Zeit immer gefordert, dass er mehr eingesetzt wird. Aber als Zuschauer, bin ich halt ehrlich, saßen wir halt immer nur davor und haben gesagt, ey, nee, lass das bitte. Ich will das nicht mehr sehen. Das ist halt so hüftsteif.
Ja, ist ähnlich. Es ist ähnlich wie, dass man Ric Flair doch auch noch in der Geschichte mit Sting eingesetzt hat. Das haben wir gar nicht erwähnt.
Und alle Angst hatten, dass er ins Rampenlicht rückt. Dann zum Glück doch nicht. Aber er war enttäuscht.
Ja. Wir haben aber gerade einen Okada angesprochen und dass man nicht so genau wusste, wohin er mit dem. Den hat man relativ schnell der Elite angeschlossen, was auch so eine natürliche Geschichte ist, weil die Bucks und Okada sind seit Beginn an befreundet, als die Bucks nach Japan gegangen sind, hat Okada die quasi unter seine Fittiche genommen und jetzt haben sie sozusagen hier den, wie sagt man denn? Ich hab's wieder auf Englisch im Kopf. Man hat die Gefallen erwidert, so nennt man es, glaube ich, auf Deutsch. Und die Bucks sind ja jetzt auch zunehmend in die Rolle der bösen EVPs hier gerutscht, lieber David. Wie hat dir das denn gefallen, dass die da plötzlich eine ganz andere Persona angenommen haben? Das war ja jetzt ja schon seit längerem hier. Aber hier sind sie dann auch wirklich noch stärker in den Mittelpunkt gerückt, muss man sagen.
Ich bin ehrlich, das ist so mit die Fehde, wo ich am meisten hertraue, weil man da keinen kompletten Plan hat oder es nicht durchgezogen hat, weil ich fand die Young Bucks können unfassbar gut unsympathisch sein. Und sehr arrogant. Weil sie
sind?
Oder vielleicht, weil sie sind, ja.
Nein, das war Quatsch.
Aber nee, sie können das sehr gut machen und ich fand das mit den EVP als Idee fand ich super. Ich fand auch, das ist ja jetzt ein bisschen alles zusammengefasst, richtig, richtig cool, als sie auch den Laden übernommen haben. sei es halt diese Kleinigkeiten, dass die das Intro, auf einmal waren halt nur die Elite-Leute zu sehen, dass die halt die Regie übernommen haben, dass sie halt immer mehr gesteuert haben. Das hat mir super gefallen. Nur wenn du halt jetzt im Nachhinein weißt, dass es halt eigentlich zu nichts geführt hat und eigentlich irrelevant wurde und dann verwässert wurde, ist halt super schade. Aber die Grundidee fand ich halt cool. Vor allen Dingen, anders als beim Undisputed Kingdom, hattest du hier eine Gruppierung mit großen Namen, die dann später nochmal erweitert wurde. Aber das waren halt alles Namen, wo du denkst so, daraus kannst du ein richtig, richtig starkes Stable machen. Das ist dann, du kannst eine richtige Machtform innerhalb der Company, gerade weil ja auch Kenny Omega auch noch als großer Name, der auch noch mitspielt.
Theoretisch zumindest. Der wurde ja dann hier erstmal aus der Gruppe geworfen.
Ja, aber das meine ich halt, der ist halt involviert. Du hast halt große Namen involviert. Und das finde ich halt bei sowas sehr wichtig. Und du hast halt gedacht, ey, da baut man was Großes auf.
Ja. Adam Page hat man erstmal suspendiert und Kenny Omega hat man aus der Gruppierung geworfen. Der ist ja quasi, hat im Dezember 2023 sein letztes Match gerestelt, wegen dieser Divertikulitis-Erkrankung. Da war er ja auch wirklich ja zwischen Leben und Tod. So krass muss man es ja einfach sagen. Ja. Wie sehr hat der Verlust von Kenny Omega AEW im Jahr 2024 geschadet, David?
Ich finde nicht so viel vor der Kamera. Ich glaube aber Backstage. Weil ich glaube, dass ein Kenny Omega noch mal ein bisschen mehr Einfluss genommen hätte auf Entwicklung, aber halt die Problematiken, die halt vorliegen, also man hat halt klar diese Stärken auf der einen Seite, aber diese Problematiken haben sich halt das ganze Jahr durchgezogen. Dann ist es nicht so, dass man sagt, also ab dem Moment, wo Kenny Omega weg war, ist das so passiert, sondern es war halt schon von Anfang an. Es ist natürlich für die Ratings oder für die Aufmerksamkeit doof, dass du halt mit den größten Namen weg hast. Andererseits hatten wir wieder das Thema, nimm den Fans was weg, umso größer der Bass, wenn er zurückkommt. Und mein Gedanke war halt, okay, du schreibst ihn raus, du nutzt das, um halt die EVPs halt noch böser und noch unsympathischer zu machen. Und irgendwann, hoffentlich kommt er zurück und dann hast du halt diesen großen Moment, dass du halt darauf hinsteuerst, da ist dann dieses Stable vorhanden, wahrscheinlich sind die bis dahin eskaliert, so das Fantasy-Booking im Kopf. Und dann ist Kenny Omega da, der große Retter. Und dann, boom, hast du direkt einen Bass sondergleichen. Aber das ist halt alles so nicht gekommen. Aber ich glaube, Backstage ist sein Ausfall am wichtigsten gewesen.
Meine Theorie ist ja auch immer noch, das ist ganz weit vorgegriffen gegen Ende des Jahres, wo wir dann die Death Riders ja als große Bedrohung, die AEW zerstören möchte, hier haben. Da gab es ja auch kurze Momente, wo die Elite quasi mit dabei gewesen und gezögert ist, sich zurückgezogen hat. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, dass quasi die EVPs sich wieder zusammenfinden, um diese Bedrohung quasi einzudämmen und dieser Bedrohung Herr zu werden. Und ich glaube auch, dass die schwere Erkrankung von Kenny Omega diese Geschichte so ein bisschen in Stocken gebracht hat. Ich glaube, dass man es viel früher gern gemacht hätte. Aber ja gut, der muss ja auch erstmal wieder gesund werden. Und jetzt werden wir es ja sehen, wenn wir den Podcast hier aufnehmen, dann liegt das Comeback von Kenny Omega, ja, findet an dem Wochenende statt, wo der Podcast hier erscheint. Mal gucken, wo da der Weg hinführt. Deswegen wird es da auch ganz spannend sein, wenn wir dann den Ausblick auf das Wrestling-Jahr noch bringen. Aber das war auf jeden Fall schon mal der Punkt, wo dann die Elite stärker ja in den Fokus gerückt ist und die EVPs hier auch ihre Macht haben spielen lassen. Was wir ja auch gesehen haben, Anfang März ist natürlich die Konfrontation von Bryan Danielson und Will Ospreay und jede Menge knusprige Taschentücher bei der Internet-Wrestling-Community. Oder?
Aber zu Recht. Vor allem, ich fand, in dem Moment wusstest du, oder hast du gemerkt, von so, ey, Bryan Danielson war eh präsent.
Ja.
Und das zu Recht. Aber in dem Moment hast du gemerkt, die haben mit dem dieses Jahr was Großes vor. Da macht es nochmal richtig Bumm.
Ja.
Und dann hattest du diese Konfrontation, und ich bin halt ehrlich, als du halt dieses Gefühl hattest, alles klar, ich weiß, was das nächste Match ist. Also Sarah hat auf der Couch so rumgeschwungen, oh ja, oh ja, oh ja. Und ey, das ist so, es gibt so Konstellationen, wo du einfach weißt, egal ob Promo oder Match, die werden abliefern. Da kann nichts schief gehen. Es wird nichts schief gehen. Und das war dieses Match und diese Konfrontation. Und ey, ich nehme es vorweg, das war der Hammer. Und ich springe ein bisschen, aber diese Endsequenz bei diesem Match von den beiden, ne? Diese letzten 5 Sekunden, was das für Bilder waren, werde ich nicht vergessen. Es ist mit einem meiner Lieblingsfinishes, was es hier in Matches gab.
Es ist auch eine fantastische Story gewesen einfach. Und es war ein fantastisches Match. Ja, das war halt eben unglaublich gut. Auch dann die Art und Weise, wie man den Tiger Driver 91 dann hier integriert hat quasi in dieses Match.
Nee.
Und dann auch in der weiteren Geschichte. Das ist ja nicht nur das, was hier verwendet worden ist. So, das werfe ich AEW oftmals vor, dass man sagt, ja, wir verwenden krasse Aktionen, aber die spielen halt keine Rolle. Hier hast du eine krasse Aktion verwendet und hast die gleichzeitig mit den Figuren verbunden, mit Will Ospreay, aber auch eben mit Bryan Danielson.
Und ja, auch, die, Entschuldigung fürs Wort fallen, aber das ist halt wieder der Punkt, Will Ospreay kann halt nicht nur High-Flying, sondern der kann halt auch Stories erzählen.
Ja.
Und hier hat man genau das gemacht, wofür du als Fan doch Wrestling liebst. Du baust etwas auf und irgendwann, man nimmt es dir weg, man begründet es aber, und aber irgendwann weißt du genau, wenn dieser Move kommt, wird jeder Wrestling-Fan, der es die letzten Monate oder Wochen geguckt hat, ausrasten, weil er genau weiß, das ist er, das ist der Moment.
Ja, super. Das ist ja auch für Will Ospreay so eine wie so eine Atombombe, ne? Die hast du irgendwo in deinem Arsenal, aber du weißt genau, ich darf sie einfach nicht verwenden, ne?
Nee, drück den Knopf, nein, ich will nicht. Auch dieses, ich mag es beim Wrestling, wenn du so einen Move hast, wo du weißt, das ist der gefährlichste ever.
Ja.
Und was ich beiden allerdings vorwerfen muss, ganz ehrlich, die beiden haben leider Gottes das Talent, Verletzungen so zu verkaufen, dass du als Zuschauer denkst, verdammt, da ist gerade wirklich was passiert.
Ja.
Und das haben die beiden komplett ausgeschlachtet.
Das stimmt. Das war hier mit dem zuckenden Arm auch von Bryan Danielson, ne? Übel, ja.
Aber auch hier Longtime Storytelling. Bei Bryan Danielson über das ganze Jahr hinweg, dass du halt gesehen hast, so, ey, die Kraft lässt immer mehr nach, der Arm macht immer weniger mit.
Ja.
Und du siehst das halt durch. Aber genau das hat sich halt über Monate gezogen. Das war super.
Ja. Deswegen ganz große Geschichte. Genauso dann wie auch natürlich das große Debüt von Mercedes Moné bei AEW. Das war nämlich dann die dritte große, ganz, ganz große neue Verpflichtung bei AEW Dynamite Big Business damals, die auch gleich angekündigt hat, ach ja, übrigens, ne, wenn ich treffe dann auf die amtierende Titelträgerin, amtierende TBS Championess bei Double or Nothing. Rückblickend, wie siehst du hier das Comeback von Mercedes Moné von Sasha Banks?
Man kann von ihr halten, was man will. Also ich weiß, dass sie halt so sehr stark die Wrestling-Fangemeinschaft splittet. Aber ich finde, ihre Verpflichtung ist mit so das Wichtigste, was hätte für die Women's Division passieren können. Weil ich finde, genau ab dem Moment hast du gemerkt, der Fokus geht mehr darüber. Und ich finde auch, dass die ganze Division ein bisschen davon profitiert hat. Und im Laufe des Jahres gab es halt mehrere Wrestlerinnen, die sich deutlich gesteigert haben und diese Star-Appeal hatten. Und sie ist vielleicht nicht die beste Talkerin, aber sie hat halt diesen It-Faktor.
Ja.
Und den würde ich halt nicht unterschätzen. Und die Matches, die sie halt hat, waren großteils, außer ein großes Match gegen Britt Baker, echt gut oder richtig stark. Aber sie hatten vor allen Dingen dieses Big-Time-Feeling. Das hast du bei Frauen-Matches sehr selten in den letzten Jahren. In diesem Jahr habe ich öfters. Deswegen finde ich die Verpflichtung und das Debüt richtig. Ich fand es auch sehr, sehr klug, nicht zu sagen, ey, ich gehe auf den Haupttitel, sondern ich gehe quasi auf den Zweittitel, weil du dann halt sie aufbauen kannst als diese starke, dominante, Entschuldigung, aber ist halt ihr Charakter Bitch, die den Titel trägt, aber trotzdem gibst du dadurch den anderen Wrestlerinnen die Chance, um diesen Haupttitel zu kämpfen und daran zu wachsen.
Ja.
Also für mich eine super Verpflichtung und ich fand das Debüt nicht spektakulär, aber bedeutsam.
Ich glaube auch, da waren alle so ein bisschen underwhelmed, weil man hat sich, glaube ich, mehr von erwartet. Und von wegen In-Ring-Fähigkeiten, kleine Empfehlung hier am Rande. Man muss ja inzwischen bei AEW einfach über den Tellerrand hinausschauen. Empfehle ich New Japan Strong Style Evolved aus diesem Jahr, wo Mercedes Moné gegen Hasuki im Main Event gewrestelt ist. Fantastisch. Wahrscheinlich das beste Frauen-Wrestling-Match auf amerikanischem Boden in dem Jahr. Muss man einfach mal so sagen. Fantastisches Ding. Wir springen noch so ein bisschen weiter, was so die kleineren Geschichten angeht. Wir haben ja so eine fortwährende Story zwischen Adam Copeland und seinem ehemaligen Best Buddy Christian Cage gehabt. Auch da ist man ja quasi erstmal auf diese alten Wege wieder zurückgegangen. Ja gut, dann schmeißen wir die beiden zusammen. Und die haben ja auch eine interessante, brutal blutige Fehde sich teilweise geliefert, die dann ja auch
ein Quick-Match,
ja, ein Finale gefunden hat, muss man sagen.
Also es hat funktioniert. Die Storyline hat funktioniert. Der Charakter von Christian Cage war eh super. Ich finde eh, das ist so der geheime Papi, also der geheime Bester. Der hat schon sehr, sehr viel gerissen dieses Jahr.
Ja.
Und das I Quit Match war fantastisch. Das hättest du so 1:1 beim Pay-Per-View bringen können, hättest gesagt, ey, mega Match. Das war genau richtig und hat gepasst und Copeland hatte seinen Spaß. Nein, es war toll. Also ich kann da nicht meckern. Die Fehde war gut und der hatte vor allen Dingen einen richtig geilen Abschluss.
Ja. Das auf jeden Fall, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also das war wirklich dann der große Bang hier nochmal zum Ende hin. Daraus wurde ja dann die Cope Open Challenge, die dann ja einen Adam Copeland hier etabliert hat, wurde unter anderem später im Verlauf zum Beispiel von Matt Cardona angenommen, ehe er dann ja in eine Fehde mit dem House of Black eingegangen ist. Und das soll sich dann ja Richtung Dynasty dann auch stärker manifestieren, wo es ja dann ein Six-Man-Match gegeben hat, was ja dann auch dann Adam Copeland verloren hat. Aber später hat man ja immer wieder Elemente aus dieser Brood-Story mit aufgegriffen. Und da muss ich jetzt wirklich noch weiter vorgehen, eigentlich schon fast von Richtung Double or Nothing, Cage-Match und so. Ja, da hat man sehr viel Schönes gemacht. Wir haben Gangrel wieder gesehen. Wir haben dummerweise auch einen Adam Copeland gesehen, der vom Käfig gesprungen ist.
Der aber auch anschließend zumindest zu glücklicherweise gesagt hat, ja, beim nächsten Mal sollte ich vielleicht an mein Alter denken, wenn ich sowas vorhab. Ja. Das trifft das eigentlich sehr gut. Aber was du trotzdem gemerkt hattest, gerade bei der Fehde mit Christian, ich fand, Adam Copeland wirkte so ein bisschen wie so ein Kind im Süßigkeitenladen.
Ja.
Wo man sagt, vorhin, du kannst das alles machen, was du möchtest. Und der wirkte so, als wenn er den Spaß seines Lebens hat. Dass er sagen kann, ey, ich will gegen den wrestlen, ich will gegen den wrestlen, ich will gegen den wrestlen. Und er hat es halt gemacht.
Ja. Zugleich muss ich sagen, er fühlt sich nicht mehr so groß an, wie er das mal gewesen ist, oder?
Nein. Also aber ich glaube, das ist auch nicht mehr möglich. Das hat er aber selbst bei WWE am Ende nicht mehr.
Ja, ja.
Das kommt aber einfach im Alter. Irgendwann bist du halt, wenn du ihn als Attraction bringst, so einmal alle 6 Monate, dann hast du das noch. Aber wenn du halt sagst, ey, er will noch einmal regelmäßig wrestlen, und zwar eben genau das war ja der Grund, warum er rübergegangen ist, er wollte regelmäßig wrestlen, dann wird er diesen Wow-Faktor verlieren. Das ist aber normal. Also das finde ich auch nicht so schlimm, weil ich finde, du hast trotzdem mit ihm einen Namen, mit dem kannst du Leute aufbauen. Und genau das hat er eigentlich auch gemacht, dass er halt oft Gegner hatte, die halt nicht dieses Mega-Standing hatte, aber so ein bisschen daran wachsen konnten bei ihm.
Das stimmt. Gerade auch in Folge dieser Open Challenge. Er hat auch immer mal wieder wirklich witzige und auch skurrile Matches teilweise hervorgebracht. Ne? Aber ja, bin ich bei dir. Ansonsten, was haben wir im März noch gesehen? Eddie Kingstons Titelregentschaft endete. Also diese Multititelregentschaft. Bei Dynamite verlor er die Continental Championship an Okada. Dann Anfang April noch die ROH World Championship an Mark Briscoe. Das war damals bei Supercard of Honor. Und dann hatte er auch noch die letzte Geschichte, war ja dann gegen Gabe Kidd bei Resurgence, wo er sich dann auch gleich noch, das war die Never Openweight Championship, die er auch noch gehabt hat, wo er sich dann auch noch das Bein gebrochen hat. Und dann war alles vorbei.
Dann ging es bergab, vor allen Dingen war da eigentlich im Moment, war ja ein großer Engel gedacht.
Ja.
Aufbau. Ja, sehr schade. Ich finde zumindest bei Ring of Honor hattest du halt den richtigen Champion dir ausgesucht. Beim Continental Championship habe ich gedacht, oder haben wir, glaube ich, alle gedacht, okay, jetzt legt man mal ein bisschen Fokus auf Okada und etabliert ihn. Ich fand halt, der Gewinn war zu früh, weil Okada hat noch nicht funktioniert.
Ja.
Aber schlimmer fand ich, dass danach eigentlich, ey, ich hätte dir nicht sagen können, dass er den schon im März gewonnen hat, weil so viel auf verteidigt hat er den auch nicht. Oder vor allen Dingen, er hatte keine Fehde. Okada hat es geschafft, ein Belt zu haben, ohne eine einzige Fehde bis jetzt.
Ich glaube, da hat man gehofft, dass der einfach aufgrund seines Namens und aufgrund der Backstory mit einem Belt besser aussieht. So, da funktioniert der besser, ne? Aber war halt leider nicht so.
Ne? Nee.
Nicht so wirklich. Wir haben auf jeden Fall dann auch Ende März klar gesehen, wer dann gegen Samoa Joe antreten wird. Swerve Strickland hat sich hier den Number One Contender Spot geholt über einen Sieg gegen Konosuke Takeshita. Und du hast gerade schon die Damen angesprochen. Da will ich auch zwei Namen hier nochmal hervorheben.
Ich wollte das auch gerade machen. Gut, hau raus.
Willow Nightingale und auch Julia Hart, glaube ich, sind auch zwei Namen, die man hier absolut nochmal hervorheben muss, oder?
Total. Also ich würde sogar noch eine Sky Blue mit reinpacken.
Ja.
Und Mariah May und Toni Storm auch und generell viele. Aber Willow ist auf jeden Fall Shootingstar schlechthin des Jahres, weil sie hat wahnsinnig gute Matches abgeliefert. Das Standing, was nicht so leicht ist bei einem Gimmick, wo du halt sagst, ja, ich klatsche und ich bin am happy smilen. Sie hat mega connected mit der Crowd, immer mehr. Sie hat verschiedene Seiten gezeigt. Sie hat absolut diesen Sprung gemacht zum Star. Und bei Julia Hart absolut auch so. Und die ist noch richtig, richtig jung.
Ja.
Und wenn du bedenkst, wie sie angefangen hat, ey, als Cheerleaderin, ohne Charisma, also die hatte halt so viel Charisma wie Toastbrot.
Ja.
Und dann dieser Gimmickwechsel und die hat sich halt in dieses Gimmick hineingesteigert. Und auch ihre Matches sind immer noch nicht so, dass man sagt, ey, ach, Bananen. Aber du hast halt bei ihr gemerkt, diese Entwicklung. Und dass sie wirklich daran arbeitet wie sonst was und es funktionierte. Und das tat dieser Division so gut, wo wir sagten, ey, das war immer so das größte Problem bei AEW, war immer die Women's Division. Und auf einmal kann ich dir auch spontan 6, 7 Namen nennen, wo ich sage, ey, die können ruhig einen Titel halten, habe ich kein Problem mit.
Ja.
Das ist hier passiert und mit Willow gegen Julia Hart hattest du halt genau diese Konstellation der beiden aufstrebenden oder beiden gewachsenen Stars. Super. Ja. Also das ist wirklich was Positives.
Da natürlich auch viele blöde Verletzungen, die dazwischen gekommen sind. Ne? Julia verletzt, Sky Blue ja auch verletzt. Also es ist alles ein bisschen blöd, aber da sieht man eben auch, wie viel Potenzial da noch mit drinsteckt. Und du hast eben auch noch andere Frauen. Im weiteren Verlauf soll noch eine Camille verpflichtet werden, die sie dann an Seite von Mercedes Monet gestellt haben. Auch eine Queen Aminata ist eine gute. Ne? Und du hast auch noch...
Ey, total.
Bei, und wenn du mal zu Ring of Honor schaust, so, ne, du hast dann eine Billie Starks, du hast eine Athena zum Beispiel auch noch da. Die hast du theoretisch noch in der Hinterhand, wenn du irgendwann mal sagst, ja, wir haben Platz für die. Also da ist auch noch genug Potenzial, genug neue Namen sind einfach noch da. Und das ist schon krass, weil im Endeffekt, ich bin jetzt mal ganz spöttisch, die beste Women's Fehde innerhalb dieses Kosmos hat bei Ring of Honor stattgefunden. Ich sage nämlich gegen Athena, gegen Billie tatsächlich.
Naja. Ja, gut, ich meine Fehde des Jahres ist sogar eine andere. Also unsere global auf Frauen und Männer bezogen. Das ist halt für mich Toni Storm, Mariah May.
Ja.
Dafür war das einfach zu lange und zu gut erzählt. Etwas, was ich genau so möchte, was über Monate, es fängt mit einem Teaser an, die Teaser werden mehr, die Spannung steigt. Es gab den besten Heel-Turn, den ich bislang in meiner Women's Division gesehen habe, weil er einfach so richtig, so, das fühlte sich richtig an.
Ja.
Und dann hattest du einen Payoff, der richtig, richtig stark war. Also deswegen, das ist meine Fehde des Jahres.
Kann aber ich, jetzt aber ich bin gespannt, ob wir noch den, also für mich ist die Fehde halt noch nicht vorbei. Das ist halt das Ding. Wir haben jetzt Toni Storm, die unter Amnesie leidet.
Was und ich bin gespannt. Was sie richtig, richtig gut macht.
Ja, aber ich bin gespannt, ob man da noch den Twist dann irgendwann macht und diesen Sprung geht. Aber das ist Zukunftsmusik, da können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Jetzt machen wir erstmal hier noch weiter. Ich sehe schon, das wird eine Überlänge hier.
Jetzt kommen wir zur Vergangenheit, bösen Vergangenheit.
Yes, weil im April 2024 holte AEW auch mal wieder die Vergangenheit aus dem Vorjahr nämlich ein. Nämlich ein gewisser CM Punk war bei Ariel Helwani im Podcast zu Gast und hat da logischerweise auch über AEW gesprochen. Wir haben auch damals groß darüber berichtet, müssen wir nicht jetzt nochmal en Detail drauf eingehen. Aber er hat da nicht viele gute Haare dran gelassen. Auch wenn er am Ende gesagt hat, nee, die positiven Aspekte überwiegen die negativen, hat er trotzdem Sachen gesagt. Ja, wie Tony, ne, der ist halt kein Boss, der ist halt ein netter Typ, aber der ist halt nicht wirklich so jemand. Ne? Und auch das AEW, die sind ja nicht da, um Business zu machen, um Geld zu verdienen, sondern es ist halt irgendwie was anderes, hat sich über die Organisation beklagt und so weiter und so fort. Und dann brach dadurch nochmal die wilde Schlammschlacht aus, oder?
Ja, das ist ein bisschen wie, was ich, wenn du siehst, wie deine Eltern streiten, lassen sich scheiden und dann kommt dieser Rosenkrieg oder beim befreundeten Paar, ich glaube, das ist vergleichbarer, die sich getrennt haben, beide reden schlecht übereinander und am besten kommen dann noch irgendwelche Freunde, die sich dann auch dazu veranlasst sehen, auch was zu sagen. Und genauso fühlt sich das an und ich finde das halt alles einfach nur schlimm und vor allen Dingen auch noch belanglos, aber du musst es halt eigentlich in den Fokus nehmen, weil die Leute, wir merken das ja bei allen auch, interessiert das, was gesagt wurde und wer hat jetzt was, über den hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Aber im Endeffekt gibt es da nur Verlierer.
Ja.
Und das Ding war einfach nur, wo ich innerlich schon längst dachte, lass doch mal gut sein. Ich habe das schon damals gedacht, als Punk nochmal zurückkam und dann halt direkt der erste Promo bei Collision so hielt. Als Fan hatte ich schon so lange damit abgeschlossen. Ich wollte einfach so sagen, ey, komm drüber hinweg, sei mal erwachsen. Und die Sei mal erwachsen hat halt gar nicht funktioniert. Und zwar von allen Seiten nicht. Weil Punk muss ja unbedingt nachtreten, ohne jeden Grund. Wo du dafür denkst, so, steh doch drüber und lass es gut sein. Er ist halt
gefragt worden. Ne? Und ich finde es auch übrigens von Ariel Helwani, finde ich total logisch, dass er dann auch fragt. Also wenn du den zuerst hast.
Aber dann sei halt souverän, lass es raus. Aber es ist ja dann so diese Kettenreaktion, wo du einfach denkst, so,
ja, ja.
Sind wir hier im Kindergarten? Adam Copeland, der dann halt seine Rede hält, die 100%, also es fühlte sich sehr authentisch an. Es war nur deplatziert. Ich möchte das nicht unbedingt hören. Dass er ja hierfür AEW und hier kein negatives Zeug, aber genau wenn du halt davon sprichst, ja, alle sind ja negativ, stärkst du ja eigentlich nur die Hater und sorgst für noch mehr Diskrepanz. Ja, aber dann kommt Tony auch noch irgendwann auf die Idee, ey, wir haben noch Videomaterial, lass auch mal. Dass diese Geschichte nicht aufhört. Ich warte nur darauf, dass 2025 irgendwann mal angefangen wird, ey, wir haben noch WhatsApp-Nachrichten, ne? Ja. Wisst ihr noch damals? Jetzt erzählen wir mal, was wirklich passiert ist. Und denkst einfach nur so, hört mal bitte auf, das ist zu lange her.
Und boah, es ist halt schlimm. Es ist halt genau das habe ich damals auch schon gesagt. Es hat hier niemandem geholfen. CM Punk hat es nicht geschadet, muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, CM Punk hat gerade sehr, sehr gute Zeit bei WWE. Der fühlt sich da, glaube ich, pudelwohl. Und das sei ihm auch gegönnt, muss man ganz klar sagen. Jedem sei gegönnt, dass er Spaß an seinem Job und
sagt. Nicht einfach mal drüber stehen. Entschuldigung, ist im Wort. Warum kann man nicht einfach mal darüber stehen, einfach mal sagen, ich bin mittlerweile nicht mehr 20. Ich sage einfach so, ey, das Ding ist Vergangenheit. Und in dem Moment gewinnst du für mich sogar.
Ja.
wenn einfach mal einer sagen würde, ist abgeschlossen, ist gut, jeder hat Fehler gemacht, doof gelaufen, würde ich sagen, wow, die Person hat ein Standing gewonnen bei mir. Stattdessen, nein, wir müssen alle noch mehr reden.
Ja, also wir hatten Adam Copeland mit seiner Brandrede dann, der sich nochmal für Pro-Wrestling ausgesprochen hat, der nochmal klar gemacht hat, AEW ist gut fürs Pro-Wrestling und ich liebe Pro-Wrestling und deswegen ist auch AEW gut. Und dann greife ich jetzt ein bisschen vor, eine Woche quasi bei Dynamite, gab es ja eben dann diese Geschichte mit dem Backstage-Bildmaterial von All In, wo es ja eben den Streit zwischen CM Punk und Jack Perry gegeben hat. Und wenn man ehrlich ist,
wer kam auf diese Idee?
Also A, wer kam auf diese Idee? Die Bucks und Tony Khan, wenn ich mich nicht komplett täusche, aber B, es war jetzt auch nicht so gravierend, was da zu sehen gewesen ist. Du hast gesehen, dass die beiden gestritten haben, dann wurde ein bisschen geschubst, dann ist Samoa Joe dazwischen gegangen, dann konnte man ein bisschen erkennen, dass CM Punk zu einem Tony Khan gebrüllt hat, aber es war jetzt auch nichts, wo man gesagt hat, boah, krass, was da ist, das war jetzt die Riesen-Mega-Enthüllung. Es hat noch mal
da am Ende, Chris Hero war das, ne? Der auch da war, oder?
Ja.
Ich glaube, diese eine Sekunde, wo du den gesehen hattest, das hat eigentlich alles gesagt, weil er hatte nur die Hand vorm Gesicht gehalten und so, oh. Und genau das habe ich nur gedacht. Das ist so, wenn du schon nicht das Spektakulärste hast, lass es doch weg und auch wieder da. Zeig doch einfach mal als Company, dass du erwachsen bist und steh da drüber. Das ist so dieses, wie bei uns im Podcast, weißt du, du redest und du weißt ganz genau, der Depp auf der anderen Seite will das letzte Wort haben. Und das hört dann nicht auf, weil du möchtest das auch. Und es geht hin und her. Und wir hören einfach nicht auf, weil einer muss immer das letzte Wort haben. Das ist so Banane.
Ja. Nein, also das hat hier niemandem geholfen. Ich glaube, so viel können wir sagen. Es hat niemandem geholfen. CM Punk hat es nicht geschadet, das wollte ich sagen. Aber AEW hat jetzt auch keinen großen Boost gegeben. Die haben einmaliges, kurzes, besseres Rating bekommen. Natürlich war die Internet-Bubble aufgebracht. Und Tony Khan hat sie auch noch mal befeuert durch die entsprechende Tweets und so. Auch das wiederum,
der muss echt aufhören zu tweeten, ne?
Twitter-Game, X-Game, schwierig, ne? Wissen wir. Und dann wurde ja die ganze Geschichte ja auch quasi auf die Storyline umgemünzt. Wir haben gerade dieses Tag-Team-Tournament angesprochen. Da haben ja dann die Young Bucks gesagt, ja, wegen dieser Auseinandersetzung, wir konnten uns dann nicht mehr auf das Match gegen FTR konzentrieren. Und deswegen, es war ein sehr unruhiger April. So kann man es, glaube ich, auch sagen, weil, David, da gab es auch noch Entlassungen, die da stattgefunden haben. Und das war ja für AEW-Verhältnisse, also hat es ja davor noch nie gegeben, also gerade in dieser Größenordnung.
Ja, unter anderem ist Stu Grayson. Man muss dazu sagen, eigentlich ist es ja nicht so überraschend gewesen. Weil
nee, natürlich nicht.
Wir haben schon, glaube ich, im allerersten Jahresausblick, damals bei AEW gesagt, irgendwann wird es da auch Entlassungswellen geben. Das ist halt normal, weil Verträge laufen aus oder man hat einfach ein zu volles Roster und nicht jeder hat noch seinen Platz. Und dann gab es halt diese Entlassungswelle und du denkst, ja, hat mich jetzt emotional nicht berührt, weil ich einfach dachte, ja, das ist halt normal und es hat auch jetzt keinen Superstar erwischt. Allerdings hat man halt echt ins Fettnäpfchen getreten, dass du einfach sagst, ja, Anthony Henry ist halt da und der ist verletzt und man lässt ihn, während er verletzt ist.
Ja.
Und das ist halt einfach, du kannst es rechtlich machen, es ist halt nur einfach dumm.
Ja. Und deswegen, da war viel, viel Chaos, so hat sich angefühlt, wieder viel Unruhe. Man hat eigentlich gehofft, dass nach dieser ganzen Punk-Geschichte, das lassen wir jetzt zurück und wir fangen jetzt neu an und wir versuchen unser Produkt jetzt wieder wirklich zu streamlinen. Man hat ja auch gemerkt, dass sich was verändert hat, sowohl optisch als auch von der Erzählweise her. Oh, das Produkt wirkte wieder geradliniger als das vorher gewesen. Ich meine, wir hatten keine großen ungeplanten Titelvakantierungen oder sonst irgendwas. Das war alles, wo du sagst, ja, wir haben wieder so ein bisschen mehr Ordnung im Produkt, was wir 2023 so ein bisschen kritisiert hatten. Nichtsdestotrotz, hier war es aber wieder mittendrin in der Schlammschlacht. Und natürlich wird das von beiden Seiten ja dann auch mit aufgenommen.
Es nimmt ja auch den Fokus weg.
Ja.
Das ist so selbstgemachtes Problem, was du nicht hättest haben müssen, weil ich fand zum Beispiel, der März war richtig stark. Und wir haben uns ja danach gesehen, okay, jetzt wieder ruhige Fahrwasser, jetzt hat man das Gefühl, man geht in Richtungen, man hat einen Plan, jetzt fängt man damit an. Und dann geht das Ganze wieder los. Und das ist halt schwierig.
Ja, das war schwierig. Genauso, es gab ja dann auch noch so eine Geschichte mit Will Ospreay, der hier dann nochmal on-air gegen WWE und Triple H geschossen hat. Triple H ja auch mit dem Interview, ich meine, es war im Rahmen des WrestleMania-Wochenendes, wo er auch gesagt hat, so, ja, manche Talents wollen halt eher so den leichten Ausweg nehmen, ne, und das einfache Geld sozusagen, weil der Will Ospreay auch vorfeld gesagt hat, ja, dass AEW ihm den besseren Deal gemacht hätte.
Aber das tat euch auch nicht weh, das war so ein Beisatz, wo du denkst, ja,
komm. Ja, aber ich finde, in der aufgeheizten Stimmung ist es natürlich dann schon, da wurde halt auch viel auf die Goldwaage gelegt, darf man auch nicht vergessen, also wie es dann nochmal ist. Aber naja, machen wir weiter auf unserem Weg in Richtung Dynasty, was da noch so passiert ist. Zum einen auch Anfang April gab es nochmal Jericho und Hook zum ersten Mal im Team. Yay!
Yay!
Und
oh mein Gott, wir hatten dieselbe Idee. Das ist so schlimm.
Und Trent Barretta turnt gegen die Best Friends, gegen Orange Cassidy und gegen Chuck Taylor.
Was auch alles richtig, das war zum ersten Mal wirklich mal, dass er interessant wurde.
Ja.
Und den Weg, den man gegangen ist, war auch gut. Und dann war einfach so, was ist denn jetzt da raus geworden?
Ja, nix. Nicht wirklich was.
Gar nichts.
Nö. Es gab ja ein Match gegen Chuck Taylor und dann war er quasi ja, wurde er aus den Shows geschrieben. Ja, da war er immer wieder da.
Ja, und da war er wieder weg.
Ja, deswegen. Es ist alles eine schwierige Kiste. Chuck Taylor, auch jemand, der mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hat. Also von daher. Ja, aber vor allem wollte man hier Orange Cassidy auch nicht schlecht aussehen. Das ist, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube, man wollte Trent auf der einen Seite in eine andere Richtung drücken, aber zugleich war Orange Cassidy, der ist halt eine Marke. Und da auch durch seinen langen Title Run als International Champion, der ist ja schon einer von den Standouts von AEW mit dem Gimmick. Der ist wirklich jemand, der einen extremen Wiedererkennungswert hat. Nur Trent eher nicht so.
Nee, Trent hat auch nicht so dieses Charisma. Aber du hast mir zumindest gedacht, gerade das Chuck Taylor Match, das war halt schon brutal und gut.
Ja.
Dass es allerdings halt bei der kleinen Show ist und nicht bei Dynamite, dann hast du schon gewusst, alles klar, ich weiß, wo das Standing ist.
Ja, nee, deswegen. John Moxley hat sich noch die IWGP Championship geholt bei New Japan Windy City Riot von Tetsuya Naito. Ist sehr ungewöhnlich gewesen natürlich, weil dass da quasi US-Talent den größten Belt der Promotion trägt, ist eher selten. Da waren zum Beispiel so Namen wie Brock Lesnar hat den auch mal gehalten. Aber es ist grundsätzlich eher selten und das hat auch innerhalb von New Japan für sehr viel Kritik gesorgt, weil der natürlich dann auch nicht so oft da gewesen ist und nicht so oft das Ding repräsentieren konnte. Dann waren wir bei Dynasty angekommen. Und bei Dynasty haben wir das Comeback von Jack Perry gesehen, lieber David, der sich auch der Elite angeschlossen hat.
Und da mal Lob an die Kameraarbeit. Die Umsetzung war verdammt gut. Also das war wirklich gut. Du hast halt diesen Eingriff gehabt, ein Kerl mit Hoodie und Maske. Und dann wird die Maske abgezogen. Du siehst halt Jack Perry und da auch wieder ein Kompliment. Dieses unfassbar unsympathische Grinsen, ne? Dieses so selbstgefällige Grinsen, das hat geballert. Das hat bei mir total geballert. Ich habe nur gedacht, alles klar, Stable passt und er ist wieder da und das war auch so ein shocking Moment, aber wo du halt dieses Gefühl hast, hier, bumm, etwas Großes losgetreten.
Ja.
Also das fühlte sich richtig an und generell fand ich bei Dynamite, hattest du ja eh dieses, hier wird was Großes losgetreten, weil Will Ospreay gegen Danielson, wie gesagt, mega und wenn man es nicht sehen möchte, soll man zumindest die letzten 10 Sekunden sehen. Das war wie bei Dragon Ball. Unfassbar gut. Und genauso halt auch Swerve auch, der den Titel geholt hat.
Ja, ganz wichtiger Moment.
Und, aber auch dieser Moment, die Fans waren ja auch gierig darauf.
Ja.
Überleg mal, wie oft wir dann den Podcast vorher hatten. Wir hatten das ja schon viel früher so. Ja, jetzt muss er den holen. Dann bei Triple Threat, jetzt muss er den holen. Und du hattest diese Angst, so, ey, bitte verpasst das, diesen Moment nicht. Und jetzt war wirklich dieses, jetzt muss er den kriegen. Und alle wussten es eigentlich schon. Und dann ist der Moment und du freust dich ja trotzdem so dermaßen. Und es war ein richtig starkes Match. Es war nicht sein Bestes. Aber dieser letzte Moment, wo er dann endlich diesen Moment hat, diesen Titel hat, und du genau merkst, das ist er, das ist der Star.
Ja.
Und das sowas von verdient. Es ist nicht so, ja, weil er Booker-Liebling ist, sondern das hat er sich verdient und es war ein großer Moment und ein schöner Moment.
Ja. Auch Willow, die sich hier von Julia Hart die TBS Championship geholt hat, auch das war ein gutes Match und war vor allem auch ein wichtiges Match. Ein wichtiges Zeichen auch, dass sie hier den Belt geholt hat. Und man wusste dann auch so, okay, auch da wird man wieder fürs Zuschauen belohnt, weil natürlich Willow gegen Mercedes Moné in einem Match gegen Willow hat sie sich damals verletzt. Das heißt, das kann man wiederum so aufführen. Die beiden haben eine Geschichte miteinander. Macht Sinn, ne? War ich da absolut d'accord. Toni Storm gegen Thunder Rosa. Thunder Rosa hat sich vorher so ein bisschen nebenbei quasi die Number One Contender Spot geholt. Hier auch gegen Match gegen Mariah May, meine ich, war es.
Die funktioniert seit ihrem Comeback gar nicht bei mir.
Nee, gar nicht.
Also wirklich, da ist die, als man auf die Idee kam, erstmal, sie kommt zurück mit einer anderen Frisur und auf einmal so eine Weichspielmusik und du dachtest, das war so die einzige im Roster, wo du denkst, ja, die ist komplett Hardcore. Und dann alles war so Seiten, wie war so austauschbar. Und die Matches war irgendwie war so komplett die Luft raus. Und das hat sich das ganze Jahr für mich durchgezogen. Ich habe es kein einziges Mal, wo ich dir sagen kann, ey, Thunder Rosa hat das richtig abgeliefert.
Ich habe ja World's End nach euch gesehen. Ich habe es an dem Tag nicht geschafft. Und ich wollte noch geschrieben haben, so seit wann ist Thunder Rosa eigentlich so langweilig geworden? So ganz ja, böse.
Seit ihrem Comeback. Also ich finde das wirklich. Super, oder? Vielleicht war die auch schon immer so, hat nur profitiert davon, dass die Division so schlecht war oder schwach war. Aber ich finde halt, du hast in diesem Jahr gemerkt, dass halt bei Thunder Rosa ist halt keine Entwicklung und die Division hat von der Entwicklung her sie überholt.
Ja. Und kann auch eine Mariah May, ne, mit Character Work und so, das ist schon ja, eine ganz
andere Kiste. Tony Storm, alle. Ja. Also, es sind so viele, die sie halt überholt haben. Und das wieder aufzuholen, wird schwierig. Und das Match war halt auch nicht toll, bin ich ehrlich.
Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Aber was interessant gewesen ist dann eben noch, was dann danach kam, weil man hat ja durchaus auch versucht, die Elite hier als fiese Gruppierung aufzubauen, ne? Und dann eben auch mit einem Jack Perry, der dann dazu gestoßen ist, der dann ja auch, soll es ja die Umarmung geben hier mit Tony Khan, aber es gab natürlich dann die Attacke und dann attackiert sogar die Elite auch noch einen Tony Khan und sollte dann in den Wochen darauf auch wirklich dann eine große Nummer einnehmen. Da springe ich mal so ein bisschen vor Richtung Mai, weil da haben wir dann unter anderem auch den Kenny Omega wieder zurückgesehen, nach seiner, noch während seiner Erkrankung eigentlich, der hier Anarchy in the Arena for Double or Nothing ankündigt. Die Gegner, die da geplant gewesen waren, eigentlich FTR, Eddie Kingston und Bryan Danielson. Ich sag Eddie Kingston, weil, schade, leider nicht. Der hat sich ja den Fuß gebrochen. Da kam ja dann irgendwie Darby Allin dazu. Darby Allin auch jemand, der viel Glück gehabt hat in dem Jahr. Der sich auch den Fuß gebrochen hat und auch noch vom Bus angefahren worden ist, aber dem ist das egal. Was ich aber eigentlich sagen wollte, die haben ja dann auch noch, also die Elite hat ja dann auch noch Kenny Omega attackiert hier von allen Seiten. Da wurde ja auch im Stuhl auf ihn eingeschlagen, auf den verletzten Bauchraum eingeschlagen. Und da hat man hier schon als richtig fieses Team präsentiert, oder?
Das war, ich finde, du hast das Gefühl, dieses Jahr hat AEW ist auf der Suche nach der richtig, richtig großen Storyline. Und das war so Versuch Nummer 1.
Ja.
Das war Versuch Nummer 2. Aber der Start war, ich fand ihn richtig, richtig stark. Allein aus mehreren Gründen. Tony Khan ist kein Wrestler. Dass er nicht sellen kann, ist nicht schlimm, weil Vince konnte das auch nicht. Der erste Stunner, den er kassiert hat, das war eine Katastrophe. Allerdings ist ein wichtiger Punkt dabei, er hat sowas noch nie gemacht.
Ja.
Und dann hattest du diesen Moment, auch von der Kamera wieder, Jack Perry, der umarmt und auf einmal grinst der und dachtest nur, das ist gutes Timing. Das ist alles richtig umgesetzt. Dann der Angriff auf Kenny Omega und danach halt ja auch dieses EVPs machen jetzt, was sie wollen, siehe halt ja. Intro und so weiter. Ich hatte da Bock drauf. Ich hatte wirklich das Gefühl, das ist der Startschuss zu einer Macht innerhalb der Company. Und die dann halt auch irgendwann gegen die Company halt noch mehr turnen könnte oder noch mehr ihre Macht ausspielt. Aber das Problem ist halt, so gut es anfing und so gut die ersten Wochen für mich waren, man hat danach keine Steigerung mehr gehabt. Ja. Sondern du bist auf einem Level geblieben und dann hast du so mitgeschwungen. Und es passierte eigentlich nichts, sondern du bliebst die ganze Zeit, ja, eigentlich jede Woche gleich. Und das war ein Fehler, aber das war wirklich dieses Gefühl, ja, die suchen diese eine große, was weiß ich, ich würde halt sagen, wie bei WCW, diese NWO-Storyline.
Ja, ja.
Du hast halt irgendwo diese große Company-Storyline, nicht personenbezogen, sondern Company-Storyline. Und ich glaube, AEW sucht genau danach momentan.
Das ist halt auch wirklich das Ding. Und hier hat man es ja, wie du schon gesagt hast, man hat ja das Gefühl gehabt, okay, das wird jetzt so eine große Geschichte, die übernehmen quasi hier die Kontrolle und dann haben wir die Elite gegen Team AEW und das hat sich schon durchaus groß angefühlt. Auch die Art und Weise, wie man diese Attacke gegen Kenny Omega und auch mit Tony Khan eben hier präsentiert hat, das war in Ordnung. Das war in Ordnung, ne? Und Tony Khan hat sich auch ein bisschen albern gesellt, dass er noch bei dem NFL-Spiel
das
noch
war geil, mit der Halskrause. Mit
der Halskrause gesessen hat, genau. Ja. Aber da steuern wir nämlich auch wirklich schon Richtung Double or Nothing zu, was eine gute Show gewesen ist, aber nicht so gut wie andere Double or Nothing. Soweit würde ich jetzt mal gehen. Ne? Wir haben dann eben im Main Event dieses Anarchy in the Arena Match gehabt, was ja schlussendlich dann einen Bryan Danielson quasi hier für sein Team verloren hat. Ne? Da, der wurde ja dann von der Elite quasi auseinandergenommen, ne? Mit dem Rainmaker, mit den EVP-Triggers und dann nochmal mit dem Knie von Jack Perry, meine ich, war es.
Ich machte die Musik bei dem Match.
Ja.
Wobei ein Danielson sagt, spielt die fucking beste Wrestling-Entrance-Musik aller Zeiten.
Genau.
Und dann lief der Song.
Was auch für mich in diese Theorie reinpasst mit dem, wir hatten eine gute Idee, aber wir haben es nicht richtig umgesetzt, war ja auch die Tatsache, dass hier die Elite ja auch schon so ein bisschen mit Swerve aneinander gestoßen ist, ne? Dass die den Gegner für ihn ausgesucht haben. Und da gab es ja auch immer wieder diese Momente, wo dann auch Swerve so ein bisschen herablassend gewesen war, nach dem Motto, ja, ich bin der Champion, ihr könnt mir nichts. Aber da gab's halt auch keinen Follow-up. Das ist halt das Ärgerliche hier an dem Punkt,
das
oder?
Darfst du niemals machen. Du darfst nicht etwas anteasern, und zwar immer wieder, und es dann nicht liefern. weil das bringt ja Frust. Und da war ja Potenzial. Das haben die ja super gemacht, eben dadurch, dass er nicht richtig involviert war, sondern halt immer dieses kleine Reibereienmäßige. Und Swerve war ja auch ein Champion mal, der kein Heel ist. Und trotzdem war der interessant. Und er hätte halt, ja, er hätte einstehen können. Er hätte was Großes sein können. Man hat den Trigger nicht gezogen. Und ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Aber
weiß.
Ja, aber ansonsten war es halt auch echt, wenn du dir die Card anschaust, ne, da war vielleicht das Wichtigste war hier noch, dass sich Will Ospreay ja von Roderick Strong die International Championship geholt hat. Der hat sich ja im Vorfeld Casino Gauntlet, meine ich, hat er damals gewonnen gehabt und ist deswegen in diese Position reingekommen. War ein gutes Opening-Match hier, muss man sagen. Trios, darf man nicht vergessen, was auch nochmal passiert ist, wurden ja die Trios-Titles wurden ja unified, wie man so schön sagt.
Ja, die gibt's ja noch.
Ja. Spielt auch jetzt keine große Rolle, ne? Bang, ja, bang, absolut gang.
Ey, wir haben viel zu viele Bells, die alle keine Rolle spielen.
Gegen Death Triangle. War auch ein gutes Match, das hat auch Spaß gemacht, aber weil so, ja, ist da. Genauso bei Tony Storm gegen Serena Deep hat auch keiner dran geglaubt, dass hier Serena Deep den Belt sich holt. Und wir haben gerade über Trent gesprochen, der gegen die Best Friends turnt und dann, ja, Niederlage gegen Orange Cassidy. Ja. Und Jericho.
Ja, der Learning Tree, das beste Gimmick aller Zeiten.
Ja, der wurde dann auch so langsam hier ins Leben gerufen.
Ey, wie man darauf, unfassbar, wie viel TV-Zeit man da gibt. Jericho ist halt ein cooler Typ, der was verkaufen kann, aber das ist ein Gimmick, wo ich sagen würde, das ist das schlechteste Gimmick des Jahres.
Da gehen die Meinungen auseinander. Also ich fand's ja eine ganze Zeit lang ganz witzig, aber irgendwann ist es halt auch vorbei.
Es führt nirgendwo hin.
Ja,
das ist so mein Problem. Es ist halt so, du hattest Momente, die cool waren, auch wo er mit dem Gabelstapler. Das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt verstehe ich das Gimmick, weil da hatte Chris Jericho dieses, so, er war so, hey guys, aber da hatte er kurz dieses Psychopathische.
Ja.
Und du hast gedacht, ah, okay, das ist die Idee dahinter. Auf der einen Seite so funny, auf der anderen Seite aber kompletter Psycho. Aber daraus ist nie was geworden.
Nicht so richtig, ne?
Nee, das ist.
Wochen zuvor wurde ja schon Big Bill rekrutiert und jetzt hier in dem Match, das war ja ein Three-Way, da hat dann noch Brian Keith eingegriffen. Das war ja mit Hook gegen Shibata, wo er ja quasi im Nachteil gewesen ist, aber das wurde dann quasi ausgeglichen, indem einfach alle eingegriffen haben und du nonstop Chaos gehabt hast.
Weißt du, was das Schlimme ist, wenn du jetzt halt sagst, so, ja, gegen Shibata und überlegst so, von wegen Stillstand, das hatten wir vor kurzem erst wieder, dass Shibata da eine Rolle spielte.
Ja.
Das ist schon heftig.
Ich bin auch der Meinung, dass man Shibata nicht so oft einsetzen sollte mit seiner Vergangenheit. Und
ich liebe den.
Ja, aber der ist halt nicht mehr, er ist halt nicht mehr der Shibata, der mal war. Ne? Du merkst halt immer, dass man um die Einschränkungen, die er eben aufgrund seiner gesundheitlichen Vergangenheit hat, dass man da immer wieder drumherum arbeiten muss, sozusagen.
Das ja, aber ich finde, der Mann, was du bei ihm auch merkst, er connectet ja total. Was eigentlich lustig ist für einen japanischen Wrestler, der halt kein Englisch kann. Wo man dann das mit dem Handy gemacht hat, was ich super lustig fand. Aber der Typ ist halt im Ring so gut und ich finde, der hat ja eigentlich mal eine Fehde verdient.
Ja, mal eine vernünftige Fehde, ne? Aber ist ja eher so Ring of Honor dann unterwegs. Was man hier auf jeden Fall schon gesehen hat, ne? Also dann Bryan Danielson, der wird uns nicht mehr so mega lang erhalten bleiben. Das hat man auch hier angefangen stärker zu thematisieren. Also da gab es dann auch die Informationen, der Vertrag von Bryan Danielson läuft aus. Wir wissen auch um den Gesundheitszustand von Bryan Danielson. Und was wir ja auch noch aufführen sollten, ist vielleicht ja die Personalie Ricky Starks, die dann auch, den haben wir nämlich dann auch längere Zeit nicht gesehen und der hat dann auch Interviews gesagt, so, ich habe keine Ahnung, wieso ich nicht eingesetzt werde, ne? Irgendwas ist da.
Das hat er das ganze Jahr über gesagt.
Ja.
Also immer wieder, muss man ja halt auch einfach sagen und du weißt, worauf es hinausläuft. Ich bin aber auch ehrlich, ich sah ja in ihm sehr viel, aber ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob er das überhaupt rausziehen kann. Also du hattest ihm den Tag Team Belt gegeben bei Collision und trotzdem kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, der hat diesen Step gemacht. Und das ist jetzt schon verdammt lange. Also das wird drauf hinauslaufen. Irgendwann wird der Vertrag auslaufen. Dann wird er wahrscheinlich bei WWE, sondern ich glaube bei NXT landen. Aber bei AEW werden wir den, glaube ich, nicht mehr sehen.
Nö. Der und kommt in auch, eine Schublade mit Penta und Rey Fénix, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber die fehlen mir eher als Ricky Starks. Weil wenn man ehrlich ist,
ja,
wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, fehlt der dir? Ich glaube nicht, dass jetzt viele Fans sagen, ja, stimmt, der fehlt mir jetzt total.
Ich glaube, dass ein Ricky Stark sein volles Potenzial bis jetzt noch nicht ausspielen konnte. Es gab Momente, wo man das hervorstechen sehen konnte. Es gab so ein paar Interviews, ein paar Auftritte, auch ein paar Matches. Gegen Bryan Danielson zum Beispiel konnte man das sehr gut sehen. Aber jeder kann gegen Bryan Danielson sehr gute Matches
abgeben. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht lag es ja eher am Gegner.
Aber ich glaube, dass der hat noch Potenzial und ich glaube, das wird noch was werden und ich glaube, dass dann, dass wenn der bei WWE ist, die entsprechenden Gegner bekommt und auch die entsprechende Präsentation, Zeit am Mikrofon, ich glaube, dass der da ganz gut reinpasst. Aber ich bin gespannt drauf, wie das da mit ihm weitergeht.
Wünschen kann man es ihm nur. Er hat ja auch nie was sich zu Schulden kommen lassen.
Nee, eben. Ja, mal sehen. Mal sehen, wie das weitergeht. Ja, aber an der Stelle vielleicht dann mal weg von Ricky Starks und nochmal zurück Richtung Double or Nothing. Wir hatten da auch noch einen prominenten Rückkehrer, nämlich niemand geringeren als MJF, lieber David.
Ja, und das Comeback kam überraschend und es war sehr cool in mehrerlei Hinsicht. Also erstmal kam man mit der Triple H-Jacke raus. Ich weiß, ich mag sowas nicht, aber ich mochte das halt. Er war da und da muss man erklären, es war noch die Logik, die halt Sinn gemacht hat. Also Adam Cole war halt eigentlich nicht der nette Kerl.
Nee.
MJF war halt derjenige, der hintergangen wurde. Er kam raus und er war halt klar Face. Und die Halle gab auch diesen Pop-up. Und er hat dann Adam Cole erstmal abgefertigt, also wirklich abgefertigt, was schon wow war. Was man dazu noch sagen muss, zu dieser Zeit war ja bekannt, okay, MJFs Vertrag läuft aus und er wird auf jeden Fall von allen Companies Angebote bekommen.
Ja.
Und das ist nicht zu knapp. Auch verdient. Und AEW als auch MJF, die können ja manchmal doch einfach dicht halten und es kam halt nicht raus, was ist denn jetzt Sache? Und es gab sehr viele Meldungen vorher, oh, er tendiert zu WWE, er tendiert doch zu AEW. Und man wusste es nicht und dann kam er halt raus, hat die Promo gehalten und ist genau auf dieses Thema eingegangen und hat dann irgendwann halt zum Kameramann gesagt, von mir so, hey, komm mal her, zoom. Und der Moment war heftig, weil als er zoomt hatte, hat man dann am Knöchel das AEW-Logo samt Spruch von ihm als Tattoo gesehen. Und das war halt die Antwort. Und er hat also anschließend halt gesagt, I'm not fucking leaving. Ich gehe nirgendwo hin. Und das war halt schon so, huiuiuiui. Er ist wieder da. Er ist unser Scumbag. Er ist unser Held auch. Er wurde gefeiert sondergleichen. Und das war halt cool. Das war richtig, richtig cool und vor allen Dingen hat er gefehlt. Und anfangs blieb er auch als Face. Also
ganz wichtig, ja.
Ersten Wochen. Und das war auch alles richtig. Also von der Logik her hat alles Sinn ergeben.
Ja, da war er auch noch der Betrogene so in dem Sinne und hat seinem ehemaligen besten Freund in die Nüsse getreten, was dann später kam. Zumindest innerhalb der Story-Logik. Ich meine, dass man sich über das Comeback von Adam Cole freut, dass der wieder wrestlen kann, absolut geschenkt, dass die Publikumsreaktionen gut sind, aber dass man ihn dann direkt in eine Fehde mit MJF steckt und dann quasi alles auf den Kopf stellt, ist halt echt ein bisschen schwierig gewesen. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz andere Kiste. Wir haben übrigens auch ganz vergessen, natürlich bei dem Anarchy in the Arena Match, Flammenwerfer.
Oh ja. Der Spot war heftig. Jack Perry, der einfach brennt. Man muss eh sagen, Jack Perry hat sehr, sehr viel über sich ergehen lassen in diesem Jahr.
Ja.
Darby Allin hat auch viel über sich ergehen lassen, hat aber auch vieles gemacht. Und der Spot sah absolut geisteskrank aus, war aber optisch auch sehr, sehr cool gemacht. Also vorher war Jack Perry, der in diese Wanne da gefallen ist und verprügelt wurde. Und dann kam der klitschnass raus, also optisch klitschnass, war halt überzogen. Dann wurde halt echt mit einem Flammenwerfer angezündet. Das war schon
was. Was läge da näher, als jemanden einen Flammenwerfer anzünden?
Wir haben natürlich.
Ja auch gesehen, wie Darby Allin wurde ja auch aufgehängt, es gab die Superkicks, ne, und solche Sachen haben wir da alles gehabt. Also, da ist man schon auch, was das Gewaltlevel angeht, das hat man schon höher gedreht in vielen Punkten. Das werden wir auch nachher natürlich noch, wenn die Death Rider Storyline losgeht, wenn wir es auch nochmal thematisieren. Das ist halt schon so, dass man da ordentlich nochmal an der Schraube gedreht hat. Ja, und
aber es fühlte sich gut an, also als AEW-Fan in der Zeit, weil du hattest das Gefühl, ey, wir haben eine große, richtig große Storyline mit den EVPs.
Ja.
AEW stellt sich dagegen, wir haben jetzt MJF, der wieder zurück ist, du hast Swerve, der halt jetzt ein Star ist und hast das Gefühl gehabt, ja, man hat wieder sich gefunden.
Ja, das stimmt, also das Produkt ist da auch wieder, hat wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Trotzdem gab es natürlich ein paar Veränderungen. Es gab weitere Abgänge. Mark Henry hat die Promotion verlassen, auch ein Jack Hager hat die Promotion verlassen. Das sind nicht die Abgänge, die jetzt Wunder wie Einfluss genommen haben aufs Produkt, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber noch erwähnt haben. Dann gab es das nächste Special, nämlich eines von diesen gesponserten Specials sozusagen, House of the Dragon damals. Und ja, hier war es dann eben so, natürlich brauchen wir eine Entscheidung. Wir wissen, Adam Copeland, der hat sich ja das Schienbein gebrochen. Der kann natürlich dann nicht mal sein TNT-Championship verteidigen. Was passiert denn da? Die fiesen EVPs, die Young Bucks, haben gesagt, ja gut, hier eine unser Held, der Jack Perry, der hat das Ding verdient, kriegt er, aber da hat dann der gute Chris Daniels was gegen. Der wurde nämlich kurze Zeit von Tony Khan zum Interims-EVP ernannt, weil ja der
arme... Absolut schlimme Entscheidung, ne? Also die Idee, so quasi eine Art GM aufzubauen, ist klug. Finde ich gut als Sprachrohr quasi von Tony Khan. Christopher Daniels ist nicht der beste Talker, aber ist okay, kannst du machen. Das Problem war einfach nur, du hast ihn eingesetzt, aber eigentlich hatte er gar nichts zu melden.
Nee.
Und wenn er was gemacht hat, war es sogar meistens eine Entscheidung, die den Leuten auf den Keks ging. Also da ging ja alles kaputt dabei. Also,
und er sieht aus wie der kleine Bruder von Adam Pearce auch noch. Das kommt auch dazu.
Und er sieht im Hemd halt wirklich so lieb aus, ne? So brav.
Ja, auf jeden Fall, der hat dann gesagt, nee, das geht so nicht, Leute. Wir machen hier bei Forbidden Door, das ist nämlich dann die nächste Show, ein Six-Man-Ladder-Match. Und da begann dann auch im weiteren Verlauf natürlich dann schon die Qualifying-Matches. Und das war auch natürlich dann das, was die ganze Geschichte hier bestimmt hat. Außerdem, ich habe Forbidden Door angesprochen, Mercedes Moné hat eine neue Gegnerin bekommen, nämlich Stephanie Vaquer. Da ging es dann um die NJPW Strong Women's Championship. Und obendrein gab es noch ein Casino-Gauntlet-Match, wo auch Teilnehmer von allen möglichen Promotions dabei gewesen sind. Und der Sieger bekommt dann das Match gegen Swerve Strickland, quasi der Herausforderer dann. Nummer 1 wird hier ausgefochten. Da waren auch Leute wie ein Leo Rush, ein Chisero oder auch Shota Umino mit dabei. Am Ende war es dann aber Will Ospreay, der sich durchsetzen konnte. Und wir wussten, wir haben ja eigentlich zwei. Ja.
Für AEW-Fans, glaube ich, wichtig, weil in dem Moment ist, glaube ich, so ein Matchtyp für AEW entstanden. Weil diese Matchart wurde ja wieder aufgegriffen und man hat halt gemerkt, wie das Feedback war ja brutal gut.
Ja.
Weil diese Art Match hat super funktioniert und das ist dann auch was, das hast du halt nicht in jeder Promotion. Also das kennst du auch nicht. WWE macht so eine Art Match auch nicht wirklich oft. Die Fans haben sich ja wirklich gewünscht, ey, mach daraus vielleicht sogar ein Pay-Per-View, also quasi der eigene Rumble, so gesehen. Weil diese Matchart war fantastisch. Also
es hat ein bisschen was von so einer Mischung aus Money in the Bank und dem Scramble-Match oder auch der Iron Survivor Challenge, wie wir es jetzt bei NXT sehen, so in der Art. Aber ich finde es auch klug. Ich meine, wir haben ja bei AEW von Beginn an dieses Casino-Gimmick gehabt. Ne? Das hat man früher noch viel stärker betont. Mach es und lauf damit. Ne? Und dann haben wir ja die Fehde bekommen, Swerve Strickland gegen Will Ospreay. David, das war mal zur Abwechslung keine Blutfehde, sondern es war eher so eine Respektsfehde, wo es eher darum ging, so, kann ich dem anderen vertrauen und wie weit geht der andere? Das hat ja Swerve so ein paar Mal auch angedeutet, als dann so die ersten fiesen Sprüche auch von einem Will Ospreay kamen. So, ey, wenn ich dich nicht so gut leiden könnte, dann hätte ich dich ja schon längst mit irgendwas ausgeschaltet, ne?
Und hier hat man alles richtig gemacht. Also erstmal hat man halt den Fans ein Dream-Match gegeben. Und zum anderen hast du es so gemacht, dass du Swerve vom Standing her weiter gepusht hast. Zeitgleich aber auch bei Will Ospreay diese Storyline, die wir ja hatten mit den Finisher. Und ist er denn so rücksichtslos, dass er halt sagen kann, ich ziehe es durch, weil das ist ja auch das gewesen, was Swerve ihn ja auch vorgeworfen hat, von wegen so, ja mal, wenn du wirklich richtig, richtig gewinnen willst, musst du halt auch mal diesen Button drücken, wo du halt sagst, ich gehe halt über diese Grenze. Und kannst du das oder kannst du das nicht? Und ich finde, hier hat man das alles sehr klug gemacht, weil beide gingen anschließend heraus gestärkt. Der eine halt storyline-technisch, der andere halt vom Standing her.
Das kann man absolut so machen. Es war auch ein sehr, sehr gutes Match, was wir da gehabt haben, auf jeden Fall.
Das ist das Mercedes Moné und Stephanie Vaquer-Match auch. Da habe ich wirklich, wenn ich dieses Jahr ein weinendes Auge hatte bei AEW, dann als ich gehört habe, dass sie bei WWE unterschrieben hatte, sehr kurz darauf.
Ja, es ist auch schon witzig, was sie für einen Weg gemacht hat. Ne? Dann irgendwann die ganzen Titel, auch vertragliche Geschichten quasi nicht mehr erfüllt. So, tschüss, Leute, ich bin jetzt weg. Ne? Und das war's.
Aber das ging auch ratzefatz. Also, ich glaube, das war auch der Moment, wo die erstmals wirklich so dem Mainstream präsentiert wurde, richtig.
Ja, das ging dann sehr, sehr schnell. Das haben wir auch im WWE-Jahresrückblick thematisiert, dass sie ja eigentlich noch für, boah, schlag mich schon, ich meine, es war CMLL angekündigt gewesen ist. Und dann, nee, übrigens jetzt nicht mehr. Das ging dann ganz, ganz fix. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz zurück zu MJF, weil der war dann ja wieder zurück und wie du schon gesagt hast, er war als Babyface zurück und hat dann ja auch eine Woche später seine Comeback-Promo quasi hier angekündigt und hat sich da dann zu Wort gemeldet und hat auch relativ klar gegen Leute von der Elite geschossen, also auch gegen einen Okada zum Beispiel, nach dem Motto, ja, du verdienst hier so einen Arsch voll Kohle, um es mal ganz lapidar und im MJF-Style auszudrücken. Aber du kannst dir nicht mal eine Gym-Mitgliedschaft leisten und solche Sachen.
Ja, also ja, es passt ja auch, du musst ja bedenken, MJF kam ja nicht nur als Face zurück, sondern derjenige, der halt in seiner Promo sagte, ey, ich habe nicht nur unterschrieben, ich habe sogar noch ein Tattoo mir machen lassen, ich stehe für diese Company, ich gehe nirgendwo hin und dement ist er halt so dieser Company-Guy geworden. innerhalb einer Promo, in einer Situation. Und da hat es halt total Sinn ergeben, dass er halt dann gegen die anderen schießt, natürlich mit seiner Arroganz. Aber mit den Worten, die er gesagt hat, hat er ja auch nicht Unrecht, weil er war ja auch wirklich einer, der ja selbst verletzt alles durchgezogen hat, was gemacht werden musste.
Ja. Ich fand es halt hier nur interessant, weil ich bin ehrlich, ich hatte diese kurze Phase, bevor er dann ja im späteren Verlauf gegen Daniel Garcia turnt, das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass wir das auch noch gehabt haben, aber ist vollkommen richtig. Ne? Dann hat er den Rouge unterbrochen und daraus entbrannte also die erste kleine Zwischenfehde. Und genauso entbrannten zu dieser Zeit auch die ersten Gerüchte darüber, wie denn der Vertragsstatus von Penta und Rey Fénix aussieht. Nämlich da gab es schon die ersten Meldungen, ach ja, Pentas Vertrag läuft ja im Sommer aus und das ist ja was, was uns wirklich das halbe Jahr begleitet. Ich meine, jetzt schlägt Penta wahrscheinlich dann, also er schlägt bei Raw auf, da muss man jetzt ja keine Propheten für sein. Also die Promos waren ja eindeutig zum Netflix-Start. Aber da die Meldungen rund um Rey Fénix und Penta, also das ging ja so lange hin und her und dann sagt er, nee, ich bin AEW und, oder?
Ja, es ist sehr ermüdend, weil ich finde, das ist eine Situation, und die ist normal im Wrestling, dass halt jemand wechselt oder Vertrag läuft aus und du willst halt anschließend woanders hingehen. Alles kein Ding, was halt eher das Problem war, dieses ja hin und her und jetzt bei Rey Fénix dann halt noch dieses ja via Social Media, anstatt halt direkt miteinander zu reden. So, ja, aber das ist vorgefallen. Der andere sagt, oh, tut mir leid, ist gar nicht so gewollt gewesen, wir wollten das so und so. Und dann, ja, ich bin gefangen und das ist alles so. Ich finde halt diese. Ich möchte mich einfach nur auf Wrestling konzentrieren manchmal. Ich möchte einfach der dumme Konsument sein, der das alles nicht immer mitkriegt, weil ich finde das halt ermüdend. Und ich glaube, das merke ich halt, wenn ich auch die ganzen Newsseiten mal nicht lese oder vielleicht auch keine Podcasts höre, was man nicht machen sollte. Gerade nicht Headlock, da muss man immer hören. Aber du nimmst ein Produkt anders wahr, wenn du das alles nicht mitkriegst. Und wir sind halt diese Bubble, die das mitkriegt. Und es war halt zu viel und es hat sich auch zu lang gezogen. Und auch jetzt, dass du halt weißt, AEW zieht halt die Klausel, dass halt Rey Fénix war halt brutal lange oder oft verletzt, dass diese Zeit mit angerechnet wird, was ihr gutes Recht ist. Was kann man toll finden, kann man schlecht finden. Aber auch das kommt halt dauernd vor. Aber es wurde halt alles so aufgebläht über die Monate, wie du halt so richtig sagst. Ich meine, selbst letzte Woche gab es noch eine Meldung dazu. Ja. Zu viel. Aber es ist schade, weil das sind Urgesteine, die zumindest von Anfang an dabei waren.
Ja, und es ist halt eben schon ein bisschen schwierig. Man hat sich ja dann doch irgendwie zu Beginn so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir sind ganz anders als WWE und jetzt im Endeffekt machen sie halt auch dieselben Klauseln.
Wir haben es im ersten Podcast haben wir es vorausgesagt, für so, ja, das wirst du niemals halten können, sobald du wächst.
Ja, so ist es halt. Wir haben auch im ersten Podcast schon zu AEW vorausgesagt, es wird irgendwann der Honeymoon vorbei sein, irgendwann wird der Alltag einkehren und dann wird es Krise und es wird Probleme geben. Und es wird nicht immer der Hype sein, auch was die Ratings angeht. Da sind wir jetzt ja auch, da gehen wir gar nicht großartig drauf ein. Wir wissen, die Ratings sind nicht mehr so groß, wie sie mal, so hoch, wie sie mal früher gewesen sind. Sind aber immer noch im Vergleich zu dem, wie die Ratings abnehmen, immer noch okay, ne, im Kabelbereich.
Oh, das haben wir letztens angeschaut, wie krass das ist.
Ja, ja.
Also wie krass dieser Abfall an Zuschauern, egal in welchem Format, innerhalb der letzten 18 Monate, konnte ich gelesen, gewesen ist. Absolut brutal. Also man muss halt einfach sagen, wir sind halt jetzt 2025. Streaming ist das Wichtigste.
Ja, so ist es halt. Und die Leute, die Menschen schauen auch eben nicht nur auf einer Plattform, sondern wir schauen ja über. Hinterfragt euch mal selber, achtet mal selber darauf, wie viele verschiedene Plattformen ihr benutzt, um Medien zu konsumieren.
Und auch wann ihr guckt.
Ja.
Weil das Entscheidende, früher, weißt du noch, wir alte Generation.
20:15 Uhr.
Das war die Zeit, da musst du vor der Couch sein, weil da geht's los. Heute, ey, wir gucken Dynamite bei uns zum Beispiel, gucken es immer morgens. Beim Frühstück. Meistens sogar halt 2-3 Tage später. Kann aber auch sein, dass wir das halt am Folgetag gucken. Aber diese festen Zeiten hast du gar nicht mehr. Sondern halt, es ist halt da und du konsumierst, wann du möchtest.
Ja, genau das. Und wie gesagt, guck mal, wie viel verschiedene Geräte ihr benutzt. Vielleicht sind auf dem Computer, auf dem Smart-TV zu Hause, auf dem Handy, auf dem Tablet. Sogar mein Echo hier von Amazon, der kann das auch theoretisch alles wiedergeben. Es ist halt irre. Aber das war von abgesehen. Und dass AEW auch Probleme mit den Zuschauerzahlen gehabt hat, was die Hallen angeht, müssen wir gar nicht drüber reden. Das war ja einfach so.
Ist aber ein wichtiges Thema, weil ich finde, darunter litt vor allen Dingen so, ja, die zweite Jahreshälfte gravierend, weil die Stimmung in der Halle, das merkst du jetzt, weil man ist ja umgeswitcht.
Ja,
auf kleine Hallen. Große Halle, die, genau, man ist auf kleine Hallen umgeswitcht und die Stimmung ist eine ganz andere mittlerweile jetzt dadurch. Aber am Fernseher, du hast halt diese großen Hallen, die halt richtig leer sind und du hattest so viele Dynamite-Ausgaben, die Pay-Per-Views gingen, aber die Dynamite-Ausgaben, wo halt wirklich es so leise war und dadurch wirkt ein Produkt auch anders.
Ja.
Und ich finde, man hat daran auch viel zu lange oder viel zu stur festgehalten und damit diesen Feeling, du kannst ein Hype-Feeling auch durch Bilder erzeugen oder kaputt machen. Egal wie das Produkt ist. Wenn du einen Sänger hast oder Musiker hast und dann siehst du einfach bei seiner Tour sind nur 1000 Leute in der 10.000 Leute Halle, denkst du, oh, das ist nicht mehr heiß. Das interessiert mich nicht mehr. Das kommt nicht mehr so an. Und das musst du vermeiden.
Ja.
Man hat da viel zu lange dran festgehalten.
Ja. Deswegen, was ja auch einige gesagt haben, als jetzt die Australien-Show, Grand Slam im nächsten Jahr, da greife ich jetzt ein bisschen vor, angekündigt worden ist, aber auch eine riesengroße Stadionshow ja ursprünglich geplant gewesen ist und dann ist man ja gewechselt auf eine deutlich kleinere Arena. Ich habe auch gesagt, ey, das ist doch vollkommen richtig. Warum sollst du in eine große Halle gehen und das, also mal abgesehen davon, dass es mehr kostet, aber das ist schlecht fürs TV-Produkt, also schlecht für die Stimmung, es ist schlecht für die Zuschauer vor Ort, wenn die da hochgucken und dann sehen sie, oh, hier ist alles leer. Das ist auch,
ne? Was ich da nur nicht verstehe, es war halt mit Ansagen, weil wenn du halt gesehen hast, du musst ja mal Australien anschauen, ist ja nicht so wie bei uns, die Großstädte sind alle nebeneinander, sondern die sind sehr verteilt. Und als die halt den Austragungsort bekannt gegeben haben, haben ja schon die ganzen Australier, also auch Medien dort geschrieben, ein Stadion da voll zu kriegen, ist fast unmöglich, selbst wenn du ein Konzert machst. Weil das ist einfach zu weit weg von. Also eigentlich auf der anderen Seite von Australien, da sind ganz viele Leute. Und wir sind jetzt halt schon in einer schwierigen Situation und dann noch in einem Land, wo du noch nie warst und dann nimmst du ein Stadion. Boah, schwierig. Aber das mit der Halle ist richtig. Das ist definitiv richtig.
Ja, also deswegen, weil ich auch gesagt habe, das ist eine peinliche Entwicklung und so. Nein, es ist die einzig richtige Entwicklung, die sie gemacht haben. Es wäre peinlich gewesen, wenn du da hingehst und daran festhältst. Es ist okay, Fehler zu machen, aber wenn du dann das einsiehst, dass du einen Fehler gemacht hast und versuchst, das zu ändern, ist das genau das Richtige.
Ja, das muss man auch mal. Einfach nur an die Bilder denken. Du hast ein Stadion, sagen wir zum Beispiel, das Beispiel, die würden 12.000 Tickets verkaufen. Im Stadion wirkt das absolut verloren und peinlich. So, mit 12.000 kriegst du mal eine große Halle randvoll. Und dann sagst du, ey, das ist ausverkauft, das ist mega Stimmung. Denkst du, oh, okay, wow. Und du erzeugst ja auch einen anderen Druck oder einen anderen Hype. Weil wenn du halt merkst, Sellout, 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 dann willst du auch eher diese Tickets. Du willst dann auch eher dabei sein.
Ja. So, machen wir weiter hier.
Ja, natürlich. Turniere.
Turniere und vor allem Blood & Guts. Wurde ja angekündigt dann auch schon Mitte Juni für Juli. Und da stand auch ein Swerve im Ring, wurde dann aber von der Elite unterbrochen und die Elite hat dann gleich hier Team AEW herausgefordert, also im Anschluss quasi an Anarchy in the Arena und hat dann gleichzeitig zu Swerve gesagt, also die Young Bucks waren das natürlich als Sprachrohre, sie könnten noch einen weiteren Mann gebrauchen und hat Swerve natürlich gesagt so, nee, kein Bock, so sinngemäß, der hat abgelehnt. Daraus ergab sich dann ein Brawl und dann eben haben hier Billy Gunn und die Acclaimed haben eingegriffen und den Safe gemacht und so war schon mal die Bühne sozusagen gestellt und vor allem war auch der Konflikt zwischen Swerve und der Elite sehr eindeutig klar gemacht und der sollte ja dann auch im späteren Verlauf nochmal klarer gemacht werden. Es ist das, was du gerade eben gesagt hast, es fühlt sich so an wie eine große Story, die Elite ist sehr, 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 sehr präsent hier und fährt auch die Siege ein, also auch der Sieg im Anarchy in the Arena Match war auch nichts Selbstverständliches, sehr dominant, aber trotzdem nicht so bedrohlich, wie man sich das vielleicht auch gewünscht hätte, gerade dem Champion gegenüber hier an der Stelle, weil Swerve war ja dann doch trotzdem noch sehr cool in der gesamten Situation, muss man auch sagen.
Man hat's nicht durchgezogen, finde ich. Also man hätte so viel mehr machen können, dass du halt wirklich sagst, Swerve lehnt ab, ist dann noch so, nicht nur arrogant, sondern fällt sich fast schon dominant gegenüber den EVPs.
Ja.
Dann mach ihn das Leben zur Hölle. So ein bisschen wie Vince bei Austin. Mach ihn das Leben doch als Champion zur Hölle. Du hast doch die Macht. Aber das haben sie halt nicht gemacht.
Nee.
Und das war das Problem. Und ich fand es halt eigentlich ganz funny, als dann halt später, ich spring mal kurz, das war das kam. Eigentlich hast du gemerkt, was AEW versucht. Und ich hatte ja diesen Bezug zu WCW mit NWO gemacht. Und ich glaube, die versuchen mit aller Macht irgendwie was in der Art aufzubauen, weil EVP war ja nicht nur EVPs, wir haben das Sagen, sondern du hattest dann wirklich dieses Team AEW. Und es geht darum, von wegen so, die Company wehrt sich. Und diese Storyline hast du ja dann anschließend nochmal versucht mit den Death Riders. Und irgendwie ziehst du nicht die richtigen Schlüsse, beziehungsweise ziehst es nicht durch. Du musst es eigentlich konsequent durchziehen, weil die EVPs waren da heiß und die waren auch nervig und du hattest auch dieses Gefühl, ey, da formiert sich Team AEW und als Fan hältst du natürlich zu denen, aber da hättest du es einfach mehr dominanter, härter, fieser durchziehen müssen. Dann hättest du die große Storyline gehabt, weil du warst kurz davor.
Ja, genau so ist es. Und du hast gerade schon die Turniere angekündigt. Natürlich gab es auch 2024 wieder Owen Hart Tournaments, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich muss jetzt nicht die Blöcke vorlesen, glaube ich. Ne? Also,
nein. Wir haben zu viele Turniere dieses Jahr.
Genau, also was man sagen kann, natürlich bei den Männern hat dann Bryan Danielson das Ding am Ende gewonnen, im Finale gegen Adam Page, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und bei den Frauen war es dann Mariah May, die sich ja im Finale gegen Willow durchgesetzt hat. Und aus beiden, das muss man auch sagen, hat man was gemacht. Beide Titelmatches, die gewonnen haben, die hat man beide verwendet. Da sind nicht nur schöne Matches bei rausgekommen bei dem Turnier, sondern es hat eben auch eine Bedeutung gehabt. Und das ist ja immer das Wichtigste, wenn du ein Turnier machst. Es soll nicht nur um die goldene Ananas gehen und nicht nur das nächste Mal um irgendein Titelmatch, sondern mach halt was draus. Und das hat man hier wirklich bei beiden gut gemacht, weil, auch da kann ich ja vorgreifen, Bryan Danielson, der hat quasi hier eingecashed für All In und Mariah May, für die war das eine wichtige Charakterentwicklung, weil sie auch damit aus dem Schatten von Toni Storm treten konnte und dann ja auch
und gegen den Heel-Turn machte.
Heel geturnt ist, ganz genau.
Und der Heel-Turn war halt fantastisch, auf großer Bühne.
Ja.
Super durchgezogen und du hattest halt diesen Event, eigentlich hast du es richtig gemacht, du weißt, All In steht vor der Tür. Und du zündest quasi die beiden größten Storylines zeitgleich.
Ja,
du halt das war sagst, dann, das wird es. Alles klar, will ich haben.
Genau, das war dann 10. Juli, also einen Monat knapp später. Und also die Bilder, glaube ich, von einer blutenden Toni Storm, die mit dem Schuh gebladet wird quasi und bearbeitet wird. Ich glaube, das war natürlich sehr graphic und sehr brutal, aber das war schon sehr einprägsam eben auch. Und für den Bryan Danielson war es auf der einen Seite auch so ein emotionaler Moment. Dem hat man das abgenommen, dass der auf den letzten Metern seiner Karriere, dass ihm das nochmal was bedeutet hat. Gerade auch im Zusammenhang mit Owen Hart, mit der Hart-Familie. Das passte schon.
Ja, auch diese Storyline-Führung so, ja, es ist mein letztes Jahr, ich will nochmal was Großes reißen. Ja. Und zeitgleich, obwohl er das ja gewonnen hatte, war ja auch in dem Turnier halt dieses, ja, mein Körper macht eigentlich nicht mehr so richtig mit, wie ich möchte. Hast du super verkauft. Also beide Sachen haben die super verkauft und ich weiß noch, das Owen Hart Turnier, ich mag es nicht so gerne, weil es halt bislang nicht genutzt wurde richtig für Storylines und ich mag auch nicht, wenn Martha Hart heißt die, ne?
Ja.
Martha Hart und Tony Khan vor die Kamera treten, dann da 5 Minuten reden, das ist so Fremdschämen. Aber man hat hier, ich bin ehrlich, als die Gewinner feststanden und du hast diese Bilder gesehen, wir waren gehypt auf All In, ne? Wir wussten schon, okay, diese Card, ich möchte das sehen, ich will mehr sehen. Und da war wirklich, es war ein gutes Gefühl. Du hattest das Gefühl, man war auf einem guten Weg.
Wie war denn dein Gefühl, als du mitbekommen hast, dass offensichtlich Shane McMahon die Fühler Richtung AEW ausstreckt und dass es tatsächlich dann im weiteren Verlauf auch Sommer 2024 ein Treffen mit Shane McMahon und Tony Khan gegeben hat?
Das ist so ein Punkt, wo ich einfach, das ist so Wrestling-Bubble, ne? Wo du einfach das merkst, man greift was auf und dann hast du so stille Post. Und dann wird etwas halt aufgebläht, was eigentlich, wenn du es mal rational siehst, hey, die haben sich getroffen. Ja, die sind in derselben Branche gewesen oder sind in der Branche. Warum denn nicht? Wo ist denn das Problem, dass man sich halt trifft? Ich bin nie davon ausgegangen, wirklich nie, dass da irgendwie ernsthaft erwägt wird, ja, Shane kommt zu AEW und nimmt da die Rolle ein. Aber ich fand das krass und ein bisschen erschreckend auch zu sehen, wie das innerhalb Community-Bubble sich verselbstständigt hatte und da schon gesagt wurde, ja, das steht schon fest, ich hab das gehört, ja, wo denn? Ja, auf Instagram, hast du eine Quelle? Nein, aber ich habe das gelesen und das. Und ich dachte, boah, haltet doch mal die Füße still. Da ist, also, ich war da echt entspannt, aber ich fand es halt heftig, wie die Leute darauf abgegangen sind.
Ja. Ich fand es ganz witzig, ehrlich gesagt. Ich finde das halt so eine merkwürdige Vorstellung. Natürlich wäre es auch für AEW ein großer PR-Gag, ne? Ein McMahon beim WWE-Konkurrent. Natürlich wäre das eine große Nummer gewesen. Zugleich wissen wir aber auch, dass ein Shane McMahon zuletzt auch innerhalb von WWE nicht mehr ganz so der allererfolgreichste gewesen ist und auch nicht mehr so der allerumgänglichste gewesen, auch wenn er immer gesagt wird, er ist zu nett. Aber anscheinend hat er da versucht, seinen Kopf durchzusetzen, hier und da.
Der beste Wrestler der Welt.
Ja, eben. Und da weiß ich ja auch nicht. Ich glaube, dass der der Promotion schon helfen könnte, aber da muss man eben auch das Ego zurückstellen. Und als Performer vor der Kamera brauchst du ihn halt nicht. Da sollten andere Leute lieber eine Rolle spielen. Der arme Shane wird auch nicht mehr jünger, den kannst du auch nicht mehr so oft vom Balkon werfen oder so.
Und darum, kam Forbidden Door.
Genau.
Und ich bin ehrlich, das erste Forbidden Door habe ich abgefeiert wie sonst was, weil ich gucke halt kein japanisches Wrestling, da siehst du halt Leute, die du sonst nicht kennst. Ist eine coole Sache. Mich hat das so brutal gestört, diesen Pay-Per-View zu haben, weil du warst eigentlich auf dem Weg zu All In und es war halt wie so ein, ey, wir müssen das jetzt mal für 2 Wochen unterbrechen.
Ja, so fühlt sich das an.
Unfassbar genervt.
Die Matches waren ja auch größtenteils sehr kurzfristig aufgebaut, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, teilweise am selben Tag erst.
Ja, ne, und dann auch so Tetsuya Naito gegen Jon Moxley, wo dann quasi der Titel wieder zurück nach Japan geht, um Jon Moxley so ein bisschen aus dem Schusslinie rauszunehmen. Ja, war jetzt auch kein herausragendes Match dabei, muss man an der Stelle sagen. Shingo Takagi gegen Bryan Danielson habe ich abgefeiert, aber zwei der besten überhaupt sind. MJF gegen Hechicero, das hat man so ein bisschen mit der Elite hintenrum reingemogelt, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, du hast einen Gegner, mit dem du einem abcatchen kannst, so ungefähr. Aber insgesamt war das jetzt halt keine richtig geile Card und es war jetzt eher so ein durchwachsener Pay-Per-View. Ich mochte aber sehr, sehr gern Zack Sabre Jr. gegen Orange Cassidy.
Ja, auch das Mercedes Moné Vaquer Match. Tony Storm gegen Mina fand ich auch cool. Das Problem ist ja nicht die Matchqualität, sondern einfach dieses Timing. Ist ein bisschen vergleichbar für mich, wie wenn Hell in a Cell anstand.
Ja, ja.
Und du einfach wusstest so, auf einmal kommt, wie auf den Trigger, wir müssen jetzt im Käfig kämpfen.
Ja.
Und hier war einfach nur das Problem, ey, wir müssen unser Produkt verwässern. Klick.
Ja.
Wir müssen mal, alles wird mal kurz ausgesetzt. Und ich fand das, ich bin ehrlich, Forbidden Door darf gerne mal aussetzen für mich. Ich finde, es ist besonderer, wenn es nicht jedes Jahr mit einem festen Termin stattfindet, sondern mal so, bumm, jetzt wieder. Wichtig ist natürlich, Bud Baker ist zurück.
Ja. Und frag dich jetzt mal ganz zynisch, war das wirklich wichtig?
Ja. Weil das war, ich sag nicht, wie es ausging. Ich sag nur, wie die Situation war. Als Mercedes Moné kam, war halt so CEO, alles klar. Ich weiß, es muss gegen D&D sein. Und jeder AEW-Fan wollte das ja auch.
Ja.
Und dann ist Britt Baker zurück, die unfassbar in Shape war. Mein lieber Scholli. Miss Sixpack. Und du hast gedacht, ja, all in. Danke. Das ist genau das große Match, was ich sehen wollte. Also deswegen, was All In angeht, war die Vorfreude super, weil da hast du halt dieses nächste große, was sich auch wirklich groß angefühlt hat von der Ansetzung her, Match.
Das stimmt. Ist aber da nicht so groß geworden.
Wir kommen da ja später dazu.
Okay.
Aber die Ansetzung an sich war super. Ja. Das ist auch ein Ticketseller, also muss man auch sagen.
Das stimmt. Also da waren wir auch alle heiß drauf, dass Britt Baker wieder zurück ist, weil wir uns ja alle gefragt, wie sieht's denn da aus? Und die hat ja wirklich schwere gesundheitliche Probleme gehabt. Mini-Strokes, wie sie schon gesagt hat, ne? Also Mini-Schlaganfälle quasi. Also wirklich nicht besonders gut um sie bestellt gewesen. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis sie wieder fit geworden ist. Wir können dann aber einen weiteren Sprung machen Richtung Dynamite, nämlich Beach Break stand dann an Anfang Juli und da haben wir dann endlich den echten MJF wieder gesehen, der hier so ein bisschen mit Daniel Garcia angebandelt ist. Daniel Garcia, der dann Will Ospreay rausgefordert hat, aber nicht die International Championship gewinnen konnte und ja, MJF hat dem Motto, ja komm mein Freund, ich helfe dir hoch und ich baue dich wieder auf, ist dann erstmal gegen ihn geturnt und hat ihn blutig geprügelt und dann zum Abschluss auch noch mit dem Tombstone Piledriver vom zweiten Seil hier abgefertigt und dann war auch ein Danny Garcia erstmal weg vom Fenster. Das wiederum hat dann eine Fehde zwischen MJF und Will Ospreay gestartet quasi. Und ja, das war auch was den Sommer über durchaus getragen hat. Vor allem, weil ja dann schon 2 Wochen später mit AEW Dynamite die nächste große Special Show quasi auf dem Plan stand.
Insofern, ja, und es ist vor allen Dingen für mich der Startpunkt dafür, dass du halt wusstest, okay, man macht mit Daniel Garcia dieses Jahr wirklich mehr, weil ich finde, der ist halt in der zweiten Jahreshälfte durchgestartet.
Ja.
Und zum anderen hattest du wieder diese, ja, ich habe die ganze Zeit nur an All-In gedacht, gebe ich zu, ab da. Also, ey, MJF gegen Will Ospreay, wenn ich das lese, will ich haben.
Ja.
Also dahingehend hat man halt alles richtig gemacht und ja.
Gehen wir weiter.
Gehen wir weiter.
Ja, Knorrbrummel.
Aber dann ging es so langsam ein bisschen so, wurde es wackelig.
Ja, so ein bisschen. Also da auch hier eine Neuankömmlinge. Wir haben Hologram, die ersten Vignetten gesehen, der später im Verlauf ja auch zumindest mit seinen Matches für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ricochet war bei WWE aus dem Weg raus und wir wussten, okay, dann wird er wahrscheinlich zu AEW gehen, allein weil Tony Khan unbedingt Will Ospreay gegen Ricochet booken möchte. Und das hat ja auch nicht allzu lange gedauert, wenn man ehrlich ist.
Richtig so.
Ein Hangman ist ja noch mit in das Own Heart Tournament reingerutscht, der war ja die Wildcard und ist ja auch bis ins Finale vorgedrungen, hat aber da auch schon bei Collision eine Promo gehalten, wo es auch eindeutig Richtung Richtung Swerve ging. Also der wollte dann die alte Fehde wieder aufbrennen lassen und der wollte vor allem auch das Titelgold natürlich haben. Wer die Turniere gewonnen hat, haben wir gerade eben schon gesagt. Wir haben auch über den Turn von Mariah May natürlich gesprochen. Was wir nicht erzählt haben, ist, dass dann am 10. Juli auch ein Darby Allin nach Anarchy in the Arena zurückgekehrt ist und das war dann wiederum Aufbau. Wir schlagen den weiten Bogen in Richtung Blood and Guts natürlich, weil Darby Allin als einer der wichtigsten Teilnehmer für diese Matchart dann mit dabei gewesen ist und als einer der großen Gegner der Elite da gewesen ist und die gestellt hat. So, und dann, ich spring direkt weiter, David.
Geh ruhig weiter, ich finde das gerade gut. Ich hör dir zu, okay. Beim Hörbuch.
Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt mal den Erzähler. Dann gehen wir eine Woche weiter, dann sind wir nämlich bei AEW Dynamite 250 angekommen, wie gesagt, auch Special-Episode. Und da gab es das Match zwischen MJF und Will Ospreay um die International Championship. Und das Ding ging mal eben fast eine Stunde und ist dann am Ende mit dem Titelwechsel geendet und hat auch genau das nochmal im Mittelpunkt gestellt, was wir schon angesprochen hatten, nämlich einen Will Ospreay, der auch wenn er MJF hasst wie die Pest, trotzdem nicht den Tiger Driver durchzieht und MJF, der genau das macht, der ist der fiese Möb, der nimmt dann eben auch den Ref Bump in Kauf, der nimmt auch den Ring mit zur Hilfe und haut dann eben einem Will Ospreay eine rein und kann sich dann wirklich, ich glaube, drei Sekunden vor Ablauf des Zeitlimits hier das Gold holen. Und nicht nur das, der macht dann aus dem International Championship auch noch den American Championship und bringt ja eine patriotische Note mit in das Geschehen, lieber David.
Was sage ich denn? Also es war ein fantastisches Match. Das Match war absolut brutal, was die da gemacht haben. Ich hätte es lieber bei All-In gesehen, allerdings bei dem Ausgang wusstest du schon alles klar, ich weiß, was bei All-In passiert, ja. Weil du willst halt den großen Osprey-Moment haben. Finde ich halt schade, weil das halt so offensichtlich ist. Das Match selber war aber mit eines der besten Dynamite-Matches, die wir je gesehen haben. Ich fand auch super, wie Osprey halt diese Storyline verkauft hat. MJF war halt MJF pur, auch im Nachgang mit der Atemmaske. Und wurde dann eine Woche später, da sagte er vorhin, ich hab noch nicht mal geschwitzt, dass ich dich besiegt habe. War schon cool, war unterhaltsam, auch mit den American Title. Das haben sie auch ja komplett durchgezogen, MJF, der ja dann auch
gemolken, in England, haben sie's, ja.
Gemolken, der dann auch irgendwann in England aufgetaucht ist, also kurz vor All In, mit seiner Hulk Hogan Theme Promo, die halt schon verdammt gut war, also da hat er mich bekommen. Das hat gepasst, du wusstest, worauf es hinausläuft, aber das Match selber war super und es war halt für Jubiläum war das klasse und hätte eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt, meiner Meinung nach, weil so lange zu wresteln, aber trotzdem ein Match zu haben, was halt keine Länge hat, das schafft nicht jeder.
Ja, nein, das war ein herausragendes Match, das war ein tolles Match. MJF kann es halt auch, das ist halt das Ding, der ist halt auch einfach sehr, 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 sehr gut.
Ja, beide. Also man muss generell sagen, Ospreay, wir haben ja gesagt, der hat die Company mitgetragen. Der war auch Mr. Ich liefere immer ab. Also egal, welche Konstellation du mich steckst, ich werde dir ein fantastisches Match raushauen, was immer unterschiedlich ist. Und da brutal.
Und das war auch jetzt wirklich waren die Wochen der großen Matches, ne? Weil eine Woche später hatten wir schon AEW Blood and Guts natürlich hier mit Team AEW gegen Team Elite sozusagen. Und na, es endete dann ja mit dieser ganzen Geschichte mit dem, wie soll man sagen, da wurde einfach mal gedroht, den armen Jack Perry hier anzuzünden. Also auf der Elite-Seite waren ja Matt und Nick Jackson, Okada, Jack Perry und der Hangman, der sich dann noch, ja, so ein bisschen, nachdem er den Owen Hart Cup verloren hat, dann widerwillig eher so den hier angeschlossen hat quasi. Und dann haben wir auf der anderen Seite hatten wir Swerve, Mark Briscoe, Darby Allin und The Acclaimed.
Wobei ja, Max Kester sich sogar im Match verletzt hat.
Bitte?
Max Kester hatte sich im Match verletzt.
Richtig, ja.
Auch das, und das hat das Match ein bisschen unrund gemacht am Ende. Du hast genau gemerkt, ab dem Moment so, hui. Es gab aber sehr coole Momente, gerade auch, tut mir leid, mit den Tackern, wo die auch immer 1000 Tackers raushauen und dann, was Swerve da selber auch tackert. Das war schon cool, der Tacker Mittelfinger bei Okada war super. es war ein sehr unterhaltsames Match und man hatte auch hier wieder mehrere Sachen sehr gut gemacht. Entschuldigung. Dass man Jack Perry, man hat ihn ja vorher angezündet, wie wir halt sagt, mit einem Flammenwerfer. Und jetzt fesselt man ihn und sagt, ey, ich übergieße dich jetzt gerade mit Benzin. Der wichtigste Punkt dabei war für mich halt nicht nur, dass du halt Darby Allin pushst nach seinem Comeback, sondern dass du halt Jack Perry nicht hast aufgeben lassen. Er war es nicht. Er hat, egal was man mit ihm gemacht hat, er hat nie aufgegeben. Und ich fand dadurch Jack Perry auch mega interessant. Ja, das war, also, war auf jeden Fall eine Schlacht, die hat gepasst. Kurze Anmerkung noch, es gab vorher noch, ein paar Tage vorher, Sky Blue hat eine Beinverletzung gehabt, was super schade ist.
Ja.
Genau, weil das ist eine schwere Verletzung, wie generell viele AEW-Wrestler und Wrestlerinnen hatten. War super schade, weil sie gehört halt auch für mich zu denjenigen, die halt in dem Jahr einen Sprung gemacht haben. Aber das Blatt und Guts, ich mag die Art Matt und man hat die Storyline richtig gut erzählt und das hat für mich gepasst.
Ich fand's nicht ganz so gut wie die letzten Jahre. Vielleicht auch wegen der Verletzung, aber wir hatten das schon häufiger, dass so Blatt und Guts Matches ja durch so Verletzungen ein bisschen zerrissen gewesen sind. Ich fand aber trotzdem nach wie vor Blatt und Guts unterhaltsam, ne? Muss man auch sagen. Und es war spektakulär. Ich fand das Ende. Ich finde halt dieses, wir drohen Leute anzuzünden, ist halt nicht so meins. Es geht für mich alles immer ein bisschen drüber, aber es ist halt der Stil.
Es ist Entertainment.
Ja, ich fand das auch mit dem Flammenwerfer Quatsch.
Du bist aber auch kein reiner AEW-Gucker.
Nee. Ich bin ein Alles-Gucker.
Ja, eben. Und ich glaube, dann nimmst du das nochmal anders wahr, weil.
Ich glaube auch, ja.
Ich mag das.
Was ich gerade nur ganz kurz, weil du gerade bei Sky Blue gewesen bist, was vielleicht einige gemerkt haben, so auch eine Julia Hart, die kommt ja gerade nicht mehr vor, die hatte ja eine schwere Schulterverletzung. Also es sind die zwei quasi, die auch so die Standouts der letzten Jahre und diese tollen Entwicklungen der letzten Jahre in der Damendivision gemacht haben, die waren dann auch jetzt auf jeden Fall hier erstmal aus dem Kreuzfeuer sozusagen raus. Und zeitgleich hat hier quasi auch noch Camille ihr Debüt gefeiert an der Seite von Mercedes Moné. Machen wir weiter.
Dann ging es durcheinander. Dann ging es für mich ziemlich, also da hatte ich das Gefühl, AEW macht gerade viel kaputt.
Ja, es hat sich so ein bisschen angefühlt, man hat zu viel vor fast schon, ne? Auch diese Masse an Special-Events. Ich finde immer, wenn du jede Woche ein Special-Event hast, dann ist halt keiner mehr special so richtig. Und das war da schon ein bisschen viel. Es gab ja dann noch diese Royal Rampage-Geschichte, wo sich Darby Allin noch ein Titelmatch geholt hat, was er dann erstmal bis Grand Slam hätte spazieren tragen können.
Und das hast du kaputt gemacht. Ich weiß bis heute nicht, warum du das kaputt gemacht hast.
Ja.
Weil du hast das Jahr über Darby Allin eigentlich aufgebaut. Okay, erstmal mit Sting an seiner Seite, großer Moment. Dann Comeback bei Anarchy in the Arena und Blood and Guts war halt so wirklich tragende Rolle. Wo du denkst, ja, und die Fans, das Connected, der ist over, der steht gerade. So, das ist so ein bisschen das Gesicht von AEW.
Also ja.
Wenn es so um Herzsache geht, nicht um, ich habe den Titel so oder so, sondern das ist so das Herz von AEW gewesen nach außen hin, dann lässt du ihn dieses Titelmatch haben, also halt den Anspruch haben und reißt das halt einfach mit einer Begründung ein, die absolut unlogisch ist und machst dieses Momentum, was du ja aufbaust und eigentlich nutzen musst, komplett kaputt. Also mich hat das sehr sauer gemacht und ich verstehe den Grund nicht. Ich sehe ihn nicht.
Ich find's witzig, wenn ich jedes Mal, wenn ich lese, Darby Allin wird als zukünftiges Gesicht von AEW gesehen und als Titelträger. Das lesen wir seit Jahren, muss man mal dazu sagen. Das lesen wir jetzt garantiert seit 2 Jahren oder so. Und irgendwie schafft man es halt nicht, ihn dann auch in die Position zu bringen, obwohl die Zuschauer es gerne hätten.
Er war ja in der Position, das ist ja das Kranke. Du hast den Zuschauern ja eigentlich genau jetzt endlich mal das gegeben, was alle mal sehen wollten. Gib ihm einen Haupttitelmatch.
Ja.
Gib ihm doch einmal diese Chance. Und dann gibst du ihm diese Chance halt eben nicht. Aber die Art und Weise, warum er quasi diese Chance nicht kriegt, das fand ich halt total irre.
Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dann sind wir nämlich bei der Death Riders Storyline angekommen. Trotzdem, es gibt dann hier auch wieder ein bisschen Vertragsgetöse. Ne? Wir haben Daniel Garcia angesprochen, den er mal erstmal rausgeschrieben hat nach diesem Piledriver. Da wurden dann auch die Gerüchte laut, wohin geht er denn? Und das war auch wieder gefühlt, hört euch unser Magazin an. Jede Woche andere Meldung. Ne, erstmal bleibt wahrscheinlich bei AEW, dann 2 Wochen später gab's, ach ja, übrigens gleich geht er doch zu WWE. Und dann ist er irgendwann wieder bei AEW aufgetaucht.
Wo man wieder merkt, wie toll informiert alle Quellen sind. Also wenn du unterschiedliche Quellen hast, hast du unterschiedliche Informationen.
Es ist super schwierig. Und wir sind ja wirklich da schon dran und gucken immer kreuz und quer. Ne? Wir schreiben nicht so, wir kommentieren nicht sofort das, was da ist, sondern wir checken das ja auch nochmal durchaus mal gegen und so. Es ist halt super schwierig, das. Selbst jetzt innerhalb der Recherche, dann liest du auf einmal so Beiträge mit Motor City Machine Guns RAEW bound. Und ich so, nicht so gut gealtert.
So im Endeffekt. Da ist vieles nicht gut gealtert.
Genau. Auf jeden Fall auf dem Weg Richtung All-In hatten wir noch die Sache, dass eine Britt Baker ja nach einer Backstage-Auseinandersetzung mit MJF und dessen Freundin Alicia Atu noch für eine Woche suspendiert gewesen ist. Man hat es dann ein bisschen verkauft quasi, aber ja, AEW hatten mal eine sehr smarte Crowd und das hast du halt auch gemerkt, dass dadurch auch so ein bisschen Luft aus der ganzen Geschichte rausgegangen ist, ne? Das wurde dann mit den Backstage-Attacken so gerechtfertigt. Ja, die ist jetzt eine Woche nicht da. Ne? Die kann jetzt diese Woche nicht.
Ja, das ist ja so unnötig. Vom Timing her kann es nicht schlechter sein.
Genau. Und dann gab es auch die großen Ankündigungen, was wir gerade gesagt haben. Ne? Also AEW dann zum einen, das kam ein bisschen später, nach Australien, Brisbane, am 15. Februar 2025, Stadionshow, die jetzt keine Stadionshow wird. Dann wurde auch gesagt, dass AEW All in Texas im kommenden Jahr stattfinden wird. Und dann eben stattdessen in London Forbidden Door stattfinden wird, dann eben auch im August. Ja.
Mich hat's sauer gemacht, weil ich wollte eigentlich, wollten wir dieses Jahr, aber dann haben wir gesagt, ey, komm, dann ist es nächstes Jahr und dann kommt diese Ankündigung. Und denkst einfach nur so, ey, Tony, du. Ich weiß ja nicht, warum man diesen Weg geht, weil ich finde, du gehst damit ein extrem hohes Risiko ein. Weil ich glaube, ein englisches Stadion voll zu kriegen oder ziemlich voll zu kriegen, ist einfacher als in Amerika mit deiner Reichweite. Weil du hast halt diesen Punkt, das erstmal war ja halt rappelvoll, weil endlich in London, endlich in Europa, endlich mal außerhalb von Amerika. Und ich würde halt eher denken, ey, mach mal lieber mal so Dynamite-Touren, wo du halt außerhalb von USA bist, weil USA ist halt schwierig. Da ist halt der Platzhirsch extrem stark und übermenschlich stark. Und da ein Stadion direkt anzukündigen, ich bin ehrlich, ich sehe noch nicht, dass das Ding voll ist.
Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ansonsten sind wir dann bei All In angekommen. David, das Live-Watch-Along mit mir alleine und ganz vielen lieben Menschen in der Community, natürlich angeführt vom großen Match, das Career-Threatening-Match zwischen Swerve Strickland und Bryan Danielson, wo es ja auch im Vorfeld wirklich stark darum ging. Ne? Aha, ne, hier, Bryan Danielson, ah, du merkst so, du fühlst deine linke Hand nicht mehr so richtig, ne, und dir tut das weh und du hast da nicht mehr so viel Kraft und willst du deine Familie wirklich das noch antun? Willst du die enttäuschen und im Stich lassen? Und das war ja auch wirklich eine Story, die sich hier durch Match gezogen hat. Und ich kann es dir jetzt schon sagen, wir werden noch eine Abstimmung machen, aber ich kann es dir jetzt schon sagen, AEW-Match des Jahres ist für mich Swerve gegen Bryan Danielson, weil ich da wirklich da fast Rotz und Wasser geheult hätte am Ende. Wo er da zu seiner Familie geschaut hat und sich bei seinen Töchtern entschuldigt hat. Und ja, es war wunderschön einfach. Und dann am Ende natürlich auch der jubelnde Bryan Danielson in Wembley Stadium. Das war schon mega.
Es war generell eine richtig große Show. Nicht nur wegen der Bühne von Taylor Swift, was man übernommen hatte. Man hat das Ganze deutlich größer gemacht als letztes Jahr. Du hast halt wirklich gemerkt, ja, letztes Jahr war so ein Test und jetzt wissen wir, die Production war hochwertiger. Also nicht nur die Stage, auch generell, es fühlte sich alles ein bisschen größer an. Die Matchpaarungen waren eigentlich auch groß. Du hattest ein unfassbar gutes Mariah May gegen Tony Storm Match.
Ja, fantastisch.
Was ein richtiger Banger war. Du hattest auch Will Ospreay gegen MJF, hat halt auch funktioniert mit dem coolen Moment am Ende, wo du halt, eigentlich weiß es jeder, aber es war halt super gemacht. Du hattest, Entschuldigung, den Main Event, der natürlich alles überschattet hat. Fantastisch. Du hattest auch das Casino Gauntlet Match, was auch richtig, richtig Bock gemacht hat. Also wirklich das, diese Matchart möchte ich jedes Jahr sehen. Das ist richtig cool. Es gab leider auch ein paar Lowlights, die unerwartet waren. Also ein Hook gegen Jericho war so okay. Das haben wir so irgendwie gerettet gehabt. Schlimm war halt wirklich Mercedes Moné gegen Britt Baker.
Ja.
Das wurde auch so, ich habe ja schon ein paar Rückblicke angeschaut von anderen. Das ist so das Lowlight und die größte Enttäuschung des Jahres. Weil das war mit Abstand das schlechteste Match von Moné. Und die beiden hatten gar keine Chemie. Es ging viel zu lang. Und es hat gar nicht funktioniert. Und es war so, dass du als Zuschauer irgendwann dachtest, lass es bitte aufhören.
Ja.
Und das war ein absoluter Downer. Downer war auch ein bisschen Jack Perry gegen Darby Allin, wo du halt so viel erwartet hast. Und du dachtest, auf einmal ist es vorbei. Wo im Nachgang dann bekannt wurde, dass man Zeit sparen musste. Und eigentlich sollte das Match 9 Minuten, glaube ich, länger gehen. Und das hast du super gemerkt. Das war schade. Aber ja, das Lowlight, boah, das. Hast du damit gerechnet? Ich hab keinen Supermatch erwartet, weil Britt Baker ist im Ring nicht super, aber dass es so schlecht ist.
Da war Ringrost und keine Chemie und ne, it takes two to tango, wie man so schön sagt. Ne? Das waren nicht nur, es waren beide, die hier, das hat hier nicht funktioniert. Es gibt manchmal schlechte Abende. Es gibt schlechte Abende, beide können es besser, wissen wir. Speziell, wenn man sich dann auch den späteren Run noch von Mercedes Moné anschaut, wie viele gute Matches die noch abgeliefert hat, auch in diesem Jahr. Ich habe es schon gerade gesagt. Aber hier hat man auch noch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen Ringrost gehabt hat nach ihrer Knöchelverletzung und dann eben mit Britt Baker auch jemand gehabt hat, die jetzt mehr oder minder gerade aus einer langen Verletzungspause zurückgekommen ist. Das hat nicht geklickt und das war bitter. Ne? Ansonsten, wir hatten natürlich auch ein paar schöne Überraschungen noch mit dabei, dürfen wir nicht vergessen, ne? In dem Casino Gauntlet Match. Wir hatten den Nigel McGuinness, der hier nochmal auftreten durfte. Nicht sein einziges Match
im Jahr. Pop.
Das war super cool. Auch da habe ich auch wieder ein bisschen ein Tränchen geweint. Und als er dann auch noch mit Zack Sabre Jr. im Ring stand, war es natürlich für mich wirklich wie ein Homecoming. Und ein Ricochet ist debütiert, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also das ging dann recht fix.
Ja, und Jamie Hayter kam zurück.
Richtig, die haben wir fast vergessen, weil das war in der Kickoff-Show. Oder, ne? So war es ja.
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 Aber es war generell eine echt gute Show, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das konnte man super sehen. Und die Crowd war richtig gut dabei und gerne mehr. Und die große Frage war dann halt natürlich, was kommt denn jetzt? Weil genau. Swerve hat den Titel zum Beispiel nicht mehr und Brian Danielson hat den Titel, aber eigentlich hat er ja gesagt, er hört ja jetzt auf. Da waren schon viele Fragezeichen.
Genau, und dann kommen wir auch zum Dynamite nach AEW All-In. Da war es nämlich dann so, dass Brian Danielson hier angekündigt hat, nee, also er wird jetzt noch nicht die Schuhe sofort an Nagel hängen, sondern er hängt die Schuhe erst dann an den Nagel, wenn er Titel verloren hat. Also sozusagen ein Retirement aufgeschoben. Und er ist dann auch gleich von seinem nächsten Herausforderer hier attackiert worden, weil All-Out stand natürlich dann auch schon vor der Tür. Das war
die
ja nur
beste Idee, die man hat, ey.
Anderthalb Wochen später, genau. Jack Perry hat ihn dann hier attackiert und war dann quasi als TNT-Champion, darf man nicht vergessen, der hat sich auch bei All-In hier den Belt geholt im Leitermatch. Ja, das war der Herausforderer, aber was auch dann rückblickend natürlich sehr wichtig gewesen ist, ist ein Jon Moxley, der zurückgekehrt ist, auf eine ganz andere Art und Weise, sehr kryptisch, anti-AEW gewesen ist, mit Marina Shafir an seiner Seite gewesen ist und Backstage die Securities verprügelt hat, einfach weil sie es können, also nicht die Securities, sondern Mox und Marina. Dann aber auch vielleicht gedacht, er muss mal ein Wörtchen mit Darby Allin sprechen. Ne? Und ja, wir wissen, wie das ausgeht, das natürlich dann im Hinblick auf Grand Slam. Der wollte das Title-Match haben, ne? Und hat dann Darby so lange gekitzelt, psychisch, bis dann Darby sagt, ja, ich lass mich hier nicht von dir herausfordern, da machen wir das halt.
Bist du dumm.
Ja.
Das ist einfach, das Problem ist, du hast halt das Gefühl gehabt, also erstmal an Jon Moxley zurückkam, der wichtigste Satz von ihm, der ging bei mir eigentlich unter, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich habe erst anschließend gemerkt, so, ey, irgendwie redet die ganze Bubble darüber. Über diesen einen Satz, von wegen so, diese Company gehört euch nicht mehr oder gehört dir nicht mehr.
Ja.
Und da habe ich erst gedacht, okay, als ich das begriffen habe, was er da gesagt hat, da kommt was Großes. Als dann das mit Darby Allin kam, habe ich nur gedacht, oh Mist, Tony hat gemerkt, die EVP-Storyline, die ist tot. Aber wir wollten ja unbedingt diese AEW stellt sich gegen eine große Bedrohung. Und da zieht man einen Schnellschuss, indem man einfach sagt, ey, da geben wir ganz schnell den Title-Shot Moxley. Der es nicht verdient hatte. Und das hat auch beim Publikum, es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, Schock, sondern einfach so, das Timing war falsch. Und die Art und Weise war falsch, weil du hast halt Darby Allin, der seit er bei AEW ist, eigentlich nur das möchte. Und er dann sagt, ja, ja, klar, dann eigentlich kann ich nichts gewinnen. Er hätte nichts gewinnen können. Es war nicht so, dass Moxley sagte, okay, du setzt das auf ein Spiel, ich setz das aufs Spiel. Sondern einfach so, nö, wenn du gewinnst, darfst du ihn behalten. So, ach, das ist ja nett. Boah, ich fand das absolut schlimm. Also diese Ansetzung, ich fand das schlimm und alle wussten ja schon durch diese Ansetzung, was passieren wird. Und das war für mich ein super Downer, wo man zeitgleich dachte, ich will eigentlich wissen, was passiert da, was hat man da vor?
Ja, es ist ohnehin auch diese Konstellation mit All-In und All-Out in so kurzer Abfolge ist halt eben schwierig. Ich bin da kein Freund von, es wirkt alles überhastet. Du hast zwar so ein paar Stories, die fortgesetzt werden können, zugleich dann aber musst du auch in sehr schneller, kurzer Zeit die großen Matches aufbauen, wie zum Beispiel Daniel Garcia gegen MJF. Daniel Garcia dann auch bei dem Dynamite zurückgekommen, hat dann da MJF attackiert, was dann wiederum im Match der beiden bei All Out mündet. Adam Page hat auch noch zwischendurch mal so das Haus von Swerve angezündet, was ja auch noch so ein großes Ding gewesen. Also da war mit sehr viel auf sehr kurzem Raum zusammengefasst und das ist geil auf der einen Seite, natürlich, weil du plötzlich so eine Dynamite-Episode hast, die quasi aus allen Nähten platzt mit Neuerungen und mit Entwicklungen. Aber zugleich ist es eben auch ein sehr überhastetes Storytelling. Page gegen Swerve hast du so langsam schon aufgebaut gehabt. Die Story war da, der Hass war da. Aber man ist da doch sehr viele Schritte auf einmal gegangen, sagen wir es mal so.
Ja, an sich, die Ausführung, alles super. Wenn du halt sagst, von mir so, okay, wenn du halt Storyline starten willst und Richtung Matches gehen willst, alles super. Aber wenn dieser Pay-Per-View einfach anderthalb Monate später ist, dann sage ich, klasse, aber dieses, wir müssen jetzt direkt losziehen, dann setzen wir jetzt das an, das ging, wie du halt sagst, es war zu schnell.
Ja.
Eigentlich alles cool, aber es war zu schnell. Und man muss ja auch dazu sagen, Adam Page hat sich zum einen der interessantesten Charaktere zu der Zeit entwickelt.
Ja, und muss man ganz klar sagen. Und
dieses Bild, was er jetzt hat mit diesem brennenden Haus, wo er davor sitzt und dann einen Whisky-Schluck trinkt, das wird er nie wieder verlieren. Das hat er für die Ewigkeit. Das ist Badass und zeigt gleich ja auch seine Begründung, so sehr er als Heel sich ja verhält, ist es irgendwie nachvollziehbar. Weil Unrecht hat er nicht mit den Worten, die er sagt.
Gibt ihm halt also trotzdem nicht das Recht, Häuser anzuzünden?
Nein, das nicht, aber es war einfach so, ich mag Charaktere, wo du denkst so,
ja.
Eigentlich hasse ich dich und du machst das falsch, aber gerade das kann ja Adam Page gut, dass er halt Dinge falsch machst, eigentlich aus dem richtigen Ansatz, aber halt er entscheidet sich für den falschen Weg und dadurch war das halt so spannend und ich wollte natürlich sehen, dass beide wieder aufeinandertreffen, nur mach es nicht ganz so schnell. Also ich brauche wirklich nicht dieses All-in, All-out. Mach All-out, streich es oder mach All-out einen Monat später, aber dieses direkt hintereinander ballern, das ist viel zu krass.
Ja, das ist halt so. Und ich musste heute wirklich nochmal nachgucken, womit sich Pac denn eigentlich sein International Championship Match hier gegen Will Ospreay verdient hat. Und das war halt am 10. Juli. Da hat er das Ding gewonnen gehabt. Also ein Multiman-Match gewonnen. Und so, okay, die Show ist jetzt am 10. September und Pac kann jetzt hier am 7. Juli, hat sich erst am 7. Juli geholt. Mein Gott.
Sehr krass. Was das Schlimmste dabei ist? Das war ein bisschen die größte Überraschung dabei. Wie die Matches aufgebaut wurden, ist halt viel zu schnell alles, ne?
Ja, ja.
Aber wrestlerisch war All Out besser als All In. Obwohl All In gut war. Weil All Out war ein fantastischer Pay-Per-View. Also du hattest MJF gegen Daniel Garcia war richtig stark. Das Tag-Team-Match war richtig gut. Du hattest Ospreay gegen Pac. Ja, was willst du da machen? Du hattest mit Statlander gegen Willow in dem Chicago Street Fight. Ich gehe kurz durch. Eines der besten Frauen-Matches des Jahres. Wo Willow super abgeliefert hat. Das Four-Way-Match war vollkommen okay. Shida gegen Monet, super, ja. Dennison gegen Perry war cool. Dann hattest du das Lights-Out-Steel-Catch-Match, wo sich die Geister scheiden, aber es ist Lights-Out. Ich fand das absolut brutal gut, dass auf zwei Spots die ich nicht sehen muss. Also ich schmeiß deinen Rücken auf den Ziegelstein da, muss nicht sein. Aber es war halt fantastisch und du bist da rausgegangen, hast du gedacht, ey, so ein kurzer Aufbau und so ein guter Pay-Per-View. Also, ist man so hin und her. Ne?
Worauf man hier nochmal auf jeden Fall eingehen muss, ist auf das, was nach dem Match zwischen Jack Perry und Bryan Danielson passiert ist. Weil es war ja nicht nur so, dass da ein Christian Cage sich hier angestellt hat, so nach dem Motto, oh, mal gucken, vielleicht können wir ja was machen, aber dann kam ja der Blackpool Combat Club dazu und hat das quasi.
Das Führen war gut.
Hat die dann quasi abgewehrt, ne? Du hast gedacht, ja gut, die Freunde von Bryan Danielson, alle da, alles gut. Und dann gab's ja hier den ersten Mordversuch on Pay-Per-View, David. Also die berüchtigte Plastiktüte über den Kopf von Bryan Danielson, einen Wheeler Yuta, der sichtlich geschockt über diese Vorgehensweise ist und auch von Pac zurückgehalten wird, aber nicht attackiert wird, sondern wirklich nur zurückgehalten wird, festgehalten wird. Und dann ja auch im späteren Verlauf der Storyline, wir werden die jetzt nicht haarfein jetzt hier auseinandernehmen, aber gerade die Rolle, die eine Wheeler Yuta in den ersten Wochen, Monaten eingenommen hat, fand ich hier sehr interessant, weil er wirklich mit dieser Brutalität der anderen Teilnehmer dieser damals noch als Blackpool Combat Club bekannten Gruppierung, ist ja nicht mit klargekommen in dem Augenblick, ne? Und
er hat das super verkauft, muss man mal sagen. Ja, von der Mimik her und vom Timing her haben alle das richtig gut gemacht. Auch, wo ich es mir das zweite Mal angeschaut habe, dieses so, Pack hatte sich schon zu ihm hingestellt, aber nicht so nach Motto, gleich ist mein Einsatz, sondern es sah halt wirklich aus wie Storyline-mäßig. Wenn wir gleich eingreifen, weiß ich, dass ich ihn festhalte.
Ja.
Die Umsetzung war fantastisch und du hattest halt, ja, den ersten Mordversuch vor laufender Kamera. Ja.
Aber du hattest
zu bleiben. Und du hattest ein Gesprächsthema.
Ja.
Du hattest wirklich Bass erzeugt, ist nicht nur wegen der Brutalität, sondern auch, weil die Umsetzung so gut war. Und diese Frage, die du natürlich im Kopf hast, und das ist das Wichtigste als Fan, wie geht es weiter? Was resultiert daraus? Und zu dem Zeitpunkt war die Storyline um die Death Riders, die noch nicht so hießen, war richtig heiß. Und da hat richtig, richtig geballert. Und ich habe gedacht, okay, wie eskaliert das denn jetzt überhaupt? Was geht das für einen Weg? Weil das war dieses komplette, Anarchie. Wir machen einfach, was wir wollen und wir sind so unberechenbar. Und egal wann.
Ja, das hat sich ja auch die Wochen danach da durchgezogen, ne? Wo sie dann immer ankamen und einfach nur zerstört haben. Und meine Kritik war ja gerade in der Anfangsphase, dass sie sich ja viel zu sehr mit den Undercardern rumgeschlagen haben. Das kommt ja jetzt erst langsam so, dass so langsam die Top-Leute da mit dabei sind. Aber ich habe mir halt gedacht, so, okay, wenn die Death Riders so krasse Typen sind, warum verprügeln sie dann Top-Flight? So, das ist, weil sie Bullies sind vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, also das hat man ja am Anfang ganz gut gemacht, bin ich auch bei dir. Das war graphic, das war deutlich, das war auch was, womit man sich natürlich absetzen konnte. Das hat eigentlich da gepasst. Es hat ein bisschen gefehlt, dass man hier die Motive klar aufgeführt hat. Ne? Man hat gemerkt, so Moxley will irgendwie so die Kontrolle haben. Und die hat er dann ja auch, wenn man ehrlich ist, relativ schnell bekommen. Ne? Es gab dann relativ schnell den Wechsel mit, dass es hier das Titelmatch bei, also das Match um das Titelmatch bei Grand Slam gibt. So ein bisschen Unwägbarkeit, wie gesund ist denn ein Bryan Danielson nach dieser Attacke? Weil Nigel McGuinness hat ihn herausgefordert für Grand Slam. Und dann war ja auch meine Stipulation, wenn Bryan Danielson medically cleared ist, ne, so, ja klar wird er medically cleared sein und hat dann auch Nigel McGuinness besiegen können.
Aber da auch wieder, Grand Slam hat halt da wieder, du hattest schon so ein Motto Dynamite und das hat so den Schwung ein bisschen rausgenommen, weil eigentlich hätte der Fokus so sehr, du hast dich natürlich über die Match-Ansetzung gefreut, so. Jeder Wrestling-Fan, aber die Storyline war in dem Moment eigentlich eine andere.
Ja.
Es fühlte sich halt an wie so ein Störer. Ja, wir müssen das jetzt eben machen, weil ist ja Grand Slam. Und darunter hat das halt gelitten, das Ganze.
Ja. Es war halt alles ein bisschen viel auf einmal, ne? Es war halt alles ein bisschen gerusht und dadurch konnten dann die Charaktere und die Geschichten, die auch durchaus da gewesen sind, die konnten halt nicht atmen. Es war viel zu viel auf viel zu kleinem Raum und dann auch teilweise nicht gut umgesetzt. Das muss man auch mal sagen, ne?
Also, das Interesse war ja vor allen Dingen da. Das ist ja das Traum.
Für eine gewisse Zeit, ja. Für eine gewisse Zeit.
Aber in dem Moment meine ich.
Ja, ja.
Wo wir jetzt gerade sind, das Interesse war ja total da. Und jeder wollte wissen so, ey, sag uns warum. Was ist dein großer Plan? Sag ihn uns. Aber dieser Plan wurde halt nicht erklärt, wie du richtig gesagt hast, weil Moxley in seinen Promos ja immer dieses Kryptische hat, was ja schön und gut ist. Aber irgendwann musste auch mal zum Punkt kommen. Und ich kann dir halt bis heute, und wir sind das Jahr ist vorbei, ich kann dir nicht genau sagen, was er genau meinte mit, hey, die Company ist nicht mehr eure Company, weil, ja, du willst zum einen den Titel haben, aber dann willst du die Company zerstören. Und warum zerstören? Was willst du dann machen? Was ist denn dann dein Plan danach? Kann ich dir nicht sagen. Und da brach das halt so langsam ein, wo aber vorher diese Steigerung da war. Weil ich habe das halt auch bei Sarah gemerkt, wir wollten unbedingt schauen bei Dynamite, was passiert als nächstes?
Ja.
Wie greifen die ein? Guck mal, die haben sich mit denen angelegt. AEW hat ja auch Backstage, sind zwar nur Undercarter gewesen, aber die haben dann alle gesagt, ey, jetzt reicht es. Ihr kommt nicht mehr immer hier reingefahren, sondern wir fangen euch jetzt mal ab. Und das haben die ja immer mehr aufgebaut. Und das war so, ja, da passiert gerade was, da baut sich was auf. Du hattest dann auch noch die EVPs, die so, ja, ey, greif doch mal ein, hefte mal mit. Jetzt hau doch du nicht ab. Und es fühlte sich an, als würde das sich so über das ganze Roster verteilen.
Ja. Auch da, wir greifen jetzt vor ohne Datum oder so, ne? Diese Szenen, wir haben gerade eine Wheeler Yuta angesprochen, aber diese Szenen, als dann hier auch seine ehemaligen Best Friends Leute quasi attackiert worden sind von den Death Riders, ne? Und wo da auch ein Orange Cassidy in diesen Mittelpunkt gerückt worden ist, der Held, der eigentlich kein Held sein möchte, aber es muss halt jemand machen, ne? Und der sich dann dem gegenüberstellt in Richtung Full Gear. Das, finde ich, hat man gut gemacht. Man hat es dann trotzdem hier und da mal geschafft, so ein bisschen zu kitzeln, aber es fehlt eben die Prämisse dahinter. Und ohne wirkliche Agenda ist halt ein Bösewicht, und egal, ob es eine Gruppierung ist oder ein einzelner Bösewicht, der ist halt nichts wert. Du brauchst ein Motiv dahinter, damit, was du auch verstehst. Und nur zerstören macht halt eben keinen Sinn. Wir gehen mal ganz kurz hier so ein bisschen weiter, weil Grand Slam war ja auch wichtig. Wir haben zum einen natürlich diesen Title-Shot-Wechsel gehabt von Darby Allin zu Moxley. Wir haben einen Bryan Danielson, der Nigel McGuinness besiegt. Wir haben natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, einen Christian Cage, der Cash-In andeutet, bis ihm dann Kip Sabian den Stift klaut.
Ja, eine super Storyline, die jeden gepackt hat. Weil Kip Sabian ist ja generell hot as fuck und das ist... Boah, ich sehe in ihm halt nicht viel, bin ich ehrlich. Man hat es technisch gesehen gut umgesetzt, alles, auch die Erklärung am Ende. Aber brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Das ist so wie eine Hook-Fehde momentan, brauche ich halt einfach nicht.
Genau.
Und noch anmerken, eine Kleinigkeit.
Ja, entschuldige.
Daniel Garcia hatte noch MJF ausgeschaltet.
Oh ja, richtig, ja.
Und das ist nämlich wichtig, weil darunter hat nämlich auch das Produkt gelitten, weil der hat jetzt erstmal dann Happy Gilmore 2 gedreht. Und der war komplett raus.
Stimmt, das war All Out, genau. Also MJF hat zwar das Match gewonnen, aber am Ende hat dann eben Danny Garcia noch seine Rache bekommen und hat dann eben auch die Aktion vom Seil gezeigt. Ja, und wo du gerade Hook angesprochen hast, der ist ja dann quasi auch in die Geschichte mit dem Patriarchy, die ja durchaus dominant gewesen ist. Und auch gerade einen Christian Cage, da muss ich auch nochmal eine Lanze brechen hier als Heel, als Papa Heel, hat der wirklich gut funktioniert, muss man hier an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen.
Der funktioniert immer. Der ist Mr. Zuverlässig für mich. Ja. Der liefert ab, du gibst den halt eine Story und was er halt auch gut macht, erklärt sehr gut.
Ja.
Also bei ihm hast du immer das Gefühl, okay, er erklärt seinen Plan, er sagt hier, ich habe diesen Vertrag und er zeigt dir das 4000 Mal und erklärt dir, ich will den eincashen, aber ich sag noch nicht wann und du weißt, alles klar, ich weiß, wo ich dran bin. Aber Hook und Cage, das zieht sich so lange, das ist wie ein Kaugummi, ne? Und ich finde das so belanglos, weil du merkst auch in den Reactions, so viele Hype-Videos, wie es im Hook gibt, ist es Wahnsinn, du hörst nichts mehr, ne? Du hörst,
ja.
Du siehst dieses Hook-Logo und die Leute gehen pinkeln und ich kann es verstehen, ich habe da auch keinen Nerv mehr zu.
Ja, also immerhin hat Hook im Verlauf natürlich auch noch den FTW-Belt retired. Ne? Da gab es ja noch ein letztes Match gegen Roderick Strong damals. Dann war das Ding weg und dann im Anschluss gab es dann die Fehde mit der Patriarchy, die ja mutmaßlich für die Attacke auf Taz auf dem Parkplatz verantwortlich sind. Ja. Und dann auch die Hand von Hook gebrochen haben. Was wir auch sagen müssen, dass in der zweiten Jahreshälfte auch ein Kyle Fletcher viel, viel stärker ins Geschehen mit eingebunden worden ist. Also erstmal über Ring of Honor natürlich, wo er ja TV-Champion gewesen ist, aber dann eben auch gerade die Verbindung mit Will Ospreay hat man hier gut forciert. Und boy, oh boy, der Junge hat auch gut gegessen und war gut im Gym, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Und hat sich wirklich massiv weiterentwickelt und viel weiterentwickelt, als ich das in der kurzen Zeit jemals erwartet hätte.
Ja, auch vor der Kamera. Also ja. So als Persona aus von der Ausstrahlung her reden immer noch Schwächen, aber ich finde, er bringt die Emotionalität komplett richtig stark rüber mittlerweile. Das Segment, wo er halt wieder wichtig, wie du halt gesagt hast, Bösewicht ist halt nur ein Bösewicht gut, wenn er das Motiv erklärt. Und es war halt nicht nur, ja, diese standardmäßige beste Freunde, wir fäden jetzt gegeneinander, sondern er erklärt, warum er aus diesen Schatten treten muss. Er erklärt, warum er darauf kommt. Er zieht eine Schlussfolgerung, er will halt eben nicht diese Kopie sein, rasiert sich halt den Kopf da noch vor laufender Kamera, was ja. Ich sehr gut fand. Und wo du sagst, boy, oh boy, der liefert ab. Der hat ab da, also in der Fehde, er hat ja das erste Match auch gewonnen, nehme ich mal vorweg, aber ab da hat er halt eine Präsenz in den Shows und wrestlerisch hat er so viele Siege geholt. Und auch cleane Siege, nicht so, ja. Schicken Shit, sondern cleane Siege. Da, das ist ein kleiner MVP geworden.
Ich finde es fantastisch. Ich finde, der hat sich so krass entwickelt. Und von jetzt auf gleich. Ich sag's ja immer wieder, auch im Magazin habe ich das häufig genug gesagt. So, ich kenne den noch als den dünnen 19-Jährigen, der irgendwie aus England rübergekommen ist, mit Mark Davis an seiner Seite. Und jetzt ist der hier auf einmal jemand, wo du sagst, nee, der ist legit ein Star geworden. Und natürlich funktioniert er als Heel mit Ospreay gerade herausragend. Der ist gut im Ring, der bringt Ausstrahlung mit, der hat eine gewisse Ruhe auch. Das ist was ich ja bei sehr vielen AEW-Wrestlern so ein bisschen vermisse. Der hat eine Ruhe, den Moment auch mal auf sich wirken zu lassen, wo der einfach da nur steht, und Augen zu, warten jetzt mal ab. Ne? Und das finde ich geil. Also der Turn, der kam ja ein bisschen später. Wir springen jetzt auch gerade so ein bisschen. Man merkt, es klingt gegen Ende des Podcasts zu.
Ja, aber es ist ja auch immer eine Fehde und dann ist es blöd, wenn du halt sagst, einen Satz, dann springst du ein paar Tage und dann gehst du wieder drauf ein.
Genau, das war nämlich, also der Turn, der kam ja bei WrestleDream, wo ja Will Ospreay gegen Konosuke Takeshita gewrestelt hat. Und da gab es die Attacke mit dem Schraubenzieher. Und ja, danach war die Fehde war ja wirklich dann auch gemacht. Ne? Und das hat sich ja dann auch jetzt durch die Shows gezogen, bis jetzt hin zu World's End, bis zum Continental Classic. Nein, Kyle Fletcher für mich jemand, der wirklich ein Breakout-Star hier gewesen ist. Werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen. Aber wieder zurück im Geschehen, wieder zurück zu Grand Slam, wieder zurück in September. Nicht nur, dass es da die Streitigkeiten zwischen Fletcher und Ospreay nämlich gegeben hat. Die haben ihr Tag-Team-Match gegen die Young Bucks verloren. Da gab es schon das erste Mal ein bisschen Querelen, Eingreifen auch von Don Callis natürlich. Aber wir haben auch jemand aus WWE-Gefilden gesehen, nämlich einen MVP, der hier gleich die Konversation mit Swerve Strickland gesucht hat und auch Backstage schon mal so ein paar Visitenkarten verteilt hat. Und wir wissen, der hat dann noch Shelton Benjamin mit dazu gebracht, der hat Bobby Lashley mit dazu gebracht, das Hurt Syndicate ist da, nicht das Hurt Business, ganz wichtig. Das ist was ganz anderes.
Aber das hat er gut umspielt, wo er immer von Business sprach und alles klar, wenn es geht.
Genau, aber auch da, die haben wir dann auch direkt erstmal eine größere Rolle gespielt und vor allem auch dann, wenn wir jetzt auf die letzten Wochen schauen, auch gerade für den Ricochet ja eine bedeutende Rolle gehabt, oder?
Ja und nein. Also ich finde, Shelton hat unfassbar profitiert durch den Wechsel, weil den hat man ja direkt in den Matches erstmal reingesteckt und ihn siegen lassen und halt auch eine extreme Dominanz ausstrahlen lassen.
Mhm.
Diese gefährliche. Und ich finde, Shelton ist sofort angekommen bei AEW. Auch vom Standing her, das tut dem richtig gut und der wirkt auch groß. Also nicht nur, weil er sehr groß ist und sehr stark ist, sondern der wirkt halt schon ein bisschen wie eine Attraction. Bei Bobby Lashley ist mein Problem noch, ich habe nicht das Gefühl, dass er richtig angekommen ist bisher. Das dauert noch. Und es gab dann ja auch die Fehde mit Swerve. Ich springe halt wieder, es geht ja nicht
anders. Es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt mal hin und her popsen.
Wo er das Match ja auch unfassbar dominiert hat.
Ja.
Aber er klickt halt noch nicht, weil er noch nicht so präsent ist, was eigentlich klug ist, aber trotzdem, das muss halt langsam und die Fehde war auch nicht so doll. MVP entgegen, also das ganze Kollektiv an sich funktioniert sehr gut, weil es ist halt schon ein Standing und das mit den Visitenkarten hat man sehr gut genutzt. Das war halt wirklich direkt, es sind ja mehrere Charaktere. Also Ricochet hat sehr profitiert, ich komme zu Ricochet aber erst gleich, richtig. Aber es ist ja auch so, dass du Max Caster genommen hast und so diese Karte reicht halt aus, dass du so, ja, so kleine Sachen pflanzen kannst, aus denen dann was wachsen kann. Ich finde, das macht er schon sehr gut und die Fraktionen sehe ich gerne bei AEW und ich glaube, da wird auch nächstes Jahr auch mehr kommen. Ich war nur halt echt überrascht, wie stark Shelton Benjamin dargestellt wurde und ich freue mich für den, weil das ist immer für mich so ein Wrestler gewesen, der eigentlich viel besser ist, als er ankam, finde ich.
Ja, nein, also der hat jetzt auch ein bisschen den Vorteil, dass die Leute im AEW-Locker-Room insgesamt ein bisschen kleiner sind als im WWE-Locker-Room. Der ist plötzlich ein Powerhouse.
Er wird der Brock Lesnar von AEW.
Ja, so ein bisschen, ne? Der kann die Leute durch die Gegend werfen, ne? Und im hohen Bogen. Das war früher nicht so leicht. Da musste der dann schon eher so der athletische Typ sein. Jetzt kann er halt hier das Powerhouse sein. Ich finde das nach wie vor interessant. Auch die Entwicklungen mit Acclaimed, da war er auch noch mit dabei, wo dann die Karten verteilt worden sind, auch mit Private Party, sodass der quasi, also MVP ist ja umtriebig, ne? Der überall verteilt ja seine Karten, so jeder will mal, ne?
Bei Mercedes auch.
Stimmt, ja, genau.
Und er ist ein fantastischer Talker.
Ja, das ist auch wichtig. Du brauchst eben auch solche Leute, damit die es verkaufen und der kann eben reden. Und das kann ja zum Beispiel Bobby Lashley nicht. Der kann auch so beeindruckend aussehen, aber so
reden. Und komische Anzüge tragen. Eieieiei.
Genau. Aber letztlich die ganze Geschichte hier, ja, muss man natürlich erwähnt haben, ne, dass wir hier das Hurt Syndicate drüben haben und dann eben auch die Story mit Swerve, der nach seinem Titelverlust dann auch erstmal wirklich einstecken musste jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten. Ne. Erst die Niederlage gegen Lashley, jetzt zuletzt auch dann nochmal wirklich von Ricochet nochmal ordentlich bearbeitet worden. Ricochet, der seine aggressive Seite gezeigt hat, ne, jetzt zuletzt mit der Schere.
Ja, kommen wir jetzt zu ihm, kommen. Ja,
machen wir direkt. Tut mir leid.
Ganz ehrlich, ich finde es super toll, dass er bei AEW ist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es ist für mich der Moment für ihn gewesen, wo er zeigen kann, dass er wirklich mehr ist als ein Spot-Monkey.
Ja.
Und er hat gute Matches abgeliefert und du hattest, beziehungsweise ich hatte halt erstmal die Angst, ja, jetzt nicht, dass es halt immer diese Standard-Ricochet-Matches gibt. Finde ich halt gar nicht und es ist das allererste Mal, dass ich erlebe. Ich meine, er ist nicht der beste Talker, aber man hat es ein bisschen für sich genutzt, dass man ihn erstmal ein bisschen so durchgeknallt hat darstellen lassen. Dann nimmst du das Turnier und nutzt es dafür, ihn heelisch werden zu lassen, arrogant werden zu lassen, also wirklich mal, es ist ein Charakter da und ich mochte auch jetzt am Ende des Jahres diesen Moment mit dem Toilettenpapier von Swerve, weil Ricochet hat das super verkauft, als er im Ring stand, ich hatte das bei der Review gesagt, sein Blick dabei, das war richtig dieses, boah, da staucht sich gerade so eine Wut auf, er hat sich nicht bewegt, er stand nur da, hat das über sich ergehen lassen, aber diese Wut, die da hochgekommen ist, ich habe gedacht, ja, da kommt gerade zum allerersten Mal Ricochet als Charakter rüber. Was jetzt halt auch passiert ist bei Dynamite dann halt.
Ja. Also,
Ricochet ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und es ist seine Chance, mal wirklich zu strahlen. Ob er es schafft am Ende, müssen wir gucken. Aber der Start, den finde ich richtig, richtig gut.
Ja. Da hat man sich tatsächlich mal überlegt, was man anders mit ihm machen könnte. Weil wir haben schon gesagt, nachdem dann die ersten Niederlagen da sind, so, okay, jetzt ist Ricochet wieder da angelangt, wo er auch bei WWE gewesen ist, nämlich irgendwo in der Midcard, wo er schöne Matches zeigen kann, aber mehr dann eben auch nicht. Deswegen, das finde ich auch gut. Und da geht man jetzt offensichtlich einen Weg. Und ich bin da offen zu sehen, wo das hingeht. Und die andere Seite von Ricochet, es ist ja auch oft so, dass einfach das Heel-Sein leichter ist, weil du quasi keine Grenzen hast. Das ist halt einfach so. Du kannst der Fiese sein, du kannst den anderen mit der Schere schneiden, wenn du Bock drauf hast. Dann mach's halt.
Ich mag auch bei Heels, wenn die im Ring trotzdem gut wresteln.
Ja. Weil man da halt auch aufpassen muss, dass er muss schon das so ein bisschen runterfahren. Jetzt nur den Flippy-Shit, dann muss er schon ein bisschen zurückdrehen im Vergleich zu vorher. Aber ja. Nichtsdestotrotz. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir sind, glaube ich, noch immer im September, oder?
Ja, wir kommen noch zu Killswitch.
Genau, Killswitch, ja.
Der hat eine schwere Lungenentzündung gehabt.
Und ja, mit
da Kollaps. Boy, das hätte böse enden können, ganz ehrlich. Das war kurz vor knapp.
Ja, das war richtig übel. Hat sich immer noch nicht erholt. Und dann wieder, wir sprechen hier vom September, Ende September, wo die Meldungen hier durchgegangen sind. Zum Glück offensichtlich auf dem Weg der Besserung. Und letzte Meldung war, dass er auch wieder anfängt, langsam zu trainieren. Mal sehen, wann wir den wieder zurück im Ring sehen. Was wir auf jeden Fall auch sehen werden, ist natürlich, dass AEW zu Beginn des Oktobers einen neuen TV-Deal mit Warner Bros. Discovery bestätigt hat und dafür ordentlich Geld bekommt. Also im Schnitt 185 Millionen im Jahr. Es fängt an 2025 mit 180 Millionen, danach 185 und 190. Beläuft sich auf 555 Millionen US-Dollar über die nächsten 3 Jahre und beinhaltet eben auch ja den Simulcast, wie man so schön sagt, ne, dass die Shows nicht nur auf den entsprechenden Kabelsendern ausgestrahlt werden, sondern eben dann auch auf Max, was ja auch ganz wichtig ist, inklusive auch der Pay-Per-Views. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass natürlich auch ein Teil des Archivs oder das ganze Gras-Archiv ist auch noch mit dabei. Also sprich, ähnlich wie man es jetzt bei WWE Network hat, hat man das jetzt dann eben bei Max. Und das ist für AEW ja schon ein großer Schritt gewesen. Details dazu an der Stelle haben wir eine Breaking News gemacht. Empfehle ich an der Stelle nochmal, hört da gerne rein. Haben wir da sehr tagesaktuell damals gemacht, Markus und ich. Und auch so, ich nenne es mal Altlasten wie Rampage und Battle of the Bells, die wird es nicht mehr geben. Und wir wissen nicht genau, was hinter dem Namen Shockwave steckt. Das gibt es bis jetzt noch keine 100%ige
Bestätigung. Ich will aber nicht nachdenken. Aber erstmal ist es für AEW aus zweierlei Hinsicht sehr wichtig, weil du kommst ins Streaming rein. Ich habe es nochmal gegoogelt. 110 Millionen Abonnenten hat Max. Also das ist nicht klein. Und ja, da kannst du halt wirklich Reichweite generieren, wenn du es richtig machst. Und es ist eine riesige Chance. Und eigentlich sind es 3 Punkte. Nummer 2, AEW ist profitabel.
Ja.
Durch diesen Deal haben die es geschafft. Und das ist halt in so kurzer Zeit für ein so teures Unternehmen nicht selbstverständlich. Ratings hin oder her, aber die machen Plus. Die machen kein Minus. Und das ist heftig. Das ist eine große Hausnummer, woran viele Kontrahenten scheitern. Und ja, Nummer 3 ist, der Wert der Company wird ja auch dadurch steigen, beziehungsweise ist halt schon gestiegen, und zwar ist er halt im Milliardenbereich gestiegen. Und das in der kurzen Zeit ist auch wieder, wie gesagt, überall Downfall von AEW und so. Wir wissen, da ist echt, es ist ordentlich Luft raus, aber wirtschaftlich gesehen geht's denen verdammt gut.
Und das habe ich ja auch schon in anderen Podcasts gesagt. Das Gute ist jetzt eigentlich daran, dass AEW jetzt, man hat eine sichere Basis, so in dem Sinne. Man kann jetzt eigentlich darauf aufbauen und kann es jetzt versuchen, das Produkt kontinuierlich zu verbessern. Sowohl was die Technik angeht, was die Produktion angeht. Steckt vielleicht nicht ganz so viel Geld in irgendwelche komischen Theme-Songs rein, sondern in talentiertere Grafiker.
Die Theme-Songs sind cool, aber Intro-Songs sind schlecht.
Stimmt, Lizenzen meine ich, ja. Du weißt, was ich meine.
Ja, aber man sieht es ja auch schon. Also ich finde, du siehst ja, dass diese Production Value, das ist ja gestiegen. Allein die Anzahl an Videos, die produziert werden.
Das stimmt.
Ist deutlich mehr. Es ging ja auch, ich weiß nicht mehr seinen Namen, es war ja auch ein Mitarbeiter, der früher bei WWE war, der
für die
Darstellung verantwortlich war. Der ist ja jetzt bei AEW. Und ich finde, das merkst du. Und gerade diese Videos wirken deutlich professioneller als vorher. Und wie du halt sagst, jetzt ist man auf sicheren Beinen und man hat halt wirklich dieses, ey, wir sind auf Jahre hin, jetzt erstmal im Plus.
Ja.
Uns kann nichts passieren. Jetzt können wir versuchen, zu verbessern, zu investieren und zu wachsen. Mit Max, ich kann es halt nicht vorhersagen, wie viele das sehen. AEW selber auch nicht. Man weiß es halt nicht. Aber das ist deine Chance, weil Kabel-TV ist halt, das wird sterben, deine Chance, eine Welle wieder anzutreten. Das müssen sie halt versuchen.
Ja.
Dass du wieder so ein heißes Produkt wirst. So heiß wie vorher wird es schwierig, aber dass du halt wieder heißer wirst. Und das kannst du genau durch Max haben, weil das ist eine Zielgruppe, die du vorher nicht erreicht hast.
Ja, Und es ist gut fürs Wrestling. Also ich meckere ja viel an AEW rum, aber ich möchte nicht nochmal einen Monopolisten WWE haben. Es ist enorm wichtig gewesen, dass AEW auf die Bühne getreten ist. Es ist enorm wichtig für die Wrestler, für deren Familien, für die Leute, die in der Industrie arbeiten. Und AEW hat uns auch wirklich sehr, sehr viel Tolles einfach geschenkt. Und das möchte ich wirklich an jeden richten, der immer, wir haben viele Kritiker. Kritik ist absolut notwendig und richtig, aber AEW ist ein wichtiger Baustein dafür, dass auch WWE so unterhaltsam ist, wie es jetzt gerade eben ist.
Ja, definitiv. Also Competition, Attitude seit wir kennen es, ja.
Eben.
Competition sorgt immer für das beste Produkt oder für zumindest den größten Hype oder dass man etwas ändern möchte. Und ja, das ist immer wichtig, das ist immer gut. Und jetzt wissen wir, auf Jahre hin wird auf jeden Fall AEW weiter bestehen.
Genau, und das ist gut und das ist richtig und das ist sehr, sehr schön auch zu sehen und deswegen freuen wir uns da auch drüber. So, weiter geht's. Das war Anfang Oktober. Dann haben wir auch gesehen, dass Switchblade Jay White ist zurück, hat gleich hier die Fehde mit dem Hangman wieder aufgegriffen. Das sollte dann noch in den weiteren Monaten wichtig werden. Weil
kurzer Nebensatz.
Ja.
Den hat man richtig gepusht. Er hat immer noch einen grausigen Entrance-Song oder Scene. Aber den hat man wirklich seit sein Comeback richtig, richtig krass gepusht.
Das stimmt. Das
muss man so sagen.
Ja. Hat auch an sich gearbeitet, so ein bisschen, was die Ausstrahlung angeht und so. Also es wird langsam. Aber er ist noch nicht da, glaube ich, wo man ihn von Anfang an gerne gehabt hätte. Ähnliches Problem, wo man es bei Okada gehabt hat vielleicht auch. Ne? Also Okada auch jemand, der, beide waren bei New Japan, hat große Nummern. Auch einen Switchblade hat man, glaube ich, früher in einer sehr prominenten Rolle gesehen. Da kam natürlich noch eine Verletzung dazu. Aber ich glaube auch, dass man gehofft hat, dass der früher mit der Crowd wirklich klickt. Hat nicht ganz funktioniert.
Ja, aber man hat es aber zumindest jetzt hinbekommen. Also ich finde, bei Switchblade hat lange gedauert, aber er ist jetzt angekommen.
Ja.
Also da geht man jetzt den Weg. Klickt immer noch nicht so, wie sollte, aber du merkst jetzt, da funktioniert was. Du merkst, der Weg ist der richtige und er wird größer. Und der liefert auch ab. Also das funktioniert.
Ja, guter Wrestler ist es ja zweifellos. Ne? Also,
ja. Und der nächste auch.
Genau, Daniel Garcia bleibt bei AEW. Das war ja auch eine ganz wichtige Nummer, weil ich hab's gesagt, da gab's immer hin und her. Und da hieß es dann eben auch in seiner Agenda-Promo sozusagen, dass er hier quasi auf Titelgold abzielt. Ist ihm egal, welcher Belt ihm da gerade in die Quere kommt. Und damit waren dann schon mal alle Champions sozusagen in Gefahr.
Und er ist gewachsen.
Ja.
Er ist auch gewachsen. Also vom Standing her ist mittlerweile over. Nicht nur wegen Tanzen, das ist halt eben
das ist wichtig,
weniger
ja.
geworden,
ja.
sondern wegen seinen Matches und auch seinen Charakter und er verkauft. Ich finde, bei ihm macht man halt den Weg richtig, diesen langsamen Weg. Er soll nicht direkt ins Rampenlicht, sondern gleich gepusht werden, sondern lass ihn immer wieder scheitern, aber lass ihn immer näher kommen an den großen Siegen. Oder gib ihm auch mal einen großen Sieg. Und das haben sie jetzt zum Beispiel beim Turnier zuletzt gemacht. Und Daniel Garcia, genau so musst du, der brutal jung ist, einen jungen Wrestler, aufbauen und geh diesen Weg weiter. Dann hast du im nächsten Jahr irgendwann ihn als Superstar.
So, und jetzt sind wir bei WrestleDream angekommen. WrestleDream, so eine etwas stückige Card, sage ich mal, wo du auch so kleinere Matches dazwischen hast, die jetzt nicht so Hologram gegen Beast Mortos. So.
Hey, das war aber lustig.
Ja, trotzdem.
Das Match war cool.
Ja.
Da will ich nichts hören.
Aber es ist jetzt trotzdem nichts, wo ich sage, dafür kaufe ich mir ein Pay-Per-View.
Nein, das nicht.
Was wir nicht so richtig besprochen haben, was so ein bisschen außen vor gegangen ist, eigentlich ist hier unser Friendship-Love-Triangle mit Mina Shirakawa, Toni Storm und Mariah May. Das ist bei uns ein bisschen untergegangen, David.
Ja, aber es ist ja auch. Das war an sich auch richtig, richtig gut gemacht, aber wir sind ja noch nicht beim Ende. Ich glaube,
da
kommt man ja eher dazu, wenn man halt auf das Aufeinandertreffen kommt. Aber da hast du halt auch, Mina finde ich immer super. Ich weiß nicht warum, die hat irgendwie direkt eine Ausstrahlung, die mich gekriegt hat. Nicht nur mich, sondern auch die Crowd, die ist ja direkt over gewesen. Die Konstellation hat funktioniert, man hat da allerdings, greife ich vorweg, das mit Mariah May und Mina, das Aufeinandertreffen viel zu schnell gemacht.
Mhm.
Das hättest du groß aufziehen können als einen richtig fetten Pay-Per-View, Main-Event oder Co-Main-Event und du hast es zu schnell abgeliefert. Aber Mina ist auch schwer beschäftigt, die ist ja überall irgendwie.
Das stimmt. Also was man hier sagen muss, natürlich der Turn von Kyle Fletcher, den haben wir gerade eben schon angesprochen. Wir haben auch das Comeback ins aktive Geschehen von Adam Cole gesehen, David, der hier Daniel Garcia unterstützt und obendrein dann eben auch noch seinen alten Kollegen MJF konfrontiert und dann bekommen wir, da können wir auch direkt vorgreifen, eine der meist kritisierten Storylines der jüngeren AEW-Vergangenheit, nämlich Adam Cole und MJF und dann eben auch noch mit Roderick Strong dabei, der sich auch einmischt dann in den Folgewochen nach dem ganzen Geschehen.
Alle mischen sich ein.
Diese Match-Serie und Videoschnipsel vom Set irgendwo von Happy Gilmore. Wer darf jetzt gegen MJF kämpfen? Dann ist es Roderick Strong und dann geht's irgendwie hin und her. Puh, oder?
Das ist Parade. Also wenn du mal irgendwie so Booker anlernen möchtest und dann möchtest du dann sagen, ey, die Sachen darfst du nicht machen, weil das ist falsch, zeig ihnen diese komplette Fehde. Also da ist ja mal alles hinüber. Erstmal von der Logik. Boah, ich komme jetzt gleich in Redeschwall, aber richtig.
Ich nehme mich
zurück. Ich habe so einen Hals, weil ich hasse es, wenn ich als Fan für dumm verkauft werde und dieses, er ist auf einmal Heel, er ist auf einmal Face. Warum er Face ist, wurde nicht sinnvoll begründet, sondern einfach so, ja, ist halt so und dann irgendwie.
Kann wieder gehen, das reicht.
Was, ja, und was aus den Fingern herausgezogen, weil, ja, ich habe ihn einfach nur betrogen, bevor er mich betrogen hätte, weil er hätte das garantiert gemacht und deswegen bin ich jetzt gut. Nein, bist du nicht. Dann hast du dabei Roderick Strong, der halt eh nicht over ist und Undisputed Kingdom, was halt auch nicht gerade over ist. Du hast dann noch das Problem, dass du einen MJF hast, der eigentlich nicht da ist. Nicht nur eigentlich, sondern er ist halt nicht da. Und dann hast du noch diese blöde Ansetzung, ja, ne, ihr müsst jetzt gegen die kämpfen, ihr müsst jetzt gegen die kämpfen, um zu schauen, wer das Match kriegt und denkst einfach nur so, das ist das Langweiligste, was du machen kannst. Dann hast du auch noch Adam Cole, wo du dieses Anbiederungsgefühl hast, der Crowd gegenüber von wegen so, ja, jedes Match soll ja alles dafür sorgen, dass ihr mitfiebert mit ihm, weil er hat ja diese Beinverletzung, er kämpft sich zurück und bitte feiert ihn, aber du hängst einem Publikum und verschränkst die Arme und denkst so, das will ich gerade nicht, drück es mir doch nicht so aufs Auge. Und dann hast du halt den absoluten Clusterfuck mit diesem Match, was halt noch das Gegenteil von allem ist, was logisch ist, wo du halt Adam Cole hast, der sich wie ein Heel verhält, verliert, MJF abfertigt wie ein Heel, weil halt einfach 4-1, was ja super toll ist, als Face macht man ja immer, als Face macht man ja nicht so, ey, ich kämpfe gegen 4, nein, ich kämpfe mit 4-1 und ich mobb den als wie ein Bully und feier dann im Ring nach der blödesten Niederlage, wo ich seit einem Jahr quasi hinarbeite, dass ich den eigentlich fertig machen möchte und feier dann noch, da ist von vorne bis hinten alles kaputt und Adam Cole ist sowas von beschädigt und das merkst du halt auch, Adam Cole, Baby, ja, mache ich gerne mit, cooler Theme-Song, aber momentan gar nicht und ich habe auch keinen Bock drauf und du merkst auch in der Halle, wenn du halt ihn mehr hörst als die Crowd, hast du ein Riesenproblem. Man hat da einfach alles an die Wand gefahren und das Schlimme ist halt, ich habe das Gefühl, man fährt noch weiter nächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall mit Adam Cole. Also mit Adam Cole in Undisputed Kingdom, da kannst du davon ausgehen, dass man mit denen weiterfahren. MJF hat ja schon zuletzt in der Promo gesagt, ja, es ist das Kapitel endlich vorbei und ich kann wieder Richtung Championship.
Er hat alles richtig gemacht.
Ja, der weiß, wie man hier Schluss macht.
Ne? Ja, so jetzt findest du richtig.
Ja.
Und jetzt hast du auf einmal, vor allen Dingen, Entschuldigung, ich muss, weil ich habe so einen Hals, ich krieg das T-Shirt gleich nicht mehr raus. Dann hast du Dynamite und vorher hast du so Kyle O'Reilly, der kam ja zurück und hat ja bei seinem Comeback ja gesagt, so, ey, ich will gar nicht mehr der Fraktion was zu tun haben. Und bei Dynamite hat er auf einmal das T-Shirt an. Warum, hat keiner erklärt. Auch vor der Kamera, du hältst eine Promo und du erklärst nicht, warum er jetzt auf einmal Undisputed Kingdom ist, sondern die sagen nur, wir sind Undisputed Kingdom. Ja, warum denn? Keine Ahnung.
Weil wir halt so. Freunde sind?
Ja, lass das einfach weiter vom Booking her so machen, dass du als Zuschauer denkst, wollt ihr mich verarschen?
Ja.
Ich finde das ganz, ganz schlimm und das du beschädigst damit so viel. MJF hat mal alles richtig gemacht mit der Dynamite-Promo. Und du denkst, jo, da ist er ist raus, das Ding ist durch. Aber das war mit das Schlimmste, was ich bei AEW je gesehen habe als Fehde. Das ist ganz schlimm.
Ich habe ja viel über den Einsatz von Flammenwerfern gemeckert. Hier wäre der absolut gerechtfertigt gewesen. Kill it with fire! Es ist wirklich schlimm. Also,
was noch schlimmer ist, warte mal, ich muss noch mal, das ist das allerletzte Mal. Ich finde es da noch schlimm. Du willst ja unbedingt dieses Aufeinandertreffen. Denkst du, alle Fans sagen, okay, dann gib uns das Aufeinandertreffen, dann ist das Ding durch. Und dann gibst du denen das nicht, sondern sagst dann, ey, MJF gegen Roderick Strong, wo du einfach denkst, darauf habe ich noch weniger Lust.
Aber vielleicht, du weißt doch, Fans wollen, dass man ihm was wegnimmt und dann haben sie uns Adam Cole weggenommen.
Ja, aber du kennst ja auch bei Simpsons ich die Szene, wo Homer den Clown verprügelt, ne?
Ja.
Und dann der kleine Junge sagt so, ja, hör auf, der ist doch schon fast tot.
Ja.
Und so ist es bei dieser Fehde. Man will einfach nur so, hör doch auf, ist doch schon fast tot. Lass diese Fehde doch einfach beenden. Hört auf damit. Und es hört nicht auf. Und ich weiß nicht, was Tony Khan daran so toll findet. Das ist absolute Katastrophe.
Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, dass MJF das jetzt macht, was er zuletzt angekündigt hat, dass er jetzt auf die Suche nach seinem großen Belt, nach dem großen goldenen Belt geht und sich ihn wieder zurückholt. Das würde ich gerne sehen.
Naja. Oh, schlimm, ey.
Also, das war auf jeden Fall auch für absolute Story Lowlight, muss man ja an der Stelle sagen. Und wir haben bei WrestleDream auch noch gehabt, dass natürlich auch Jon Moxley sich die Championship von Bryan Danielson holt. Jetzt nicht wirklich überraschend, wenn man ehrlich ist. Das kam schon mit einer gewissen Ankündigung. Aber natürlich, dass man den armen Bryan Danielson danach schon wieder umbringen musste.
Weiß ich nicht. Der muss halt leiden. Schlimmer fand ich eher, dass das Match nicht so doll war.
Ja, gut.
Wenn du denkst, so, ey, Bryan Danielson hatte jetzt in diesem Jahr so viele unfassbar geile Matches, wo du sagen könntest, der perfekte Abschluss, dann ist das letzte Match ausgerechnet so, du denkst, ja, das war jetzt so okay.
Ja.
Es war zu lang, es war so okay und das ist sein letztes Match. Das ist so, der Engel danach, cool, kannst du machen, aber boah, das, mir tat es ein bisschen leid.
Ja.
Um den Moment.
Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall, das ist dann so die Fortsetzung und danach kommt ja eben das, was ich gerade angesprochen habe, die Orange Cassidy, der in die Rolle des Helden hineinrutschen muss quasi und Verantwortung übernehmen will, dann eben noch mit dem Hangman und Jay White, die einfach auch nach dem Gold trachten und das sind drei Herausforderer Richtung World's End, die allesamt nach dem Gold die Finger ausstrecken. Aber
erstmal war ja vor allen Dingen bei dem Engel, den haben sie super umgesetzt. Auch am Ende diese Situation, wo halt du siehst die Wrestler, es war ja halt Orange Cassidy und Darby Allin vor allem, die ja für AEW stehen, die halt so perplex waren.
Ja.
Und das haben die super gemacht und ich bin auch bei dir, das mit Orange Cassidy, ich bin kein Anführer, aber ich muss halt reinspringen und auch dieses Videopaket mit dem Guns Roses Song, boah, das war mit das beste Video, was AEW bisher produziert hat.
Bin ich bei dir, ja.
Das war super, also der Anfang war echt super, auch das Gefühl, dass so ein Zwei-Fronten-Krieg war, also Orange Cassidy, der quasi sich vor das Roster stellt und Darby Allin, der halt für AEW kämpft, aber halt auf diese Anarchie-Art und Weise. Also dieses Überraschende, ich lasse mich abseilen, ich überfalle euch von hinten, ich fahre euch um, ist mir alles egal.
Ich überfahre euch.
Ja, ich bringe euch auch um. Aber das mochte ich, weil es war so logisch, dass wenn sich jemand wehrt, muss es halt jemand sein oder müssen es Leute sein, die halt für AEW stehen.
Ja.
Und das hat mir gefallen, auf dem Weg zu Full Gear, aber danach ging es halt richtig kaputt. Aber bis dahin knabbert noch was anderes.
Ja, da können wir jetzt auch ein bisschen springen. Wir nähern uns jetzt langsam dem aktuellen Geschehen quasi. Was man noch erwähnen müsste, auf dem Weg Richtung Full Gear haben wir neue Tag Team Champions bekommen. Wir hatten ja so eine kleine Geschichte mit Private Party und den Young Bucks, wo Private Party, nachdem sie das erste Match verloren hatten, quasi gedacht haben, so, wir wollen noch ein Titelmatch, wir wollen noch ein Titelmatch. Und ja, dann gab es eben die Stipulation, na gut, wenn ihr noch ein Titelmatch haben wollt, dann müsst ihr euch dann, die verliert das, dann müsst ihr euch aber auch auflösen. Und dann ist vorbei. Und aber durch die Involvierung von MVP hat man ja fast gedacht, das könnte in diese Richtung des Tag Team Splits gehen, oder?
Nein.
Okay.
Weil
dann halt nicht.
Du hast ja leider Gottes als Fan schon gerochen, von wegen, ja, man will halt jetzt schnell diesen Moment schaffen. Am besten noch für Ratings, weil nicht Pay-Per-View, sondern wir müssen ja Ratings machen. Und dann machst du diesen Wechsel mit einem Team, was aber gar nicht aufgebaut ist dafür. In einer Division, die auch nicht momentan aufgebaut ist, dann hast halt genau diesen Moment, und du hast ihn kommen sehen, und das Problem ist einfach, du wusstest es ganz genau, man wird garantiert gar keinen Plan haben, was nach diesem Moment sein wird. Und genau so ist es halt gekommen. Die Young Bucks haben die Auszeit genommen, da gab es halt das Segment, wo die auf einmal die ganzen Unterlagen geschreddert haben, warum auch immer, und geflüchtet sind. Und das hättest du auch so gut nutzen können, weil du hättest halt sagen können, okay, jetzt ist AEW wirklich komplett hilflos gegenüber den Death Riders. Jetzt gibt's noch mehr Chaos. Und da greife ich jetzt mal einfach hervor. Also den Titelgewinn von Private Party ist schön und gut, schöner Moment. Es ist nur nichts draus geworden, nichts gewachsen. Private Party ist dadurch jetzt auch nicht vom Standing her für mich gewachsen, weil ich weiß immer noch nichts von denen. Die haben sich nicht geändert. Da ist keine riesige Geschichte dahinter. Aber noch viel schlimmer finde ich, dass du halt diesen Moment nicht genutzt hast, dass die EVPs weg sind. Und stattdessen hast du halt im Dezember das Turnier, was fantastisch war im
Übrigen. Ja.
Und du lässt halt die Death Riders wie normale Wrestler wirken. Absolut genau ab dem Moment, wo die eigentlich freie Bahn haben für Chaos. Natürlich haben die ein, zwei Aktionen gemacht, die ja schlecht waren, aber die haben halt, ein Claudio macht normale Matches, ein Moxley macht normale Matches, wo du einfach denkst, warum macht ihr jetzt alle auf einmal normale Matches? Warum habt ihr, ist
eine, ich weiß, was du meinst,
eine Ankündigung? Und das hat mich so geärgert, weil es genau das Gegenteil von dem ist, was ich erhofft habe, was sie jetzt machen. Weil eigentlich hätten die jetzt für pure Zerstörung Chaos sagen müssen, eben nicht, ich verteidige mein Match, meinen Titel oder sonst was, sondern sage einfach so, nee, ey, ist mein Titel, ihr habt mir gar nichts zu sagen, ich trete gar nicht an. Irgendwas, und dass sie halt für absolutes Chaos sorgen, dass diese Gefahr zum Jahresende hin immer größer wird, und man wusste ja, Kenny Omega kommt zurück, dass du dann so einen Heilsbringer zurückbringst, oder aber, dass du sagst, das Roster stellt sich komplett gegen die. Irgendwas, aber stattdessen wurde es eine normale Wrestling-Show mit einem normalen Wrestling-Stable. Und das fand ich echt schlimm, was die nach Full Gear gemacht haben.
Ja, man hat sich ein bisschen ich weiß, was du meinst, aber ich meine, sie haben doch immer für Chaos gesorgt. Ich erinnere an die Attacke mit dem Abflussreiniger und keine Ahnung was. Also, ja. Aber klar, sie waren natürlich im Continental Classic, waren sie natürlich schon als normale Wrestler wieder verhaftet. Und natürlich passt das nicht so 100% zu dem, was man vorher quasi präsentiert, nämlich als dass sie eine Outlaw-Gruppierung sind. Und das ist immer die große Herausforderung. Wie willst du das darstellen? Weil irgendwie musst du ja trotzdem Matches präsentieren können. Und das ist eben auch ein großes Problem, wenn du eine Gruppierung hast, die sich scheinbar nicht an die Regeln halten möchte, so in dem Sinne, die so komplett auf Anarchie setzt. Man hat das gemacht, aber zugleich eben, ja, bin ich auch bei dir, haben sich dann eben auch zu sehr wieder in die Strukturen eingegliedert.
Ja, auch bei Promos. Lass doch die einfach mal rauskommen, dass die irgendwie, ist es ein Undercard- oder Midcard-Match, die kommen unangekündigt raus, dass sie eben nicht angekündigt sind, ey, die halten gleich eine Promo oder die haben gleich ein Match. Dann lass sie rauskommen, die Wrestler im Ring vermöbeln, nimmt sie das Mikrofon und fängt so, ey, stopp die Musik oder sonst was. Ich habe was zu sagen. Gib mir sowas.
Ja, ich verstehe halt auch das Motiv nicht, dass John Moxley ja quasi gesagt hat, hier gibt mir alle drei Gegner. Ey, passt halt auch nicht so recht zusammen.
Geisteskrank. Also ja, da ist halt die Luft ist da halt ordentlich raus. Was halt schade ist, weil Full Gear fand ich halt, der Aufbau war richtig gut. Die Hype-Videos waren gut. Es war ein guter Pay-Per-View. Wir hatten auch wirklich gute Matches mit Jay White, Hangman Page. War super, das Monet-Statlander-Match war fantastisch.
Wollte ich auch gerade sagen. Das ist auch noch ein Ding, was auf jeden Fall heraussticht. Beide Matches, die gehabt haben. Tolle Matches. Fletcher gegen Ospreay sowieso. Beide. Ja. Auch fantastisch. Aber ich sag dir, Moxley gegen Cassidy zum Beispiel hat deswegen funktioniert, weil Cassidy dabei ist. Weil Cassidy schafft es immer, auf seine Art eine Geschichte zu erzählen und Emotionen mit ins Spiel zu bringen.
Lustig, bei dem Match haben sich die Geister komplett geschieden. Also auch bei uns auf dem Discord habe ich gesehen, halt, und auch bei YouTube, bei den Kommentaren. Viele fanden den Main Event richtig schlecht. Ich habe den abgefeiert, weil das war Storytelling vom Feinsten, ja, und Drama. Und ich bin bei dir. Orange Cassidy hat diese Rolle so gut verkörpert. Und das Match war halt genau das, was ich sehen wollte. Dieses Brutale, und Orange Cassidy unterliegt halt trotzdem am Ende. Es hat nicht ganz gereicht. Und das war alles so gut. Also die beiden haben das dann richtig, auch Moxley, die haben eine gute Chemie zusammen, finde ich. Das war eine brutale Schlacht und Storytelling. Aber genau ab dem Punkt, ich bin halt momentan kritisch, weil das ist halt gerade so passiert, ab dem Punkt ging es so rasend bergab. Mhm. Weil eigentlich wollte ich ab dem Punkt, dass es weitergeht. Ich wollte wissen, boah, jetzt kommt die nächste Eskalation, und zwar mit Orange Cassidy und Co. Und auf einmal kommt so, ja, jetzt kommen da drei. Wurde ein bisschen erklärt. Ich kann das Motiv selber mir deuten. Aber irgendwie geht es halt jetzt um den Titel, aber nicht mehr um diese Gefahr der Fraktion.
Ja. Ach ja, sind wir dann schon am Ende angekommen? Wir haben noch World's End hier so ein bisschen, aber da haben wir, glaube ich, die meisten Geschichten schon abgefrühstückt. Das Continental Classic war toll wieder, mit Okada auch mit dem Sieger. Man hat es probiert, mit dem jetzt quasi den Weg zu gehen, als größten Turnier-Wrestler überhaupt.
Fletcher mit verdammt vielen Punkten.
Ja, Fletcher ist fantastisch. Also, wie
also man hat das Turnier, Wrestler, wenn so viel Kritik ist, ne, wirklich mal ganz, ganz
viel. Warte mal, über eine Sache können wir gleich auch noch sprechen. Okay. Tony Storm, Amnesie-Gimmick.
Kommen wir jetzt danach oder davor?
Ist mir egal.
Du entscheidest. Dann machen wir erstmal das Turnier, weil ich finde, okay, das ist bei viel Kritik darf man auch mal richtig Lob raushauen, weil Turniere kann AEW, und das Turnier war nicht nur wrestlerisch wirklich herausragend gut. Da gab es so viele fantastische Matches, sondern man hat das Turnier genutzt. Und man hat das Turnier auf so viele Ebenen genutzt. Und das ist dann halt eben mehr als nur geiles Wrestling. Man hat es genutzt für Ricochet. Innerhalb eines Turnieres hat er kompletten Charakter geformt. Man hat es genutzt, um Kyle Fletcher halt zu pushen. Und zwar ordentlich. Uiuiui, wurde der gepusht. Also das war ja To The Moon. Dann hast du aber zeitgleich dann noch Darby Allin, der wieder dieses so Herz darstellen konnte. Du hast Okada quasi ankommen lassen, finde ich. Also das ist so der Moment, wo ich denke, okay, jetzt kommt langsam so eine Connection. Mhm. Ist noch nicht ganz bei mir da, aber jetzt kommt es so langsam. Und du hast halt wirklich dieses Turnier genutzt, um mehrere Sachen zu erzählen und aufzubauen. Auch in Daniel Garcia. Hast du echt gut aussehen lassen und dieses Turnier genutzt, um halt das zu machen. Und das ist halt, ich glaube, das ist nicht so leicht als Booker, das so zu machen, dass das funktioniert. Aber es hat funktioniert und es war richtig, 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 richtig gut. Und jetzt zur Amnesie von Toni Storm. Richtig, 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 richtig gut. Die Frau hat mal einfach seit dem Timeless-Gimmick irgendwie so einen Knopf gedrückt, ne? Wenn es um Ausstrahlung geht, sie spielt diese Rolle wahnsinnig gut. Das Comeback fand ich ein bisschen schade, dass es nicht beim Pay-Per-View war.
Ja.
So quasi richtig groß, weil das hätte so groß machen müssen, meiner Meinung nach. Aber das Gimmick, allein diese Idee zu haben, aber dann die Umsetzung und wie glaubwürdig sie das macht, nicht nur halt vor der Kamera bei den Interviews, was dann super sympathisch ist, sondern dass du zeitgleich noch machst, dass die anderen Wrestler eben nicht mitspielen, fängen, so, hey, sondern alle sagen, hat die gerade einen Knall? Ich kenne dich doch. Was soll das denn? Aber dass sie das auch noch in den Matches macht, dass es halt wirklich Matches sind, die halt enden wie ein Rookie-Match und dann dieses überrascht, oh mein Gott, ja, sie macht das super. Ich finde, Toni Storm ist im letzten Jahr noch mal einen Schritt weitergegangen, als sie eh gegangen war. Also die hat ein super Standing und das zu Recht.
Sie zeigt halt auch ihre Vielseitigkeit, ne? Sie war vorher wirklich auf diesem, ich nenne es mal Rock-Chick-Gimmick so ein bisschen festgefahren und dieses Timeless-Ding hat ihr dann wirklich nochmal gezeigt, dass sie vielleicht auch andere Sachen kann. Und ich finde das gerade sehr unterhaltsam. Ich fand das Timeless-Gimmick schon sehr stark, was ja auch wirklich mit Anspielungen auf Filme aus den 60ern, 50ern, 60ern gespickt gewesen ist, die Charaktere, die da stattgefunden haben. Aber das jetzt mag ich auch. Und ich hab heute noch einen Trailer da gesehen, wo sie dann da vor der Fotoshooting macht und dann da steht und her und hm und so. Und dann sagt, ja, und verpasst übrigens nicht mein Debüt bei Rampage. Und so, ich so, okay, witzig. Ja, und auch mit so einer Überzeugung, das macht es schon ganz gut. Was ist mit dem Rizzler? Wann sehen wir den wieder?
Ja, wird ein bisschen dauern, oder? Nicht?
Ja, und Big Auf Boom, AJ und so, Big Justice.
Das Problem ist, ich bin kein TikTok-Gucker, ne?
Ich auch nicht, kein Stück. Da bin ich zu alt für.
Und ich glaube, das ist genau das Problem, weil die Crowd reagiert ja krass auf die.
Ja.
Und die Ratings auch, also beziehungsweise Ratings nicht, sondern halt auf Social Media.
Die Reichweiten, ja.
Das funktioniert da super, nur ist halt nicht meine Zielgruppe. Solange es nicht omnipräsent ist, kann ich damit leben, aber es sollte halt nicht omnipräsent sein.
So, da sind wir jetzt am Ende angekommen, David?
Wir sind jetzt bei Wrestle Dream angekommen, wo man einfach sagen muss, das war ein ordentlich guter Pay-Per-View, aber auch nicht herausragend und vor allen Dingen...
Wir waren doch gerade schon bei Full Gear. Wir waren doch gerade schon bei Full Gear.
Bei World's End meine ich.
Ach so, okay.
Entschuldigung, World's End.
Wir haben doch alles.
Hey, war ein langer Podcast. Was ein guter Pay-Per-View war, aber nicht herausragend und leider Gottes aufgebaut wurde, gerade durch dieses Promo-Video mit den Death Riders da in der Wüste mit dem Bengalo, wo du denkst, da kommt jetzt dieser große Cliffhanger, gerade weil halt der Pay-Per-View leider Gottes heißt, wie er heißt, mit World's End. Und du denkst, das ist jetzt prädestiniert genau für diese Storyline. Und das wurde nicht gezündet. Es wurde nicht gezündet. Stattdessen hattest du halt diesen Overbooking-Main-Event, wo aber eigentlich jetzt nicht Chaos an sich heraussprang, wie du es möchtest.
Ja.
Und ja, schwierig. Dann hast du Dynamite. Ich kann es vorwegnehmen. Es ist zwar Jahresrückblick, aber es war halt die erste Show. Mit dem schlechtesten Song ever. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat für eine Wrestling-Show. Sehr, sehr schwierig. Aber inhaltlich war die Show gut. Und inhaltlich, wie wir halt sagten, mit MJF beispielsweise, mit Swerve und Ricochet, du hast da viele Sachen angestoßen, wo ich sehen will, wo die Reise hingeht. Aber was man sagen kann, es war mit vielen Ups und Downs, mit fantastischen Matches, mit sehr krassen Lowlights. Wenn es ein Lowlight gab, war es sehr krass. Der Gewissheit finde ich, dass man das beste Roster hat, was man je hatte. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich sehe bei den Frauen gar kein Problem mehr bei der Division, was das Potenzial angeht. Das größte Problem, was ich sehe, ist halt, und das zog sich durch das letzte Jahr, wenn du große Storylines erzählst, du hast es oft richtig gemacht, zieh es durch, drück den Trigger, mach eine Erklärung, warum, mach eine Motivation, mach eine Entwicklung, mach einen Payoff. Dann ist alles super, aber hör auf, Storylines zu machen, die keinen Sinn machen oder die halt eine Wendung drin haben, die das Ganze verpuffen lassen, was du aufgebaut hast. Das ist ein Riesenproblem. Man muss dieses langfristige Booking wieder reinkriegen. Dann, glaube ich, hat man sehr, sehr viel richtig.
Und das halt eben auch durchgängig, ne? Weil, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, vor 3 Stunden gefühlt, es ist eben ein zerrissenes Jahr, ne? Weil du auf der einen Seite wirklich diese großen Momente und auch diese großen Geschichten hast, die du wirklich über Monate erzählt hast. Bryan Danielson bis hin zu All In und dann eben bis hin zu Wrestle Dream von mir aus auch, ne? Wo der Traum dann zerplatzt und wo alles aus ist, wo er umgebracht wird.
Hangman und Swerve.
Genau, Hangman und Swerve. Oh,
May, Trish, ja. Tony Storm.
Bitte was? Trish Stratus?
Ich möchte Trish Stratus sagen. Tony Storm und Mariah May. Aber wie du sagst, dieses über Monate, das können sie erzählen. Fletcher, Ospreay, ja.
Ja.
Es funktioniert doch, Leute. Und das ist richtig, richtig gut.
Weil, sind wir mal ehrlich, das In-Ring-Produkt war nie ein Problem von AEW. Jetzt haben sie auch den Flickenteppich Darm-Division, haben sie auf jeden Fall auch geflickt gekriegt. Also da sind jetzt so viele neue Talente auch dazu gekommen. Eine Mariah May tut der Promotion so gut, muss man mal ganz klar sagen. Sowohl was den Charakter angeht, aber auch was das In-Ring-Geschehen angeht. Tony Storm hat sich gefunden, wie ich finde, und hat wirklich auch eine neue Seite von sich entdeckt. Du hast Leute wie eine Willow, du hast natürlich auch mit Sky Blue und Julia Hart 2, die waren lange verletzt, aber die kommen jetzt zurück und da sehe ich halt auch wirklich viel Potenzial fürs nächste Jahr. Und, du hast ja noch die ganzen Damen, die noch bei Ring of Honor abhängen. Also, da ist viel Potenzial da. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Mina Shirakawa, aber ich erkenne an, dass sie eine gute Wrestlerin ist. Aber da ist halt so viel und das, was dem Produkt fehlt, ist Konsistenz. Und ich glaube, es würde Tony Khan hier und da ganz gut tun, wenn da mehr Leute viel, viel stärker drauf gucken und nicht nur er alleine. Das haben wir aber auch schon die letzten Jahre immer gesagt. Und manche Entscheidungen sind halt nicht gut, die getroffen werden, auch was die Präsentation angeht. Ich stehe doch immer.
Möchtest du eigentlich zum Abschluss den Entrance-Theme, beziehungsweise den Intro-Song von Dynamite jetzt singen?
I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I want to.
Das ist so schlimm, ey.
Das ist ein guter Song, aber passt halt überhaupt nicht in eine Wrestling-Show.
Der Song ist super. Wir reden von Mordversuchen, Blutgewalt. Genau. Und dann sehe ich die Bilder und höre dabei den Song so. Das ist wie bei Botchamania.
Wenn ihr gut schneiden könnt, könnt ihr das bitte die brutalsten Szenen von AEW aus den letzten 2 Jahren zusammenschneiden? So Adam Page trinkt das Blut von Swerve und so. Und dann darunter ist I'm so excited schneiden. Das würde ich gerne sehen.
Das gibt's bestimmt. Das ist einfach ja. Das ist so schlimm. Können wir noch eine Wette abschließen?
Unbedingt.
Wie viele Wochen wird es dauern, bis AEW den Song bei Dynamite ändert? Was sagst du?
Ich habe gerade hier so eine Jahreslizenz gekauft, weißt du? Ich glaube, den behalten sie erstmal.
Boah, ist hör auf, ey.
Ich sag, ein halbes Jahr behalten wir den.
Ja, ich sag 3 Monate. 3 Monate, okay. Dann ziehen sie den Stecker, damit man nicht sagen kann, ah, die haben so schnell reagiert, sondern. Aber das muss weg. Das muss weg.
Wie gesagt, ich will auch die blutigste Szene von AEW zu I'm so excited.
Und die ganze Zeit nur das Blut trinken.
Genau.
Siehst du, wie jemand im Flammenwerfer angezündet wird.
Genau.
I'm so excited.
Wie Darby Allin durchs Glas fliegt und so, ja. Und all das. Der Schraubenzieher in den Schädel und so, ja.
Ich rasiere mir auch den Kopf dabei. So viele schöne Szenen.
Ja, und damit sind wir aber auch jetzt am Ende unseres Jahresrückblicks zu AEW angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir haben es auf jeden Fall gehabt, glaube ich.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung, falls sich jemand gefragt hat, warum haben wir T-Shirts gewechselt zwischendurch? Wir haben nicht so geschwitzt. Wir haben den Jahresrückblick in 2 Takes aufgenommen, quasi.
Ja, wir sind deshalb alt, wir brauchen Pausen.
Genau das. Ja, und ich musste zwischendurch auch das Magazin aufnehmen. Genau, deswegen. Nächste Woche geht's hier weiter mit dem Jahresausblick und natürlich auch dann der Special Review zu Raw on Netflix zum großen Debüt. Da werden Shaggy und ich euch dann am Dienstag schon berieseln mit unseren lieblichen Stimmen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Darf ich mich schon noch was sagen?
Ich möchte dann einen Entrance-Song oder Intro-Song haben.
Möchtest du jetzt vielleicht noch was singen?
Nee, meine Stimme ist eh hinüber.
Ja, ich merke das schon.
Es war auf jeden Fall ein sehr aufregendes Jahr, aber das Schöne ist, wenn man das mal so Revue passieren lässt, finde ich mal krass, wie viel passiert ist, woran man sich nicht mehr erinnert und dann denkt so, boah, es ist doch echt viel passiert. Es war doch mehr, als ich dachte.
Ja, und ich muss es ja so machen wie Ricochet jetzt zuletzt. Ich muss dir auch ganz oft die Schere ansetzen. Ne? Also du musst halt wirklich überlegen, was schneidest du raus und was packst du nur in Beisatz, was lässt du vielleicht komplett weg. Es ist eigentlich noch viel, viel mehr passiert. Und der Podcast ist jetzt schon 3 Stunden lang. Ne?
Länger, als wir dachten.
Ja, genau so ist es.
Länger als wir machen noch einen Ausblick, ne?
Wir machen auch einen Ausblick.
Ja, der wird kürzer.
Das war aber zuletzt immer so. Die letzten Jahre war es immer so, dass der Rückblick dauerte immer so 2,5 bis 3 Stunden und der Ausblick meistens so 1,5 Stunden so um den Dreh.
Aber doch, Schlusswort habe ich doch, natürlich. Wer es bis hierhin geschafft hat, nein, es kommt keine Parole. Aber ihr könnt gerne mal bei YouTube reingehen in diesem Podcast und in die Kommentare schreiben. Was war denn eigentlich euer Highlight des Jahres 2024 bei AEW und euer Lowlight? Also nur diese beiden. Wirklich zwei nur.
Ja.
Das wäre cool.
Mach das mal. So, wir machen jetzt Pause bis Dienstag. Dann habt ihr uns schon wieder an der Backe. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, gerne unterstützen. Auch unsere Arbeit wird hier dadurch unterstützt, auch das Equipment. Bei David fällt das Mikro auseinander. Solche Sachen werden damit unterstützt und dass wir uns weiterhin so wunderbare Podcasts hier gönnen können, für euch zu produzieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.